Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Whisky Jason, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und bummelig meint eine Stunde oder so viel Zeit, wie unser Gast erübrigt. Toll, Jason, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde. Das ging über ein paar Ecken jetzt hier, dass denn es gab Fragen, was ist Bourbon, was ist Rye, was ist amerikanischer Whisky, und dann wurde mein Name irgendwo fiel, und dann dachte ich, warum nicht? Ich lade mich selbst ein und sage, hey, ihr wollt über amerikanische Whiskys reden, und hier bin ich.
Du, Jason, ich glaube, wir haben vor 1 oder 2 Jahren schon mal darüber gesprochen, dass du bei uns in den Podcast kommst, und irgendwie haben wir es dann wieder von der Agenda verloren. Und
Macht
deswegen war
nichts.
das genau passend. Und Tim und ich hatten auch irgendwie, ich weiß nicht, 2 Wochen bevor du geschrieben hast, haben wir auch darüber nochmal geredet. Und
Ja.
ja, deswegen hat das, wie sagt man in Norddeutschland, gepasst wie Arsch auf Eimer.
Ja, absolut, sehr schön. Die Frage ist, was bin ich nun? Eimer oder Popöchen?
Nein, herrlich.
Sehr schön. Nein, freut mich auch, dass du da bist. Aber es gibt wahrscheinlich, obwohl nein, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die dich nicht kennen. Aber erzähl
Vielleicht.
doch mal ganz, ganz kurz, was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
Gut. Jason, Whiskey Jason, also ich importiere zusammen mit N10 Bourbons tatsächlich amerikanische Whiskys nach Deutschland. Vor gut 9 Jahren fing ich an mit dem YouTube-Channel Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, Whiskey Jason, und ja, nirgends jemand auf der Welt hat mehr Whiskey-Content produziert als ich. Also das heißt, ich habe ein paar tausend Videos mehr als Dan Horst oder sonst irgendjemand, denn da online schon gestellt. Und ich stelle beim Whisky-Messen aus, mache Livestreams auch sonntagabends bei YouTube. Habe ich euch beide schon da gehabt, Tim getrennt, euch beiden zusammen. Und ja, jetzt bin ich heute Abend, zumindest ich nehme das mit euch abends hier auf, bin ich dabei, und ich freue mich, mit euch ein bisschen über amerikanische Whiskys zu reden. Mein Herzensanliegen.
Sehr gut. Jetzt hast du ja in einem Rutsch Dinge genannt, über die jeweils eine Stunde sprechen könnte. Von daher bin ich sehr gespannt, wie wir das heute hinkriegen.
Ja, deine Fragen wird uns schon leiten, nicht wahr?
Du, das immer. Was ich ganz spannend fände, ist mal bei dem ganz kleinen Jason anzufangen.
Gute Idee.
Ne? Also dem Kindheits-Jason. Wo aus den USA kommst du denn nun überhaupt her?
Geboren in Pennsylvania, aufgewachsen allerdings als Teenie in Virginia, 1988 nach Deutschland gekommen. Also schon seit 37 Jahren jetzt hier im Lande. Zuerst war ich bei Essen, und dann habe ich studiert bei Darmstadt, und dann habe ich oben im Norden gewohnt, 27 Jahre in Itzehoe praktisch, und dann war ich für 6 Jahre in NRW, und jetzt seit April wohne ich wieder hier oben im Norden. Ich bin jetzt in Nordfriesland, ich wohne in Oldenswort und direkt bei Tönning, und ja, ich bin schneller in Dänemark als in Hamburg.
Wenn man im wunderbaren Philadelphia, ich kenne das jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie groß der Staat ist, aber wenn man daherkommt, da
Ungefähr
lebt,
so groß wie Deutschland.
okay,
Und du fragst gerade eben, wie es in München ist, wenn ich in Hamburg gewohnt habe. Denn ich habe bei Pittsburgh gewohnt im Westen, und du fragst jetzt wegen im Osten, dann dort in Philadelphia. Aber mach weiter mit deiner Frage, bitte.
meine Frage geht gar nicht so sehr in die Richtung von da, wo du herkommst, sondern was hat dich hierher verschlagen? Warum wolltest du nach Deutschland oder warum bist du nach Deutschland?
Austauschprogramm. Es war von parlamentarischer Patenschaftsprogramm, also Bundestag und Kongress hat für alles bezahlt. Ich dachte, ich würde ein Jahr lang hier ein bisschen Sprache lernen, ein bisschen Kultur lernen, war direkt nach dem Highschool. Ich gehe wieder zurück nach Amerika, denn dort sollte ich studieren. Stattdessen bin ich hier geblieben. Die Mutter meine zwei Kinder kennengelernt, meine zwei Jungs, und seitdem bin ich hier.
Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ich war mit dem PPP auch ein Jahr in den USA.
Siehst du, sehr, sehr
Allerdings
schön.
war das bei mir 2005, 2006, also ein wenig später.
Ja.
Ich dachte jetzt, du sagst, du hast auch 2 Kinder.
Habe ich auch.
Aber nicht 30 und 32
Oh wow, nein, das
wie ich.
stimmt. Früh angefangen.
Ja, das auch noch, genau. Ich bin da jetzt hier. Ich werde bald 56, bin noch 55, ja.
Und du hast dann ja das war zu der Zeit, als du auch angefangen hast mit deinen YouTube-Videos, da warst du noch Deutschlehrer, ne? Für Engländer oder Englischlehrer für Deutsche? Wie rum war das?
Ja,
Was
gut,
ist denn?
ich unterrichte Englisch immer noch. Ich bin auch
Ah, okay.
Angestellter in der Fachhochschule hier in Heide, in Dithmarschen. Da war ich 10 Jahre lang, habe 6 Jahre Pause gemacht und seit April bin ich wieder denn da. Ich habe eine Zeit lang Deutsch tatsächlich unterrichtet, allerdings eher für Asylbewerber und dafür ein Spanier, der Firmenchef irgendwann musste, dann konnte ziemlich gut Englisch, aber konnte kein Deutsch und habe, du Jason, du wirst ein Deutschlehrer werden, aber ich habe noch nie Deutsch unterrichtet. Kannst du, mach mal. Okay. Und von daher kann ich bis B1 denn da auf jeden Fall halbwegs die Leute helfen denn da, aber ich verdiene mein Geld neben Whisky tatsächlich halb-halb ist das praktisch jetzt hier mit Englischunterricht.
Da sehe ich also noch eine Gemeinsamkeit, weil der Tim ist auch Englischlehrer.
Ja,
Ist
genau.
richtig. Ja, das stimmt. Ja, Wahnsinn.
Sehr cool. Hilft dir deine Lehrtätigkeit bei deinen Videos, bei deinen Messen? Kannst du da Sachen verbinden, die dir zugutekommen?
Ja gut, ein bisschen ist der Lehrertyp hängt immer raus. Also Sascha von Friendly Mr. Z sagt immer wieder, er ist für Whisky-Themen zuständig und ich bin für, ich habe immer einen Bildungsauftrag. Wenn ich irgendein Video mache, will ich immer etwas vermitteln, immer etwas dann die Leute was beibringen, was sie vielleicht noch nicht kennen. Mein Ziel im Leben ist selbst einfach mal Wissen anzueignen und weiterzugeben und das hoffe ich auch heute Abend ein bisschen tun zu können.
Du vergibst ja auch Schulnoten in deinen Videos.
Absolut, genau. Also, ja, genau.
Fällt mir
Wobei
gerade
in der
nur
Schule
ein.
kann ich nicht ein B-2+ geben oder ein 2-3+, aber alles okay, ja.
Das ist ja auch, finde ich, immer so süß, wenn du sozusagen dann eigentlich die besseren Noten gegeben willst und dann immer minus, minus sagst.
Genau, manchmal tut es auch weh, wie bei meinen Studenten, dass ich sage, eigentlich hast du es was verdient, aber deine Antworten waren nicht so toll. Und manchmal so
Ja.
Whisky genauso. Und ich denke, eigentlich habe ich mehr erwartet, aber naja, gut.
Das ist ja so ein bisschen auch die Erwartungshaltung, ne? Wenn man sich freut auf eine Flasche und dann denkt man, wow, und hört irgendwas, niest irgendwas und dann gehen sie auf den Tisch so ein bisschen kaputt.
Okay.
Ja, genau.
Das habe ich jetzt hier in meinen letzten 4 oder 5 Videos auch gerade jetzt hier erlebt, ja. So, leider.
Wenn man so ein bisschen im Internet rumwühlt, dann findet man auch eine geistliche Seite von dir.
Genau, ich
Ist,
habe
ist
tatsächlich studiert Theologie. Ich war auch dann dort viele, viele Jahre lang Pastor, auch in der Freikirche hier in Deutschland und ich bin involviert auch in eine Freikirche, also evangelische Freikirche hier in Norddeutschland.
Ich war mal Katholik.
Ich nicht.
Gut, ich bin
Länger.
protestantisch oder evangelisch, wenn du so möchtest, aber freikirchlich. Ja.
Gibt es nicht auch so einen Whiskypriester? Oder Whisky-Pa? Nee, wie hieß denn
Ja.
der?
Der Whisky-Vikar.
Der
Genau,
Whisky-Vikar?
Whisky-Vikar. Genau.
Wolfgang Rothe.
War der auch schon mal bei dir in der Sendung?
Ich habe ihn mehrfach angefragt. Er sagte: Sorry, Jason, das ist nicht mein Format. Dich habe ich
Okay.
gern, aber wird nichts. Ich habe irgendwann nach 2, 3 Jahren aufgegeben, ihn einzuladen. So.
Okay.
Aber auf Messen begrüßen wir uns ganz herzlich und das ist schön.
Ja, das ist
Schön,
wirklich
dass es ihn
schön.
gibt.
Ja. Ich habe bei Grillern habe ich mal so ein Format gesehen, das heißt Meat Church, so bei so American Barbecue. Das wäre dann ja aber vielleicht ein bisschen Blasphemie, wenn man die Whisky Church aufmacht, ne?
Das
Das ist nicht so
weiß
gut.
ich nicht. Genau. Ja. Ist das nicht auch Gewürze, die man auch dann aus dem Fleisch auch drauf reibt und so weiter? Ist das nicht diese Meat Church?
Sowas, also der Kanal ist, glaube ich, Meat Church und der macht
Okay,
da,
gut.
der smoked und grillt und weiß der Geier, was
Genau,
da ist.
ja.
Das ist irgendwie
Genau.
aus den USA.
Ja.
Immer viel, viel große Fleischstücke auf ziemlich großen Geräten.
Hört sich gut
Amerikanisch.
an. Hört sich
So immer,
lecker
im,
an.
so immer, als hätte man 40 Gäste zu erwarten. So, so steht er allein zu Hause am Grill oder bei sich im Studio.
Ja.
Jason, du bist ja nun schon sehr, sehr lange in Deutschland. Ist Whisky und vor allen Dingen Bourbon und Rye Whisky auch die Verbindung in die USA für dich tatsächlich, das, was du mitgenommen hast? Und du hast gesagt, seit 88 bist du hier. Hast du damals schon Whisky getrunken?
Nein. Das war tatsächlich 2006, nee, schau, 2019 war das jetzt hier. Ich muss meine Daten hier zusammenkriegen. 2016 habe ich angefangen, das jetzt hier zu machen. Und das war tatsächlich einfach, ich habe ein Jahresprojekt gesucht. Ich hatte ein Jahresprojekt schon mal gemacht mit Kitesurfing. Ein Jahr lang habe ich Tauchen gemacht. Ein Jahr lang habe ich Wein gemacht. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich mache ein Jahr lang Whisky. Ging in den Supermarkt rein und sah ungefähr 50 verschiedene Flaschen, von denen ich nichts verstand und dachte, hey, ich mache einfach mal, ich habe ein bisschen herumgespielt, schon mit YouTube, sage, ich mache eine Whiskypedia. Also ich mache 50 Videos über 50 Wochen zu allen Whiskyflaschen, die es auf der Welt gibt, dachte ich damals, haha,
Ja.
ja. Also, und dann ist jeder weiß Bescheid, was es denn über Whisky gibt. Also, bei mir war es tatsächlich so, ich dachte, ich fange einfach bei amerikanischen Whiskys an, gehe rüber nach Irisch, gehe ein bisschen dann kontinentale Europa, ein bisschen Asien, Japan und so weiter. Dann kann ich endlich das letzte halbe Jahr nur mit Scotch Whisky einfach mich da beschäftigen. Und wenn man meine Videos anschaut, habe ich praktisch gute 2 Jahre bei amerikanischen Whiskys und irischen Whiskys mich verbracht, bis ich mich endlich irgendwann an Scotch Whiskys rangewagt habe.
Ja, ich glaube, es war wirklich eine, also wenn man die Videos verfolgt hat, war das ja ein großer Schritt tatsächlich für dich, dann auch die Schotten zu probieren.
Ja, gut. Ich bin immer noch kein Fan von rauchigen Whiskys. Ja, torfige Whiskys ist da nicht mein Lieblingsbereich. Ich war auf Eile. Ich habe dann da 8 verschiedene Warehouse-Tastings auf Eile gemacht. Ich habe über 1000 Euro in einer Woche für Warehouse-Tastings ausgegeben. Und am Ende muss
Wow.
ich sagen, kann ich respektieren, aber würde ich nie freiwillig greifen und sagen, oh, heute Abend ist torfig, rauchig dran. Ist nicht meins.
Ja, ich meine, davon abgesehen nochmal zurück, ne, zu deinem Jahresprojekt, das hat ja nicht so ganz geklappt, ne? Also aus dem einen Jahr sind da jetzt fast 10 geworden,
Genau, ja, nächstes Jahr
ne?
habe ich 10-jähriges Jubiläum tatsächlich jetzt hier.
Ja.
Ja.
Also hast du nicht durchgezogen, wie geplant. Woran lag's?
Faszination von diesem Produkt,
Ja.
Faszination von auch dieser einfach mal dieser Vielfalt. Und ja, das war in dem Moment in meinem Leben, habe ich mich an diese ein Thema ein bisschen festgebissen und das ist einfach schön. Und dann da war tatsächlich 2018, 19 kam mein Partner aus auf UK auf mich zu und sagt, Jason, du hast so einen YouTube-Channel, könntest du dir vorstellen, unsere Produkte auch in Deutschland zu vertreten? Und seitdem bin ich dabei, mit N10 auch Whiskys hier nach Deutschland zu bringen, die es sonst gar nicht geben würde. Und das ist alles amerikanische Produkte, die wir zum Teil heute Abend miteinander verkosten wollen.
Neben der Fahne für den Whisky, warst du ja auch, glaube ich, so der Erste, wenn ich das, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber korrigiere mich im Zweifel, der Erste, der so dieses Community-Ding auch so hochgezogen hat, oder?
Jein, das habe ich auch. Wir haben gerade eben jetzt hier vor ein paar Wochen zusammen mit Kirsch und zusammen mit Whisky Hort haben wir dann mit 25 Leute waren wir dann bei Millstone Zuidam in den Niederlanden und das ist so, das war schon der 8. Community Blogger-Vlogger-Treffen, was wir hatten. Das Ursprungsidee war tatsächlich Marco Bonn, der Brühler Whisky House, denn ich wurde zum zweiten Treffen bei ihm damals eingeladen. Und da war einfach mal der erste, da war ich noch nicht bekannt genug, dass jemand mich überhaupt kannte. Das zweite hat Marco mich eingeladen, sagt, hey, komm rüber, runter. Ich habe damals in Itzehoe gewohnt und da bin ich runtergefahren, wurde gegrillt, wurde Whiskys ausgeschenkt. Wir haben ein eigenes Quartier dann da selbst beziehen und auch bezahlen dürfen dann dort in der Stadt. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Hause gefahren, habe ein paar neue Leute kennengelernt. Wenige Wochen später war ich bei Nine Springs und habe mit Bernd dann dort geschnackt, der Besitzer, und ich habe diesen Konzept ein bisschen davon geschwärmt. Und er sagt, Jason, würdest du das nicht für uns machen können hier, dass du 20, 30 denn da Vlogger zusammen einlädst nach Nine Springs? Wir bezahlen für alles, inklusive sogar Unterkunft. Und dann könntest du daraus so eine Art Wanderzirkus machen, dass du verschiedene andere deutsche Brennereien dann die Leute auch dazu einlädst. Denn mein Problem bei der deutschen Community ist, Scotch ist King und alles andere wird vernachlässigt. Aber in unserem eigenen Land gibt es solche tolle Brennereien. Warum besucht man die nicht? Warum kann man nicht deutsche Whisky auch denn da erkennen? Und wir waren schon bei verschiedenen Brennereien und viele, viele Leute haben zum ersten Mal auch deutsche Produkte überhaupt im Glas gehabt, wo sie gesagt haben, richtig lecker. Und jetzt war sogar international mit denn hier tatsächlich Millstone und vielleicht eines Tages geht da oben nach Dänemark, ob das denn da mit Tü oder da mit Stauning oder gibt andere Länder und andere Sachen, wo man vielleicht hingehen kann, nach Österreich oder wo auch immer. So schauen wir mal, was sich Zukunft so bringt. Ich bin momentan in der Planung für 2026. Bisher war es dann zweimal im Jahr, haben wir uns getroffen. Nur im Jahr 2020 war durch Corona war es einmal online und 2021 haben wir es genau im Sommer getroffen, wo wir bei Stork sein könnten und haben die 6 Wochen ohne Maskenpflicht dann da erwischt.
Ja, gut. Also, das sind ja immer, ich war ja auch nicht oft, aber dann doch gerne dabei. Das ist, weißt du, wie das ist mit Familie, und dann hat man Urlaub und ist man irgendwie nicht da oder andere familiäre Verpflichtungen.
Termine
Aber immer
passen
wenn
nicht
das,
immer.
oder dann ist, bist du in, lebt man in Leipzig und ist vielleicht mal eine Veranstaltung am Bodensee, wo du denkst, ah, viel weiter könnte ich eigentlich gar nicht fahren, das kriege ich terminlich gar nicht hin, weil ich vielleicht Freitag noch arbeiten muss oder irgendwas.
Genau, das
Ne?
war
Aber
Brigantz hier zum Beispiel, waren wir da unten.
genau, da war ich nicht dabei. Aber vom Format finde ich das immer absolut fantastisch. Ne? Du hast halt Leute, die sich mit Kreation von Content irgendwie rumschlagen. Das heißt, man hat auf der Ebene eine Fachsimpelei und natürlich das gemeinsam tragende Hobby der Whisky-Spirituose. Ne? Also hat man auf zwei Themenfeldern irgendwie eine Überschneidung. Und das ist natürlich was Besonderes, was du sonst gar nicht so oft hast. Ne? Das finde ich das Tolle an dem Format.
Ich finde es, ich sehe immer die Einladung von dir, schreibe mich immer ein, erstmal so den Platz sichern und dann erst schaue ich, ob es vielleicht irgendwie klappen könnte. Und es ist so oft tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, dass ich habe es bis jetzt noch nicht einmal geschafft. Ich plane immer noch, dass das tatsächlich irgendwann mal klappt, dass ich da auch mal mit kann. Weil ich sehe dann immer natürlich auch in den, gibt ja dann immer eine WhatsApp-Gruppe, sehe dann immer die Bilder und denke mir so, ah, oh, verdammt, ich sitze
Ja.
hier. Ja, aber
Also
mir ist so ein
Sascha
bisschen,
war es.
bei mir ist so ein bisschen immer Family First. Ne? Ich habe jetzt gerade Suriname, ne, mein Bruder großes Sommerfamilienfest ausgerichtet. Da kann ich nicht sagen, ich fahre Whisky trinken. Ne? Das geht halt nicht. Deswegen also.
Genau. Also ich habe Sascha gerade versucht zu involvieren, jetzt eben eine Planung für 6000, für 2026, und er hat mir tatsächlich im November ein Wochenende rübergeschickt, wo er sagt, das wäre noch frei. Und da sollte ich wirklich das eine einzige Wochenende, wo er noch frei hat, hoffentlich mit der Brennerei das auf eine Ebene zu bringen. Aber er sagt, im ersten Jahreshälfte ist bei ihm nichts mehr frei. Und ich sage, du, kein Problem, ist so. So, von daher, ich versuche zu planen.
Der Sascha, auch da liebe Grüße, der macht ja auch dieses Whisky Weekend jetzt außerhalb von Content Creators, sondern so für seine,
Klassenfahrt.
genau, genau, Klassenfahrt für seine Bubble
Hat das
sozusagen.
übernommen dann davon, das habe ich am Anfang mit ihm zusammen gemacht. Das ist auch ein bisschen auf unserem Mist gemeinsam
Genau.
gewachsen.
Genau, die Holly war da, glaube ich, noch mit drin und so. Ne? Also, aber auf jeden Fall wollte ich da nur sagen, da plant er ja schon 27, da 26 ist ja schon durchgeplant. Und
Genau.
da ist er schon an 27 dran und das ist natürlich alles Zeiträume. Da weiß ich natürlich heute nicht, was dann ist. Ne? Das ist halt schwierig. Also was jetzt hier blocken? Hey, blocken tue ich das dann ja. Also wenn, ne? Klar, im Zweifel mache ich das auch, aber jetzt 26 zum Beispiel ist es an Christi Himmelfahrt, Herrentag. Und da habe ich einen festen Termin im Kalender. Da kann ich halt nicht.
Ja,
Das stimmt. Ja, so ist das. So ist
genau.
das.
Also ich bin übrigens auch schon für 26, 27 am Plan. So, von daher schauen wir mal, ob wir die Blogger, die nächsten 4 Stück und nicht nur die nächsten 3 jetzt hier geplant kriegen in den nächsten Wochen, Monate her.
Lange planen musst du ja auch wahrscheinlich bei dem Import von amerikanischem Whisky, oder?
Was
Es
heißt
ist ja
Plan
bestimmt nicht so einfach
momentan?
alles, oder? Bei der
Was
aktuellen Situation mit,
heißt
ich meine,
Planungssicherheit?
die Politik in den USA, die sagt ja, dann könnte so eine Palette vielleicht mal irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro teurer werden oder günstiger oder dann doch nicht oder keine
Darf ich
Ahnung oder
korrigieren?
ja,
Denn nicht die
immer.
US-Regierung sagt, etwas wird teurer, sondern die EU-Regierung sagt, etwas wird teurer. Denn Strafzoll wird vom EU verhängt.
Ach so, ja, okay. Ja, du
Nach
hast recht. Ich glaube, ja.
Deutschland, nach Europa, aus Amerika heraus.
Genau,
Also es
du
ist
hast
eine
recht.
Reaktion auf diese dämlichen Politik der jetzige Präsident oder wiedergewählte Präsident. Ja, so.
Aber die EU hat ja jetzt gesagt, keine Zölle, oder? Wie ist das? Wie ist denn der aktuelle Stand? Ich weiß
Nein,
es gar nicht.
also der neueste Stand der Geschichte ist, dass es eine 6-monatige Aussetzung gibt von dieser Strafzoll. Und das habe ich auch durch eine kleine Pressemitteilung jetzt hier gerade eben diese Woche bekommen. Es gibt etwas, es heißt hier tatsächlich Bourbon News Deutschland, und das ist unser Podcast, was einmal im Monat kommt mit meinem Kumpel Kai und ich. Und wir haben gerade eben jetzt hier das dann auch, das kam am 1. September hier raus, das, und ich bin auch am Abrufen jetzt hier, damit ich die genauen Zahlen hier nennen kann, nämlich
Ja.
6 Monate laufen dort tatsächlich aus. So, eigentlich ist das so, am 7. August hätte das in Kraft treten müssen, und das ist dann bis zum 5. Februar 2026 erstmal ausgesetzt. Es wurde
Okay.
nie aufgehoben, aber und da ist die Frage, kommt die 50%, die angedroht wurde? Denn eigentlich war 25% damals, als Trump das erste Mal Präsident war. Da habe ich einige, die ersten Waren auch mit dieser Strafzoll nach Deutschland gebracht. Und dann sollte es denn da, als denn Biden Präsident wurde, statt Trump, wie befürchtet, eine Verdoppelung auf 50% kommen. Und diese Verdoppelung steht weiterhin im Raum, was denn am 5. Februar 2016 in Kraft treten wird. Es sei denn, es gibt ein Handelsabkommen.
Jetzt haben die großen Hersteller, also das, was man hier so im Fachhandel bekommt, sag ich mal, nicht Supermarkt, aber vielleicht auch Supermarkt und Fachhandel, da hat man ja gar nicht so stark gemerkt, dass da irgendwie ein Handelskrieg tobt, meiner Meinung nach. Das ist ja relativ stabil für den Endkonsumenten alles, oder?
Ja gut, du merkst erst, dass etwas nicht kommt, wenn es schon ausgelaufen ist, sage ich mal. Und da haben einige vorgesorgt und es kam kein Strafzoll, es waren nur die Drohungen. Aber auch die Planung dafür ist einfach momentan echt einfach mal weniger schön, wann, wie, wo, was wird. Wir haben 3 neue Produkte jetzt hier in diesem Jahr mit N10. Bringen wir nach Deutschland, denn da Old Line, Single Malt aus Baltimore, was wir verkosten werden, und 2 andere Produkte. Eine kommt im Oktober und eine kommt dann im Dezember, beziehungsweise im Januar nächstes Jahr. Sobald die hier ist, werde ich dann genau erzählen, was es ist. So, es läuft weiter, es geht weiter und ist auch gut.
Ja, das ist wirklich gut. Aber ist es dann so, dass ihr jetzt schon, du hast gerade gesagt, dass das oft so ist, dass dann quasi vorhandener Stock erstmal abverkauft wird, dass ihr tatsächlich Stock aufbaut, jetzt aktiv für diese unsichere Zeit?
Wir haben, gut, das drohte erst einmal, dass es dann schon zum März sein sollte, April und so weiter. Dann war es davor und jedes Mal hat man schon ein bisschen dafür vorgesorgt, dass was ist. Aber jetzt hier für Februar 2026 haben wir erst diese Woche oder letzte Woche davon erfahren. So von daher, wir werden schauen, was das denn für unser Fasslager bedeutet. Ja.
Wie prominent ist so eine, also in der Nische Bourbon, in Anführungsstrichen Nische, das ist ja ein Massenprodukt in den Supermärkten, aber im Fachhandel bei den Whisky-Fans ja doch eher eine Nische. Wie ist da sozusagen... In Deutschland, genau.
Ja, genau.
Wie ist dann, also unsere deutsch-zentristische Sicht.
Genau, man sollte so nur ein Whisky-Shop in Amerika gehen, da ist Scotch wirklich in der Ecke verdrängt. Ja, also du hast nur alles Mögliche an amerikanischen Whiskys, Bourbon und viele, viele, viele andere Sachen. Und dann, oh, guck mal, da ist Scotch.
ja, da hast du natürlich recht. Was du machst, sind ja eigentlich, was ist eigentlich? Das sind unbekannte Brands. Kleinere Produzenten, kleinere, in Anführungsstrichen, kleinere Distillerien im Vergleich jetzt zu den Beams und Jack Daniels und was es da alles gibt, ne? Ist das sozusagen auch aus deiner Sicht so eine Art Spezialistentum, in dem sich das bewegt? Oder sagst du, wir wollen da auch irgendwie auf Volumen gehen? Was ist da so die Idee dahinter, ne? Also kleine Marken, die sich in den USA etabliert haben, die ein gewisses Standing haben, die eine hohe Qualität haben, nach Deutschland zu holen oder in die Welt zu holen, jetzt außer also neben Deutschland von dem Importeur, mit dem du auch zusammenarbeitest oder der du auch bist. Oder ist es da eher, dass man sagt, wir gucken mal, ob wir mit Peerless auch irgendwie skalieren können und da die groß machen wollen?
Gut, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nichts groß machen können, verglichen, was in Amerika so ist. Wenn du einfach nur Kalifornien nimmst als Bundesland, der hat fast genauso Wirtschaftsmarkt und auch fast genauso viele Menschen wie Deutschland. Also von daher, da werden wir mehr Umsätze denn in Kalifornien oder Texas oder New York haben, als dann ganz Europa denn da zusammen. Aber das ist schon ein wichtiges Standbein für manche Brennereien, die sagen, hey, wir wollen tatsächlich expandieren, wir wollen auch auf die Zukunft auch bauen, sodass unsere Produkte nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa oder weltweit erhältlich sind. Wenn du jetzt hier sagst, ich möchte gerne Importeur sein, dann gehst du nicht zu Jack Daniels hin, den Brown-Forman gehört, und sagst, hey, Brown-Forman, wir klauen jetzt euer Marke. Die brauchen uns nicht. Campari braucht uns nicht jetzt hier. Ja? Pernod Ricard braucht uns nicht. Und viele, viele Marken sagen einfach mal, hey, also wie kriege ich denn tatsächlich die Ware nach Europa, wenn sie jetzt hier Familienbetrieb sind? Ja. Und da sind wir und sagen, hey, liebe Familienbetriebe oder im privaten Besitz, wir können euch helfen da tatsächlich in Europa. Wir fangen mit UK an, Als zweites 2019 kam Deutschland dazu. Jetzt sind wir in Dänemark, wir sind auch in Frankreich, wir sind auch in Italien, wir sind in werden auch dann in 12 andere Länder in den nächsten paar Jahren auch dann dazukommen. Und N10 Bourbons wird dann hier tatsächlich helfen, diese ganze Brennereien europaweit ja, präsent zu sein.
Wirst du denn auch europaweit unterwegs sein?
Nein.
Du bist ja in Deutschland viel auf Whisky-Messen unterwegs. Ich meine, man sieht dich ja überall. Was immer schön ist, kurzer Schnack. Oder wir waren ja auch schon zu zweit, als wir in Erfurt waren in der Brennerei.
Genau.
Haben uns dort Nikolai und Sohn angeschaut.
Ja.
Du wirst weiterhin quasi dann für den deutschen Markt aktiv sein und ihr habt dann Kooperationspartner in den anderen Ländern jeweils.
Korrekt, genau. Man findet immer hoffentlich einen Whisky Jason in Frankreich, in Italien oder eine lokale Bezugsperson, denn ich will auch nicht das machen. Ich bin offiziell laut Vertrag auch für Österreich und Deutschland, für Schweiz zuständig, aber auch bisher habe ich wirklich mich nur noch auf Deutschland konzentriert. Das ist genug.
Und wenn du auf den Messen bist, wie du hast gerade schon gesagt, natürlich, dass in Europa oder jetzt spezifisch für uns Deutschland, dass ja Bourbon ja sehr, sehr klein ist quasi. Wie wird denn das aber auf den Messen angenommen?
Es wird angenommen, ist natürlich, also wenn du ein Messe anschaust, häufig sind das, sage ich mal, buchstäblich 40, 50 verschiedene Stände. Und da hast du einmal einen Stand mit Irish Whiskey. Du hast vielleicht fünf oder sechs verschiedene deutsche Brennereien, die sich leisten, einen Stand zu haben. Und dann hast du einen amerikanischen Stand. Alles andere ist Quatsch. Und da muss ich mich wirklich fragen, brauchen wir nochmal eine unabhängige Abfüller für Single Malt Scotch Whiskey in Deutschland? Und ich sage nein. Also Thilo, der Casshound macht tolle Arbeit und das ist eine Bereicherung, aber brauchen wir nochmal fünf oder sechs verschiedene anderen, so wie er für Deutschland? Kann wir das auch denn da tatsächlich so, wird genug Umsatz dafür sein? Glaube ich meistens nicht. Und von daher, ich habe eindeutig die Nische jetzt hier. Ich hätte auch in irisch
Absolut.
Whisky gehen können. Mein Herz gehört Irish Whisky genauso. Ich werde in Köpenick tatsächlich für Marijke Spitzer, für Irish Spirits heißt das jetzt hier, nicht mehr Irish Whiskey ist das eine Untergruppe, werde ich dort den Stand betreuen und auch, und dann einfach mal jetzt hier Ausschank machen und die Leute begeistern vom Irish Whiskey, weil auch das ein bisschen für mein Herz schlägt. Und ich darf Köpenick Whisky Fest einmal erstmal erleben. Vielleicht werde ich nächstes Jahr mein eigenes Stand denn da haben. Aber Marijke hat diesen Platz schon gehabt. Wozu sollte ich etwas machen? Und es ist sehr authentisch, wenn ich amerikanischen Whisky als Amerikaner versuchen, die Deutschen hier ein bisschen Entwicklungshilfe zu leisten.
Also ich war zweimal als Gast beim Köpenicker Whisky Festival oder Whisky Fest oder wie das heißt. Whisky
Fest,
Fair, heißt es richtig Fest?
Fest.
Das ist ja quasi wirklich ein kleines Volksfest mit Buden draußen. Es findet zu 90% oder zu 95% draußen statt, Grillstände, du bist am Wasser. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Also auch für unsere Hörer, für jeden, der da irgendwie Zeit hat an dem Wochenende. Hotel
Es ist
nehmen da
jetzt
irgendwo.
Freitag, Samstag. So, keine
Genau,
Ahnung, wenn das
irgendwie.
rauskommt.
Ach so, okay, dann ist es wahrscheinlich schon durch, siehst du.
Dann war
Genau.
das Köpenicker Whisky Fest vor 3 Wochen.
Genau. Das
Genau,
war am 5. 6. September übrigens.
aber dann in die Zukunft geschaut für nächstes Jahr, ne?
Ja.
Hotel nehmen und dann da ein Wochenende verbringen, das ist wirklich
Ja.
total schön.
Finde
Finde
ich
ich
auch
auch.
immer spannend, ja. War noch nie dort tatsächlich, aber kann man tatsächlich machen. Sehr schön, jetzt haben wir hier aber natürlich auch 6 Whiskys vor uns stehen und ich finde, wir sollten vielleicht mal einen probieren.
Gerne.
Jason, du hast maximal viel Sachverstand davon. Ich sehe hier nur die unterschiedlichen Marken, kenne so ein paar davon. Peerless habe ich schon gehört, New Riff hast du uns schon mal näher gebracht, kenne ich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, Wilderness Trail kenne ich auch, glaube ich. Aber ansonsten bin ich da wirklich, puh, maximal überfordert.
Ja. So, wollen wir mit Wilderness Trail anfangen, mit so einem Bourbon? Und da können wir über die Möglichkeit hier reden, einfach mal mit Weizen zu arbeiten oder mit Roggen zu arbeiten und was ein Mashbill ist, was sind die Zutaten für einen Whisky.
Ja, steht sogar drauf. Sehr gut. Ja, gerne.
Das für unsere Hörer, der Jason hat die Mashbill mit, da wo es vielleicht angegeben ist oder wo es genannt wird, mit aufs Fläschchen draufgeschrieben, ne? Ja.
Genau, zumindest hier habe ich das draufgeschrieben. So, von daher, mach's einmal ganz kurz vorlesen.
Genau, hier steht einmal drauf, 64% Mais, 24% Weizen und 12% gemälzte Gerste im Small Batch Verfahren gebottelt.
Bottled in Bond steht da noch. Ach ja,
Genau.
das heißt 50%.
Muss 50%, ein Gesetz aus dem Jahr 1897, der erste Verbraucherschutzgesetz der Vereinigten Staaten. Wir haben nicht unser Fleisch geschützt, wir haben nicht dann irgendwelche Produkte von Milchprodukte geschützt, wir haben tatsächlich unsere Spirituosen und besonders unser Whisky geschützt damals, um da einfach dafür zu sorgen, dass ein Whisky, der mindestens 4 Jahre alt sein muss, es muss genau mit 50% dann abgefüllt werden. Es darf nur als eine einzige Distilling Season, das heißt entweder im Frühjahr vom Januar bis Juni oder aus dem Herbst vom Juli bis Dezember rauskommen. Das heißt, du kannst Fässer nicht mischen von Mai und Oktober zusammen, denn es ist kein Baron Bonn mehr. Immer nur diese 6 Monate kommt dann da zusammen. Und das muss jetzt hier tatsächlich von einer einzigen Brennerei und einer einzigen Master Distiller hergestellt werden. Also wenn du ein Produkt von einer einzigen Brennerei haben möchtest, ist immer Baron Bonn deine beste Möglichkeit, das dann garantiert zu bekommen.
Wahnsinn. Warum war es notwendig, das erste Verbraucherschutzgesetz der USA für Whisky zu schaffen? Wahrscheinlich, weil viel
Unfug gemacht wurde
Unfug
vorhin.
Getrieben wurde, ja.
Genau, du nimmst einfach mal neutralen Alkohol und tut ein bisschen Tabak da rein, ein bisschen was als Spucknapf da rein, mischt ein bisschen Batteriesäure darunter und ein bisschen dann Traubensaft und sagt, hier, hast du jetzt hier dein Bourbon? Und das ist natürlich eklig und einfach mal gesundheitsschädlich. Und da musste dafür Sorge getrieben werden, um die Leute da zu schützen vor sich selbst. Vor den Gier einiger Menschen, nicht wahr?
Nee, aber ich meine, es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass Qualitätsstandard ja nur darüber durchgesetzt werden konnten, dass man eben Regeln schafft, auch wenn die für den einen oder anderen aus unserer Perspektive jetzt Genießerperspektive, wo wir sagen, Mensch, das ist aber streng, könnte man da nicht noch was anderes und hier was zulassen und da experimentieren, dann kann man ja sagen, nee, dann du kannst experimentieren, aber dann kannst du halt nicht das draufschreiben, sei es Bottle in Bond oder Black Bourbon oder was auch immer. Dann kann man experimentieren, aber dann kannst du halt das Logo dafür nicht nehmen, das eben eine ganz bestimmte Herstellungsweise festlegt. Und das ist wiederum ein echtes Qualitätsmerkmal, auch wenn das jetzt nichts darüber sagt, ob einem das nachher schmeckt, aber es ist zumindest in der Herstellung ein hohes Qualitätsmerkmal. Ne? Ja. Das ist ja dann das Wichtige. Ich also, muss sagen, der riecht absolut betönt hier, dein Wilderness Trail.
Ja. Also ich versuche immer wieder die Leute ein bisschen zu erklären, dass ein Scotch, also bei Schottland, es gibt nur 2 Sorten von Whisky. Es gibt Single Malt, es gibt im Grunde einfach nur wenige Gesetze, 100% gemälzte Gerste und Pot Still in eine einzige Brennerei hergestellt. Und alles, was nicht diese erfüllt, ist ein Grain Whisky. Du tust 5% Roggen rein auf ein Pot Still in eine einzige Brennerei, hättest du jetzt hier ein Grain Whisky. Du machst es nicht auf ein Pot Still, du hast ein Grain Whisky. Also, sehe Loch Lomond Grain, was 100% gemäß der Gerste ist, auf ein Column Still, auf eine kontinuierliche Brennanlage, ist ein Grain Whisky. Es gibt nur 2 Sorten von Whisky, Single Malt und Grain. Du mixt dich zusammen, hast du Blended Scotch, du mixt 2 Single Malt zusammen, hast du Blended Malt und du mixt 2 Blended Grains zusammen, Grains zusammen, du hast ein Blended Grain. Also, nur 2 Sorten, die man zusammen mixen kann. In Amerika hat man 27 verschiedene Whisky-Sorten. Und das hängt mit unseren Zutaten zusammen. Hat man mehrheitlich Mais, hat man mehrheitlich Roggen, hat man mehrheitlich Weizen, hat man mehrheitlich denn dort gemälzte Gerste, hat man mehrheitlich gemälzte Roggen. Also das sind unsere Hauptkategorien, die es da so gibt. Und dann ist die Frage, ist es straight? Straight bedeutet mindestens 2 Jahre alt. Jeder Whisky in Amerika unter 4 Jahre muss eine Altersangabe haben. Und ab 4 Jahre ist ein Whisky in Amerika sozusagen volljährig und braucht keine Altersangaben mehr. Mhm. Ja, also straight heißt aus ein einziges Bundesland. Du kannst tatsächlich 20 verschiedene Destillate zusammenmixen in einem Kentucky Straight Bourbon. Es ist Kentucky Straight. Denn straight heißt nicht Einzelfass. Heißt nicht eine einzige Brennerei, heißt nicht Single. Und erst seit diesem Jahr gibt es überhaupt Single Malt in Amerika. Und das heißt dann tatsächlich das erste Mal, wo wir haben eine einzige Brennerei und 100% gemälzte Gerste. Aber egal, womit es destilliert wurde, ob Pot Still oder auch dann dort tatsächlich auf eine kontinuierliche Brennanlage. Wir kommen nachher zu unserer Single Malt aus Baltimore, Maryland.
Also Jason, man merkt, dass du das öfters erklärst.
Genau, der Lehrer kommt durch und jetzt ist das, was
uns... Nicht der Lehrer, so war das gar nicht gemeint, sondern ich wollte sagen, du hast es on point.
Ja.
Mit nur nicht ein Wort zu viel, aber in der Geschwindigkeit, dass ich dir beim Sprechen auch, ich kann dir beim Sprechen auch folgen. Das wollte ich damit
Super.
sagen. Ne,
Warum
also es ist
messen
nicht,
muss ich das ein paar hundertmal am Wochenende erklären, ja?
das ist alles sozusagen minimalistisch, aber ohne viel Tamtam drumherum, aber die wichtigsten Eckpfeiler einfach genannt. Und das ist ja spannend, weil auch allein in dem, was du jetzt gesagt hast, da drin kursieren ja noch viele Mythen, die Leute irgendwie anders erzählen oder
Ja.
ne, also dass vor allen Dingen Kentucky Whisky immer aus einer Destillerie kommen muss, ne, oder
Nein,
sowas. Das ist, aber das hört
leider
man ja
nicht.
oft,
Ja,
ne?
genau.
Genau.
Nee. Und das ist dann mit, und du kannst auch Bourbon haben, der einen Tag alt ist. Es gibt keine Altersbegrenzung für Bourbon, wie jung es sein muss, aber es muss auf der Label, auf der Etikett draufstehen, denn dort
Ja.
10 Tage oder 10 Monate oder manche schreiben denn dort, tatsächlich habe ich oft gesehen, denn dort 37 Monate. Ein Moment mal, das ist dann 3 Jahre und ein Monat. Okay, gut. Also, und dann in Texas machen sie sehr, sehr gerne. Wohin ich wollte ist,
Wäre American Whisky noch eine Stufe unter Bourbon?
American Whiskey ist der Auffangkategorie für alles, was keine sonstige Kategorie hat. Und American Whiskey muss tatsächlich aus 80%, bis zu 80% Neutralalkohol bestehen und aus mindestens 20% Straight Whiskey bestehen. Es kann straight
Okay.
Bourbon, straight Rye, straight Wheat, straight Malted Rye, kann straight Malt sein, aber es muss mindestens 20% ein Straight Whiskey sein und bis zu 80% denn dort neutral Alkohol sein. So, und deshalb ist dann, wenn du auf zum Beispiel auf Michters anblendet, das ist American Whiskey. Warum? Weil es in diesem Fall tatsächlich gebrauchte Fässer benutzt. Und nun
Genau.
kommen wir zu Bourbon. Bourbon muss tatsächlich in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Regel Nummer eins: Du kannst kein Bourbon in Kanada oder Mexiko oder in Deutschland kreieren, ist nicht erlaubt. Und das zweite ist, es muss in neue, ausgekohlten Eichengefäße oder Fässern sein. Diese Fässer müssen von innen in Brand gesteckt werden. Es muss tatsächlich eine Tiefkohleschicht da drin entstehen. Und auch bei Bourbon muss es mindestens 51% Mais sein. Darf 100%
Ja.
Mais sein. Aber es muss Amerika neue Fässern, ausgebrannte Fässern und es muss mindestens 51% sein. Hier haben wir dann dort 64%, ja? So.
Der riecht wirklich fantastisch. Ich habe ja immer wirklich das Problem gehabt, woher, also aus meiner Jugend, woher kenne ich Bourbon? Das kenne ich tatsächlich nur von irgendjemandem, der sich
Jim
einen
Beam oder
Jim
Jack
Beam.
Daniels?
Die zwei und dann auch noch mit Cola vermischt. Und wenn ich das rieche, dann hebt sich bei mir alles. Und aber dieser Geruch und dieses Image hat sich so lange transportiert. Und ich glaube, das ist das große Problem, was viele Deutsche haben, dass diese zwei Marken den Markt so lange, so intensiv penetriert haben und dominiert haben, dass der Ruf von Bourbon quasi nachhaltig geschädigt wurde. Und es hat echt lange gedauert und ich glaube auch in die Zeit, wo, als wir schon Podcast aufgenommen haben, bis wir wirklich mal, oder bis ich mich mal wirklich daran getraut habe, und dann wirklich starstruck da stand und dachte so, krass, was ist denn das? Wo kommt denn diese dunkle Schokolade, wo kommt die Minze und so weiter, was da alles Geiles drin ist wirklich. Das hat ein bisschen gedauert. Und ich kann wirklich auch jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, probiert das aus, abseits von dem, was es im Supermarkt gibt, wirklich mal die Nase reinzuhalten und wirklich auch mal sich kurz damit zu beschäftigen und es halt auch wirklich pur zu genießen.
Genau, wobei im
Nichtsdestotrotz,
Supermarkt gibt es,
nichtsdestotrotz, sorry, ich will sagen.
also im Supermarkt gibt es ein paar gute Sachen. Es gibt ein Woodford Reserve manchmal, was man finden
Naja.
kann, denn da. Es gibt ein Wild Turkey, was man manchmal finden kann. Es gibt
Ja.
ein Wheated-Produkt, das heißt Maker's Mark. Also normalerweise benutzt man Mais, Roggen und gemälzte Gerste. Häufig ein Bourbon hat drei verschiedene Zutaten. Man kann den Roggen, der ein bisschen würzig ist, wie ein Roggenbaguette würzig ist, verglichen mit einem Weizenbaguette, ersetzen durch Weizen und da wird es weicher. Und das ist das, was wir hier haben. Und das ist das Schöne bei Wilderness Trail, ist, es gab da ein Produkt mit der gleichen Anteil von Weizen oder der gleiche Anteil von Roggen, damit man sehen kann, wie
Ja.
unterschiedlich, wenn alles andere identisch ist. Gleiche Fässern, gleiche Hefe, gleiche Zeit auch in der Flasche oder in der Fass. Und da einfach zu sehen, wie das zu sehen. Ich liebe Rye Whiskey, ich liebe diese Würzigkeit. Der
Ja.
Wheated Whiskey für mich ist nicht mein Lieblingsprodukt von Wilderness Trail. Aber dennoch habe ich euch geschickt, damit ich mit euch über diese Wheated Bourbon so reden kann.
Also ich muss sagen, der hat einen natürlich einen sehr süßlichen Duft. Ich habe ihn jetzt noch nicht probiert, nur genossen, aber der ist sehr betörend. Der hat für mich Im ersten Moment hatte ich Kirsche, die ist aber relativ schnell verflogen. Dann kommt aber natürlich viel Vanille, Röstaromen, süßliches Holz,
Süßholz ist auf jeden Fall dabei,
so
ja.
Rebenpudding irgendwie. Also man hat so ein Nachtischgefühl gleich, wenn man dran riecht. So, ne? So warmer Pudding oder sowas, ich weiß nicht
Ja,
genau.
ist dunkle
Aber das
Schokolade.
taugt, also wirklich richtig. Das ist jetzt natürlich nulleckig und kantig, auch wenn es 50% hat, sondern das ist super gefällig. Ne? Das ist der Sommernachmittag, 15 Uhr, Kaffee und Kuchen, so irgendwie, da passt er irgendwie rein. Ne? Wenn er damit auf dem Tisch stehen würde, dann würde ich auch sagen, esse ich auch mal ein Stück Kuchen mit, wenn
Ja.
es den dazu gäbe.
Also ich sage häufig, manchmal ist Single Malt Scotch ein bisschen in eine Richtung langweilig, denn es ist immer 100% gemälzte Gerste.
Ja.
Und die Zutaten sind immer gleich. Und die Hefesorte, also 90% von alle Single Malts, die wir probieren werden, Distillers Yeast, also der Hefe
Ja.
ist identisch überall. Jede Brennerei in Amerika hat einen eigenen Hefestrang. Und wer versteht, was im Alkohol weiß, der Alkohol entsteht durch die Hefe und den die Nebenprodukte. Jeder Hefestrang hat eine andere Geschmacksrichtung. Und wir haben unsere verschiedenen Zutaten. Und das beeindruckt sehr stark, wie beim Brot, was wir denn da haben. Bei uns wird es langweilig allerdings, weil wir immer ein neues ausgebrannten Eichenfass nehmen muss. Also das ist das unser Flaschenhals. Das ist da, wo wir sagen können, vieles schmeckt ähnlich, weil halt eben dieses
Ja.
Holzmoment ist gegeben. Punkt aus. Ja, also das ist das, wo einfach Scotch glänzt, weil die so viele Finishings haben. Ja, also dann tut man das in Port, Madeira, Sherry, Rum, was auch immer für Rotweine oder Weißweine oder was auch immer du finden willst. Und wir haben immer diese gesetzlichen Bedingungen, Voraussetzungen, neue ausgebrannte Eichenfässer.
Ändert sich da gerade was?
Darf ich zwischendurch mal Cheers
Oh, ja,
sagen?
unbedingt, Olli.
Cheers.
Jason, cheers.
Jason, cheers.
Ding. Sehr gut, Jason, ich
Also
habe eine Flasche
nein,
an mich.
also die einzigen Leute, die darüber sprechen, tatsächlich aus meinem Kontext, dass die Amerikaner aufhören sollten, neue Fässer zu benutzen, sind die Europäer. Also wir in Amerika diskutieren nicht darüber. Bei Single Malt darf man neue und gebrauchte Fässer benutzen, aber niemals wird es dann bei Bourbon tatsächlich diese Regeln meines Meinungs nach geben können. So.
Aber es wird ja schon viel experimentiert, oder?
Du meinst mit Finishing?
Ja.
Genau, wir gehen zu zum Beispiel Angel's Envy hat das erste Mal tatsächlich ein Produkt auf den Markt gebracht, Kentucky Straight Bourbon finished in Portfässern.
Ort, genau, ja.
Und das darf nicht sein, das ist gesetzlich verboten. Allerdings die Regierung, gibt es eine Regierungsbehörde, TBB, die haben es genehmigt. Und damit haben sie einen Präzedenzfall geschaffen. Weil ein Bourbon darf keinen Zusatz haben. Darf keinen Farbstoff, kein Zusatz, kein Finish haben. Und dennoch gibt es das. Und damit hat man einfach das Gesetz ein bisschen umschifft und sagte, hey, wenn die es machen, kann ich es auch machen. Und viele Leute Finishing-Produkte jetzt hier da drin. Das ist der absolute Hype. Ob es Honig ist, ein Honigfass, ob das ein Ahornfass, ob das jetzt Rum oder Port oder Sherry oder was auch immer. Aber man muss die.
Tabasco-Fass habe ich mal hier von, nicht Dickel. Dickel, genau, da gab es
George
mal ein
Dickel.
Tabasco-Fass.
Ja,
Genau.
genau. Das war grässlich, oder? Hast du den probiert?
Zum Glück
Habe ich
nicht.
nicht, nee, nee. Aber ich habe es gesehen und dachte, die versuchen auch, was geht gerade so irgendwie.
Ja, genau. So,
Aber
das ist immer noch ein bisschen Nische, aber das kommt mehr und mehr, ja.
Olli hat ja ein Favoriten Whisky lange gehabt und es war der Woodford Reserve Double Oaked. Wie sieht es damit aus,
Göttlich lecker.
wenn ich zweimal frische Eiche verwende? Wie funktioniert
Ja,
das? Wäre das okay?
absolut, weil das frische Eiche ist. Ja, frisch ausgebrannte Eiche. Beide Fässer sind ausgebrannt.
Und muss ich amerikanische Weißeiche verwenden? Könnte ich auch
Nein.
europäische Eiche nehmen?
Wenn du bereit wärst, zehnfach so viel zu bezahlen für das Holz, gerne.
Also schmeckt der wahrscheinlich auch nicht, weil ohne Ende Tannine, aber es wäre theoretisch möglich, mir ein Fass aus europäischer Stieleiche zu bauen, importiere das in die USA und pack dann da meinen Bourbon rein.
Absolut, aber auch ein Sherry. Also wenn du nach einem Bodega findest, der tatsächlich europäische Eiche benutzt für ihre Sherry-Fässer, dann weißt du, das sind alles Seasoning-Fässer. Denn in der Bodega benutzt man halt eben amerikanische Eiche. Erstens günstiger und zweitens weniger Tannin. Aber erlaubt, es steht denn da tatsächlich Eiche, Eichenfass. Es steht noch nicht Fass, es
Okay.
steht Container. Und da gab es schon Leute, die viereckige Fässern gebaut haben,
Ja.
damit sie das darin reifen können. Die haben viel geleckt und waren sehr teuer herzustellen.
Wollte ich gerade sagen, das klingt irgendwie nicht so schlau. Ja.
Es war ein Gag, ja,
Ja, genau.
also kann man, ja.
Das ist definitiv. Ich habe gerade probiert. Sehr gefällig, sehr lecker. Der Abgang ein bisschen kurz, muss ich sagen. Der könnte noch ein bisschen. Aber was ich tatsächlich mag, ist, dass was beim Abgang bleibt, tatsächlich so eine, ich weiß nicht, ist eine ätherische Note. Das habe ich ganz oft bei Bourbons. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das geht manchmal sogar in Richtung Minze, was ich total spannend finde. Was mir sehr, sehr gut gefällt tatsächlich.
Also der Rye wird auch manchmal ein bisschen minzig werden, also
Ja.
aber Bourbon kann das auch ein bisschen in diese Richtung tatsächlich haben, ja.
Sag mal noch zwei Sätze zu Wilderness Trail. Was sind das für Jungs oder Mädels?
Jungs, also Dr. Pat Heiss und sein Kumpel Shane damals, das ist jetzt hier 12 Jahre ist es nun her, die haben die Brennerei gegründet. 10 Jahre zuvor, das heißt vor 22 Jahren, als sie noch gerade aus der Uni kam, Dr. Pat Heiss hat sein Doktorarbeit im Thema Fermentation gemacht. Die haben gewollt, eine Brennerei zu bauen, an denen fehlte das nötige Kleingeld. 2 bis 5 Millionen muss man dann im Sand erstmal setzen, bevor man eine Brennerei denn da gebaut hatte, mit allem, was dazu gehört. Und da stattdessen wurde er dann einfach Experte für Fermentierung und hat verschiedene Brennereien denn dort beraten, geholfen und dann irgendwann merkte, die Jungs verstehen nicht, wie man brennt. Also ich mache Schaubrennen und ich mache Seminare, damit Leute lernen können, wo immer die Verschmutzung reinkommt, wo man darauf achten muss, damit der Hefe da richtig arbeiten kann. Und er hat angefangen, tatsächlich da zu brennen auf ein Potstill. Und dann jemand bei einem seiner Wochenende-Seminar sagt, was passiert mit dem Fass? Wir haben gebrannt, wir haben ein Fass gefüllt, was passiert damit? So, weiß ich nicht, tu das momentan in den Schuppen da rein. Er sagt, ich kaufe dir das ab. Ich sage, okay, gut, gut. Und dann hat er die Idee gemerkt, da sagt, ein Moment mal, wenn ich hier brenne und das dann sofort verkaufen kann, oh, ich kann damit Geld verdienen. Und dann hat er angefangen, dann jedes Wochenende zu brennen und dann wurde dann so viele Aufträge, dass er tatsächlich jemanden angestellt hat, der jeden Tag gebrannt hat. Und dann hat er gemerkt, oh nein, ich kann wirklich dann nur ein Fass pro Tag sozusagen brennen. Das sind jetzt hier 30 im Monat. Also ich will ein kleines Column Still, so eine kontinuierliche Brennanlage, wo ich tatsächlich 40 Fässern dann dort machen kann, nicht in einem Monat, sondern an einem Tag. Und dann hat er es gemacht und die Hälfte hat er immer sofort verkauft in den Fass aus New Make. Und die andere Hälfte hat er sich für sich behalten und damit der ganze Brennerei finanziert. Und das ging weiter, dass er eine große Column Still dahin getan hat, wo sie bis dann hier zu 400 Fässern in der Woche gemacht haben. Und ja, und dann kam Campari irgendwann hin vor ein paar Jahren und sagte, hey, uns gehört Wild Turkey, wir brauchen Kapazität, können wir euch aufkaufen? Hier ist dann gut 500 Millionen Dollar. Und das gehörte buchstäblich zwei Jungs, Shane und Pat. Die zwei, ja, nie Investoren gehabt, nie irgendwelche Gelder aufgenommen. Es war deren Baby. Und das ist schwierig, Nein zu sagen zu 500 Millionen mit nochmal
Auf
die
jeden
Möglichkeit, dass
Fall.
150 Millionen Bonus obendrauf von gewisse Ziele erreicht wurden. So, das gehört jetzt Campari, liebe Leute. Schade. So.
Oh Mann. Alter, hätte ich sofort gemacht. Da hätte ich keine Nacht drüber geschlafen.
Nö, ich auch nicht. Wie viele Brennereien kannst du wieder neu aufbauen mit 500 Millionen? So.
Genau, das stimmt. Du sag mal, es steht hier drauf, wir haben gerade über Mais gesprochen, wir haben über Weizen gesprochen. Es stehen hier aber auch 12% gemälzte Gerste drauf. Ist es wirklich so, dass die gemälzte Gerste quasi immer mit drin ist, zumindest zu einem kleinen Anteil, als ich habe mal gehört, irgendwie als Gärstarter, weil die Gerste besser funktioniert, oder woran liegt es, dass auch immer gemälzte Gerste dabei ist?
Gute Kumpel von mir und gerade eben in unserer Bourbon News Deutschland haben wir diesen Thema durchgenommen von Reservoir Distillery aus meiner Heimat, Richmond, Virginia. Die haben zum Beispiel 100% Weizen, 100% Roggen und 100% Mais aus ihrer Mashbill, aus ihren Zutaten. Und er hat auch die Leute damals gefragt, warum tut ihr immer 5% gemälzte Gerste rein? Es reicht nicht. 5% fängt nicht dieses enzymische Wirkung an. Du brauchst mindestens um die 12%, damit das tatsächlich genug ist, um dann dort tatsächlich mit dem Maischen das voranzubringen. Und die haben gesagt, Tradition. So, es gibt sogar ein Mashbill aus hier von MGP. Da ist 99% Mais und 1% gemälzte Gerste. Und da hat jemand gefragt, denn damals, warum 1%? Was soll das? das bewirkt gar nichts. Und die sagten, laut Regularien in Schottland muss Whisky gemälzte Gerste enthalten. Wir haben Angst gehabt, dass wenn wir diese Produkte irgendwann mal in der EU und in UK verkaufen, dass es nicht als Whisky anerkannt wird, weil es nur gemälzte Gerste hat. Und überall in den Vereinigten Staaten ist denn dort tatsächlich benutzt man Enzym. Also das ist einfach, was man denn da tut, weil halt eben der Anteil von gemälzte Gerste so gering ist.
Also war es die Angst vor Europa?
Ist der Angst vor Europa, warum denn da diese 1% noch drin blieb? Die 5%, früher war es dann tatsächlich um die 30%, dann war es auf 20%. Gemälzte Gerste ist das teuerste Getreide, was man da bekaufen kann. Und deshalb hat man es so gering wie möglich dann da gemacht. Und meistens landete man bei 5%. Hier hat man 12, zum Glück.
Sehr gut. Ja. Cool. Und Wilderness Trail, weißt du, wo der Name herkommt? Ist das jetzt
gut, das ist tatsächlich da, diesen Danville, Kentucky, und da war ein Pfad, wo die ganzen Leute damals Richtung Westen da vorbeigingen, dieses in der Wildnis. Also Virginia ist eine der Gründungskolonien und damals Kentucky gehörte noch zu der Territorium von Virginia, auch genau wie West Virginia übrigens. Und da war tatsächlich so, als dann Kentucky 1783, glaube ich, war das, ein eigenständiges Bundesland wurde, war das noch der Wildnis, weil es über der Appalachenbergen rübergehen musste, um da hinzukommen. Und da fort, da dieses Pfad damals, diese Wilderness Trail, ging tatsächlich an Danville vorbei. Die gibt es immer noch, da kann man immer noch heutzutage laufen. Tipp einfach Wilderness Trail ein und da kommt man entweder bei diesem Wanderweg oder bei der Brennerei, je nachdem, welche Google-Maschine du benutzt.
Okay. Ich meine, das ist ja super identitätsbildend, dieses ganze Thema Siedler und Track nach Westen und keine Ahnung, gibt ja, glaube ich, fast keine Serie, die sich irgendwie mit den jungen Amerika beschäftigt, wo nicht irgendwie Siedler gegen Indianer und weiß der Geier, was da alles so an
ich war gerade am Wochenende bei Karl May in Bad Segeberg, ja.
Das stimmt. Ich fahre in 4 Wochen nach Kroatien, da wurden die Dinger gedreht.
Genau, ja, sehr gut. Tolles Land übrigens, ja. Ich habe auch den Kroatien gern gehabt. So.
Ja. Ich habe mal noch eine andere Frage. Ich würde gerne noch mal auf deinen YouTube-Kanal oder deine Kanäle zu sprechen kommen.
Gerne.
Du bist jetzt, du hast vorhin gesagt, seit 2016, also ungefähr 9 Jahre dabei. Ja. Und hast in der Zeit über 6.000 Videos aufgenommen?
Ja, ich glaube, das stimmt jetzt hier. Ich muss da genau
schauen. Ich habe gerade beide Kanäle zusammengerechnet und wir waren bei 6.000, knapp 200.
Ja, wenn beides zusammen, das kommt hin, ja. 6.000 plus, ja.
Wie macht man das?
Indem man viele, viele Jahre lang jeden Tag ein Video rausgehauen hat. Ich habe zuerst jetzt hier tatsächlich im April mir gegönnt durch meinen Umzug, durch meine Scheidung, durch jetzt hier den neuen Arbeitsbeginn, jetzt hier mit der Arbeitsstelle wieder, habe ich mir erlaubt, einfach mal hier tatsächlich das schleifen zu lassen. Und ich fing jetzt erst an vor gut Mitte August, dass ich wieder Content produziere, dass ich 2-3 Mal eine Woche ein Video hochlade. Viele andere Menschen, früher war es ein Video pro Woche, was weltweit normal ist. Ich habe irgendwie das jeden Tag gemacht und ein paar Leute wie Sascha und so weiter haben jetzt hier mehrfach in der Woche auch ihre Videos dann da auch weitergemacht, was international unüblich ist für die Whisky-Szene.
Und du machst ja nicht nur einfach ein normales Video, du machst ja Streams, du hast deine Bourbon News, Irish Whisky News.
Von German Made in Whisky. Germany, der Whisky-Podcast.
Genau, ja. Genau, Deutschlands Whisky-News, monatlich, glaube ich.
Ja, korrekt.
Du hast deine Sonntagsshow mit Gästen, du hast Messeformate, irgendwie ist genau, wenn ich so richtig überlege, fällt mir jetzt kein Format ein, wo du dich nicht irgendwie rumtummelst.
Ich habe viel gemacht und mache weiterhin sehr, sehr viel jetzt hier auch in der Online-YouTube-Whisky-Szene. Jawohl.
Ich war ja immer nur Mathe-Grundkurs im Abitur, aber ich habe es gerade mal berechnet, wenn wir 6.000 Videos über 9 Jahre nehmen, sind das pro Jahr 666 Videos.
Ja.
Das sind mehr als ein Video pro Tag.
Denn du hast den englischen Kanal mit dem deutschen Kanal zusammen addiert. Das heißt, ich habe das jedes Video, was ich auf Deutsch mache, mache ich auch auf Englisch.
Alter Schwede. Alter Amerikaner.
Ja.
Aber da muss ich sagen,
Vielleicht war es ein
das
bisschen zu
ist
viel.
ja aber wirklich mal eine extreme Disziplin, also die du da an den Tag legst. Wenn ich mir überlege, wir würden das jetzt nochmal alles auf Englisch machen, jetzt unabhängig davon, dass die Frage ist, ob ich da bei euch beiden Spezialisten mitkomme, aber allein das Doing, also wenn man was schon mal erzählt hat, ich meine, okay, auch das ist vielleicht warum wir für einen Lehrer ein bisschen einfacher, Sachen doppelt zu erzählen, aber
Was?
ja, es ist glaube ich schon, aber trotzdem, also ich stelle mir vor, dass es doch auch ein hohes Maß an Disziplin kostet, wenn du einen Whisky verkostet und du stellst fest, naja, ist nicht so das Gelbe vom Ei, jetzt das Ding nochmal auf Englisch drehen.
Und ein bisschen immer noch überraschend wirkend unser, aber die wissen alle, zumindest ich erwähne das immer wieder, dass ich in meinen deutschen Videos schon das und das gemacht habe und dann versuche ich was anderes auch mit einzubauen, vielleicht ein bisschen Wasser damit zu arbeiten, vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Also ich versuche immer bei meinen Whisky-Videos nicht nur riechen, schmecken, meine Meinung zu sagen, sondern auch immer einen Mehrwert zu geben an Informationen, die man vielleicht sonst nicht wissen könnte, wenn man nur die Flasche in der Hand hat.
Ich meine, was du ja auch machst, was ja sonst auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand anders macht, dass du immer in deinem Regal, dass du dich umdrehst in einem Regal guckst und überlegst, gefühlt manchmal auch etwas, weil du einen spontanen Einfall hast und sagst, Mensch, wo habe ich die Flasche? Irgendwo geistert die doch rum. Und du dann spontan einen Vergleich machst mit irgendwas, was dir gerade in den Sinn kommt, wo du denkst, jetzt könnte es vielleicht Sinn machen. Also was vorher nicht irgendwie geskriptet ist von dir, sondern wo du sagst, ah, jetzt hier komm, den könnte ich noch dazu nehmen.
Genau,
Das
also meine
machst
Videos
auch,
sind
glaube ich, nur
meistens
du,
so ein
ne?
erster Eindruck, ja. Also das heißt, ich mache die Flasche vor der Kamera auf und ich schenke sie ein und meistens habe ich ein Vergleichswhisky. Das ist so etwas, was mich ausmacht. Ich mache immer ein Vergleichswhisky. Im Grunde vorher versuche ich zu überlegen, was könnte ein würdiger Gegner sein, entweder preislich günstiger oder verfügbar oder was auch immer, und die miteinander zu vergleichen. Und beim Schmecken, beim ersten Eindruck manchmal merke ich, oh, das ist nicht so top. Lass uns was anderes stattdessen nehmen. Und dann früher, als der Whisky-Regal hinter mir war, heute ist sie nicht da, aber die kommt noch. Mein Studio ist weiterhin im Aufbau und dann werde ich das auch wieder irgendwann mal machen können.
Was sagst denn du zum Thema Erkenntnis aus Vergleichen? Ich denke mir manchmal, man tut dem Whisky, den man vergleicht, auch Unrecht, wenn man den so in so eine Competition stellt, weil, also du probierst was, du bist vielleicht nicht so begeistert und dann holst du irgendwie eine andere Flasche raus, die du schon kennst, hast eine Erwartungshaltung und siehst die dann ja auch in der Regel bestätigt. Und da gibt's ja irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass Whisky eine Diva ist, ne? Aber manche Flaschen, die stehen alleine gut da. Aber wenn man die dann in den Vergleich reinzieht, dann verlieren die irgendwie. Oder du hast einen Standard für dich, das kenne ich ja auch irgendwie. Bei dir ist es, glaube ich, der Bushmills 16. Ich hab auch irgendwie Flaschen, die mag ich einfach total. Und dagegen kackt dann alles ab, was ich dann eben stelle irgendwie. Ne? Da kann dann kommen, was möchte.
Oder Bushmills
Und
10 sogar, auch von Preis-Leistung kaum zu
ja,
schlagen.
auch, also ich bin ja eh ein riesen Bushmills-Fan, also von daher, ja, da holt mich ganz viel ab. Aber trotzdem so, was denkst du so zu diesem, ist Vergleichen fair? Oder ist das, tut man den man vergleicht, nicht damit auch ein Stück weit Unrecht, wenn man das sozusagen nicht als etwas begreift, was für sich selbst steht, sondern das immer in Beziehung setzt zu was anderem? Ich frage mich das
Also
oft bei so Tastings,
ich
wo
habe
man dann so
bestimmt
mehrere
jetzt
Sachen.
schon.
Also gerade wenn man mehrere Sachen probiert und die so vergleicht miteinander, dann frage ich mich immer, ob das überhaupt sinnvoll ist, das zu tun. So aus der Perspektive, dass die Dinge für sich allein vielleicht einen anderen Wert haben, als wenn man sie halt in so eine Competition stellt.
Okay, gut. Erstmal sage ich, ja, es lohnt sich zu vergleichen. Das ist mein ganzes Konzept, auch unser Blind Tastings und so weiter, ist alles mit Vergleichen, denn da, das ist das, was ich gerne tue. Denn von den 5000 plus Whiskys, die ich schon verkostet habe, ist einiges da draußen, was einfach schlecht ist. Also ich habe sehr, sehr viele minderwertige Whiskys in meinem Leben gehabt. Und einfach mal zu sagen, liebe Leute, schenkt euch das Geld und kauft stattdessen das oder verzichte bitte auf diese Flasche, weil halt eben das ist einfach ein Standard-Ding, schmeckt so viel besser. Ich kaufe alle die Flaschen selbst. Ich kriege hier alles, was irgendjemand versucht mir zu schenken, sage ich, tut mir leid, ich kann kein Video machen, weil ich unabhängig bleiben muss mit meiner Bewertung. Das ist Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, meine Meinung dazu. Und das kann ich nur, indem ich die Flasche selbst erwerbe. Da habe ich keine Bedingungen an dieses, was ich sage. Und zum Glück kriege ich die Flaschen fast immer weg durch meine Flaschenteilungen, die ich in meine verschiedenen WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen dann dazu habe. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich vergleichen sollten sogar. Wenn du dachtest, Mensch, der ist nicht so gut, dann hol etwas raus und sag, oh, der ist doch nicht, gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Oder manchmal sagt, oh ja, stimmt, nee. Und dann kriegt man, oh, deshalb, ah ja, nee, das ist wirklich nicht so gut. Nee, ich bin der Meinung, es gibt schlechte Whisky auf dieser Welt, die man einfach gar nicht braucht.
Ist so. Ja, nein, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Dass, also die schlechten auszusieben ist ja auch gut. Ne? Das ist ja, wenn das.
Meine, es gibt einfach durchschnittliche Whiskys. Wozu durchschnittlich nur trinken, wenn du überdurchschnittlich haben kannst? Zu einem besseren Preis.
Ja, aber wenn, also ich denke mir dann immer, okay, dann trinke ich halt nur noch Glendronach und Bushmills 6, also die früher, Glendronachs von früher. Und die, also was ich meine, das sind dann die immer gewinnen, ne? Glendronach 15 oder keine Ahnung. Ne? Da kann man dann jeden anderen Sherry Whisky gegenstellen und dann sagt man, wenn man es, weiß ich, wenn man es blind macht, vielleicht ist es sogar ein offeneres Rennen, ne? Aber ich glaube, da hat es halt jeder schwer gegen so, ne? Egal was du machst. Oder auch so, wenn du so Lineups hast und dann gewinnt immer der Rauchige am Ende. So. Denke ich auch
bei mir nicht, aber vielleicht bei dir.
Ja, aber in der größeren Runde ist das eigentlich fast immer so, dass der Rauch am Ende gewinnt. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber gut.
Das ist ich denke, auch ein sehr deutsches Problem oder schwedisches Problem, ja. Also
ja, kann sein.
In Amerika würde er bestimmt nicht gewinnen im Normalfall. Das ist ein bisschen, was unser Geschmack so will. Auch Schwefel. Deutsche, viele Leute finden Schwefel sogar eine interessante, gute Note. Und das ist eindeutig eine Fehlnote. Und Amerikaner sind wissenschaftlich sehr viel sensibler für Schwefel als der typische Deutsche. Auch eine interessante Sache dann da.
Ja, der Benedikt hat ja gesagt, er findet es schade, dass es so wenig Schwefel gibt bei unserem letzten.
Aber der ist ja auch kein, naja, doch, halb.
Ja, genau,
Benedikt ist schon. Benedikt von Zürich-Spilz hat auf jeden Fall gesagt, er findet es schade, dass es immer weniger Schwefelabfüllung gibt. Da habe ich natürlich schon an unser kommendes Video gedacht. Ich dachte, der Jason wird das Gegenteil behaupten.
Nee, absolut nicht. Also ich bin überempfindlich, was Schwefel angeht.
Genau.
Also Fehlnote hoch 9 für mich.
Genau. Ich habe das große Glück, dass ich es oft gar nicht schmecke. Also nur wenn es so hart schwefelig ist, ne, dann kriege ich es auch mit, aber das ist für mich so einfach würzig.
Ja.
Aber da gibt es auch verschiedene.
Und da bin genau ich so dankbar, einen amerikanischen Whisky gab es bisher so gut wie kein Schwefel. Jetzt, wo man mit Finishing-Fässern anfängt, gibt es ab und zu mal tatsächlich ein geschwefeltes Fass, wo man sagt, ach, muss das echt sein? Komm, Leute. So.
Gibt es Amerikaner, die was mit Rauch machen?
So, unser Problem jetzt ist, wo ist es erlaubt in der Welt, Torf abzubauen?
In Schottland.
Und Irland, sehr, sehr schwierig. Deutschland, sehr, sehr schwierig. Nicht, Amerika, ne? Sehr, sehr schwierig. Der
Belgien.
Beste CO2. Ja, es gibt einen tatsächlich, Melzerei, der einen Ort hat, wo er seinen Torf mit abbauen darf. Torf ist einer der besten CO2-Speicher der Welt. So, und nun, wo kriegt man seine torfige Momente her? Es gibt eine wunderschöne Distillerie, Andalusia ist in Texas und die haben tatsächlich eine Schuppen genommen, also eine große Gartenschuppen denn da und die haben daraus ein Räucherhaus gemacht und die haben tatsächlich mit Holzräuchern und auch mit irischem Torf, was sie dann bezogen haben bis Dezember, ab jetzt ist es verboten, Torf aus Irland zu exportieren, haben sie denn dort tatsächlich ihre Gerste selbst geräuchert. Und das ist, das Schwierigkeit ist, an geräucherte, torfige Gerstenmalz zu kommen. Balcones zum Beispiel hat tatsächlich hier einige getorfte Single Malt, aber die beziehen ihre Gerste aus Schottland. So. Und es gab ganz, ganz wenige, die versucht haben, dann dort ihre eigene Mais zum Beispiel zu räuchern. Und ob das so gelingt, weiß ich nicht. Manchmal, aber lass die Schotten ihre schottische Stile haben. Tatsächlich Rauch, also Torf, das ist super. Aber muss man alle der ganze Welt Schottland imitieren? Ich sage ganz bewusst nein.
Das finde ich auch. Also das finde ich auch tatsächlich gut so. Und ich finde auch, also ich finde es gut, Whisky in unterschiedlichen Ländern zu produzieren, weil es einfach ein Produkt ist, was einfach durch die Fasslagerung und eben durch Getreide im weiteren Sinne natürlich hergestellt wird. Und das fand ich immer bei deutschem Whisky so schade. dass ganz, ganz viele versucht haben, die Schotten zu imitieren.
Ja.
Ja, und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern
Aber da, wenn es danach geht, machen wir Korn und Lagerkorn.
das ist jetzt so, das kann man natürlich so nennen, ist ja sicher, ja, das ist natürlich so.
Das ist ja eigentlich das, was
Aber
wir immer machen.
das, ich glaube, der deutsche Whisky zum Beispiel ist ja auch auf so einem Weg irgendwie, sich noch zu finden, weil ganz viele brennen das vielleicht sogar auf einer Obstbrennblase. Die nächsten, die versuchen, winzig kleine Fässer zu nehmen und so weiter. Man möchte eigentlich immer was imitieren und man möchte es gerne schnell haben. Und so eine richtige DNA kommt bei wenigen. Es gibt, ich finde, es gibt ein paar sehr, sehr gute und auch schmackhafte deutsche Whiskys tatsächlich. Aber es gibt halt auch und vor allen Dingen auch bei uns sehr, sehr viel, ich nenne es mal Ausschuss, was ich wirklich nicht probieren muss. Und bei der, ich weiß nicht, wie es bei der Dichte an Brennereien in den USA ist.
Wir haben über 3000 Brennereien, die Whisky produzieren.
Ich wollte gerade sagen, und ich habe mal auch mit den Jungs von, wie heißen die denn? Alba Collection?
Die Kartenjungs.
Genau. Genau.
Also.
Ja, mit dem Frank gesprochen und er meinte auch, sie sind halt nur dabei, die Karten für die USA zu aktualisieren, weil so viel Bewegung in
Genau,
den
Rüdiger ist
amerikanischen,
das, ja.
genau, Rudi und Frank, genau, dass da so viel Bewegung drin ist im amerikanischen Markt, in den Brennereien, dass die teilweise natürlich do-it-yourself-mäßig gegründet werden, dann entweder sehr schnell wachsen oder sehr schnell wieder weg sind und die kommen gar nicht hinterher, im Endeffekt die Karten anzufertigen. Wie ist es gerade dort?
Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir sind
Ja.
in Deutschland meistens auch verwöhnt durch Schottland. Schottland, es gibt keine Brennerei in Schottland, der nicht vom Anfang an international verkauft. Ja, also mitten im Zweiten Weltkrieg hat dann unser Präsident Roosevelt dann da zu Churchill gesagt, hey, ihr müsst eure Kriegsschulden bezahlen. Wie werdet ihr es so tun? Natürlich mit Whisky. Fangt schon an zu brennen, sodass ihr was habt, um eure Kriegsschulden hier bei den Amerikanern zu vergleichen. Und das ist jede Brennerei in Schottland bis heute ist sofort auf international. Es gibt nicht einen groß genug Markt in Schottland für schottische Whisky. Ja, also Scotch kannst du nicht in Schottland nur verkaufen. Da wirst du sofort die ganze UK, Kingdom und bis Europa und weltweit. In Amerika und auch in Deutschland kannst du kleine lokale Brennereien haben. Der sagt, hey, ich habe einen Radius von 50 Kilometer, die bediene ich, das reicht. Also es reicht tatsächlich, jedes Wochenende gibt es ein Event hier, es gibt neue Musiker, eine neue Band, einen neuen Grill, Hochzeit, was auch immer, hier in unserer Event-Location und es gibt Whisky
Ja.
dazu und das ist schön. Es gibt Leute, die sagen, ich will nur in meinem Bundesland da tatsächlich verteilen, diesen Whisky verkaufen, denn jedes Bundesland hat andere Gesetze. Also genau wie Europa man verschiedene Gesetze hat wegen Alkoholsteuer, hat man in jedes Ge Bundesland in der Vereinigten Staaten andere Gesetze. Denn nach der Prohibition wurde jetzt hier das Verbot aufgehoben, Whisky zu verkaufen, aber es wurde keine Regel gemacht, wie das so gemacht wird. Und deshalb gibt es verschiedene Länder, also Bundesländer, Virginia, Pennsylvania, Ohio, wo ich gewohnt habe, nur die Regierung darf verkaufen. Kentucky allerdings darf, jede Person darf eine Lizenz erwerben und selbst auch Whisky verkaufen. Und da gibt es so diese unterschiedliche Sachen denn da. Und auch jede Brennerei hat unterschiedliche Regeln, wie sie es an den Mann bringen darf, je nachdem,
Ja.
wo sie so sind. Und
Ganz
deshalb,
kurze
es gibt
Frage
so ein
nur zum
paar großen.
Verständnis.
Ja.
Ganz kurze Frage zum Verständnis. Also in Philadelphia, wie du gerade gesagt hast, da ist dann sozusagen, gibt es wie in Schweden so staatliche
Genau,
Alkoholgeschäfte
in
oder?
Pennsylvania ist das dann so.
Pennsylvania, okay.
Ja,
Entschuldigung.
Philadelphia
Okay.
ist ein Staat in dem
Ja,
Bundesland
okay.
Pennsylvania. Ja, genau. Ja, nur die
Okay.
Regierung darf dann dort tatsächlich verkaufen. In Kanada übrigens auch. So, in ganz Kanada. So, jedes Provinz hat eine eigene Einkaufszentrale. Und Pennsylvania ist eine der, wenn nicht der, ich glaube sogar der größte Einkaufsabnehmer von Whisky in der ganzen Vereinigten Staaten. Also
Okay.
den gesamten Bundesland damit mit abdecken muss.
Also es wird deswegen nicht weniger konsumiert, aber es ist
Oh gut,
eben.
es wird einfach geregelt, in dem wer das verkaufen darf. Und die
Ja,
Preise sind
genau.
auch festgesetzt
Ja.
je in diesem Bundesland.
Ja, also genau. Das Bundesland hat im Endeffekt nur die Hand drauf,
Genau.
und ist quasi exklusiv Verkäufer. Eigentlich auch schlau.
Genau, aber es gibt denn dafür aber keinen unabhängigen Abfüller denn da. Du hast keine Einzelfassabfüllung, der
Ah,
nur
das
für
ist
diesen einen
nicht
Shop
möglich.
ist. Nee, weil der ganze Bundesland das einkauft.
Aber es könnte nicht sein, weil die so große Masse machen, dass es dann quasi Pennsylvania Exclusives gibt.
Ja, der Bundesland hat denn dort 22 Millionen Einwohner. Und was ist, es gibt ein Exclusive nur für das Bundesland, aber das heißt nicht, dass es ein Einzelfass ist.
Ah, okay.
Genau.
Verstehe. Ja.
Wie wenn du zu Marco Bonn hingehst, sein Dream of Scotland Einzelfass. Und jede Woche dann, was weiß
Ja.
ich, dann zwei Stück davon gefüllt. Also das wird es hier nicht in Pennsylvania geben können. Es wird ein paar wenige Store Picks, also der sagt,
Ja.
du gehst runter zu Maker's Mark und sagt, hey, ich nehme 100 Fässern, fülle sie als
Ja.
Einzelfass ab und ich meine 100 Top Jobs kriegen jeweils ein Fass davon. Das wird es und gibt es tatsächlich. Aber die Größen, die sie da haben, sind gewaltig an Mengen, die da durchgejagt werden.
Ja, es gibt ja noch so ein paar andere Besonderheiten in den USA. Ich erinnere mich, als ich in Huntsville, Alabama war, zum Beispiel, dass das ein Dry District ist. Ist das immer noch
Ja,
so? Gibt es
genau.
viel?
Also,
Ich kann es gar nicht einordnen.
ja, es gibt viel. Es gibt einige. Auch Lynchburg, Tennessee, ist immer noch Dry County und da wird einfach so weitergemacht. Das mit Huntsville kenne ich mich da in Alabama zu wenig aus. Ich kenne nur die Geschichte von Lynchburg. Das ist tatsächlich so, dass Tennessee 10 Jahre bevor der USA trocken wurde, war Tennessee trocken. Und als dann dieses Bundesgesetz kam und sagt, hey, Alkohol ist wieder erlaubt, muss jedes Bundesland für sich selbst entscheiden. Und Tennessee hat gesagt, jedes Kreis muss selbst entscheiden, wie es handhaben
Awesome.
werden. Und der
Ja.
Kreis, in dem Lynchburg ist, hat nie abgestimmt. Es gab nie die Anfrage bei den Wählern oder bei den jeweiligen Vertretern von diesem Kreis, ob wir Alkohol verkaufen wollen oder nicht. Es wurde nie ein Nein, nie ein Ja. Und deshalb wird auch niemand jetzt das denn stellen, weil Jack Daniels macht damit Werbung. Wir produzieren dort in diesem Dry County. Ja, und das ist für den sogar ein Werbe, ein Bonus obendrauf, einfach dieses verboten sein. Ja, und deshalb wird es so bleiben.
Das verstehe ich aber nicht.
Weil.
Ehrlicherweise. Nee, warum soll es gut sein, dass man den eigenen Stoff nicht trinken darf, da wo man produziert? Was ist denn daran die tolle Geschichte? Das
Das hat
verstehe ich nicht
was,
ganz.
das hat ja was, was, was.
Moonshiner-mäßig.
Genau.
Das ist ja, ja gut, wenn die es heimlich trinken, dann ist ja alles gut, aber das ist ja ansonsten so wie die Sweatshops irgendwo in Bangladesch, die Klamotten herstellen, die sie nie anziehen dürfen.
Gut, also da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, seit einigen Jahren bei Lynchburg tatsächlich Whisky zu kaufen. Und es
Okay,
gab jetzt
okay.
hier seit 2018, glaube ich, war ich da. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich in einem einzigen Raum ein Tasting zu machen. Das war vorher
Oh.
gar nicht möglich, überhaupt selbst die eigenen Produkte auf dem
Wahnsinn.
eigenen Grundstück zu verkosten. Und die gab es eine Sondergenehmigung. Und ich war
Okay.
da und habe einfach mein Glas gehabt und ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Und diesen Typi, dieser Security Guard, war da und sagt: Das dürfen Sie nicht. Ich irgendwie bitte. Ja, Sie dürfen nicht diesen Raum verlassen mit Whisky. Es muss in diesem Raum bleiben. Ich sage: Yes, Sir. Also der war eben
Okay.
alten Footballspieler hier, ja.
Also Prohibition light, ne? Das heißt, man darf in abgegrenzten Räumen schon konsumieren. Ist nicht so, dass man gefährt und geteert und gefedert wird, weil man irgendwie mit einer Flasche Whisky zu Hause erwischt wird, bei sich in seinen eigenen vier Wänden.
Also es gibt einen Mann, der heißt Mark Gillespie, er hat einen Podcast, das heißt Whisky Cast. Super
Ja.
schöner Podcast, gibt schon, ich glaube, 20 Jahre lang macht er das jetzt
Ja.
mittlerweile. Und er wohnt in New Jersey in einem Dry County auch. Ja, und am Ende von jedem Podcast sagt er, und ich komme jetzt hier, dieser Bericht kam aus Unfortunately Dry County of, also aus dieser leider noch trockene Bundeskreis oder diesen
Auch
Kreis
witzig.
hier von New Jersey. So gibt's. Aber was man tut, ist, man fährt einfach die 10 Kilometer weiter und dann direkt an
Alles
der
gut, doch.
Grenze gibt es da einen Shop und kauft man ein. Man
Ja.
darf es behalten, man darf es trinken, man darf es einfach nicht in diesen Kreis verkaufen.
Dann habe ich es verstanden. Okay.
Ja.
Wir haben ja immer noch fünf kleine Fläschchen stehen, lieber Jason.
Ja,
Wollen wir mal zur nächsten kommen?
gehen wir zu
Schlag was
Peerless.
vor.
So, Peerless Bourbon. Wir haben
Hier
hier
haben wir ihn.
55,2.
Halleluja. Oh, sogar mit Whiskey Base ID 217931.
Ja, das
Für
wurde damals
diejenigen,
eingetragen, ja.
die das mal nachschlagen wollen. Früher hatten wir als Podcast mal noch jemanden, der uns das vorgelesen hat.
Ja.
Heute müssen wir das selber machen.
Wenn du alte Folgen von uns hörst, Jason, dann kannst du ab und zu den Paddy hören. Der hat nämlich früher mal unsere Whiskey Base IDs vorgelesen.
Stimmt, das weiß ich noch. Ja, genau. Zuerst habe ich die Stimme gar nicht so einordnen können und irgendwann wurde gesagt, Paddy. Ich sage, ja, genau, das ist Paddy, der das vorliest. Ja.
Ja.
Der hat aber, glaube ich, nachher keinen Bock mehr.
Ja, das war ganz witzig. Eine Zeit
Ja.
lang war es ganz lustig, aber irgendwann hatte der
Ja.
andere Sachen im Kopf. Als für uns immer, wenn wir ihm Base-IDs zugeschickt haben. Und du hast jetzt 2 Tage Zeit, weil ich will den Podcast schneiden. Sprich mir mal schnell ein paar IDs ins WhatsApp-Konto. Das war dann ein bisschen anstrengend.
Oh. Der hat aber in der Nase auf jeden Fall gut Power.
Ja, gut,
Peerless.
55,2, das ist Fassstärke oder Batch Strength. Also jedes Batch ist
Ja.
ein bisschen was anders, denn da wir haben 55,2. Und das Interessante bei Peerless ist, das ist eine Brennerei, die gelernt haben bei Wilderness Trail, wie man Whisky macht. Und die machen auch Sweet Mash. So, wir haben immer Sour Mash, kennen wir vielleicht von Jack Daniels. Das heißt, von der vorherigen Fermentierung nimmt man 10, 20% denn davon und tut es in die nächste Fermentierung da rein. Ein bisschen wie Sauerteig. Also,
Ja.
dass man dieses Hefe, diese Gleichheit denn dazu hat, hat man auch natürlich warme Wärme, ein bisschen Energiegewinnung dadurch. Und
Ja.
das ist eine coole, coole Sache. Allerdings, Dr. Pat Heist hat gesagt, wenn man super sauber arbeitet, muss man nicht das mit Sour Mash machen. Das hat Dr. Jim Crow damals eingeführt vor gut 120 Jahren in der Vereinigten Staaten als Qualitätsmerkmal. Und jetzt, wenn man Sweet Mash hat, ist dann der pH-Wert nicht so niedrig.
Ja.
Sauer niedriger, Sweet ist dann ein bisschen süßer. Und viele Leute können echt behaupten, dass sie einen Unterschied auch vom Geschmack denn dazu erleben. Ja.
Schmeckst du den Unterschied?
Also ich habe vom ein Sweet Mash von Peerless gibt es nicht, deshalb kann ich es nicht direkt vergleichen. Ich warte noch auf zum Beispiel von etwas vom Wilderness Trail, dass sie ein Produkt machen mit Sour Mash und das gleiche Produkt mit Sweet Mash machen,
Ja.
dass man am besten vergleichen kann. Und dieses Moment habe ich noch nicht gehabt. Aber ich habe oft vermutet, oh, okay, das ist ein bisschen was anders, ein bisschen diese intensivere Süße ist schon denn da, ist häufig bei Sweet Mash der Fall. Ich
Okay.
lag meistens richtig, wenn ich was probiert habe. Nicht viele machen das von den etwas mittelgroßen Produzenten. Hard Truth macht das in Indiana, Peerless macht das und auch Wilderness Trail macht das. So. Was sagt ihr?
Ah, die Nase wird die super intensiv.
Ja, der riecht
Ja.
gut.
Ja.
Das Schöne ist, also neben den typischen, ich würde es jetzt mal, ja, Bourbon-Noten nennen. Auch hier wieder eine frische, aber auch eine schöne Würzigkeit, die dahinter liegt. Finde ich sehr, sehr angenehm. Der hat halt Kraft. Ich möchte gern mal reinbeißen, muss ich sagen.
Ja.
Ja, warte mal. Ich finde auch hier wieder, der riecht besonders, ne? Das ist halt nicht so ein Einheitsbourbon-Geruch, sondern nur, das ist sehr fein, sehr kräftig, sehr, sehr dezidiert. Der hat so eine. Also der hat irgendwie auch natürlich diese klassischen Noten, die ein Bourbon hat, aber dazu kommt dann sowas wie so, bei mir so ein bisschen Tannennadel, was Ätherisches, aber auch so Kaffeenoten, Hon also so ein Akazienhonig oder sowas. Ich weiß nicht, also ganz viele Dinge, also sehr komplex.
Auch ein bisschen mehr Vanille kommt da durch, finde ich.
Ja.
Ja, also das
Und
wäre für mich jetzt, ist jetzt für mich immer so diese klassische Note, aber ja, auch die ist sehr intensiv. Der hat also auch wieder eine ganz tolle Nase. Also klassisch, aber ohne langweilig klassisch zu sein, sondern eben auch wiederum besonders 55,2
Ich finde, ich habe
ist das schon ordentlich, auch für Bourbon, ne? Auch wenn die manchmal mehr haben, aber.
Ja gut, also Bourbon kann dann natürlich, es gibt eine Regel, der sagt dann dort, das ist ein Fass mit nicht mehr als 62,5% reingehen darf, wenn es ein Bourbon sein will. Deshalb füllt man auch Fässer in Schottland mit 63,5 ab.
Ja.
Ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr aus dem Holz rauszukitzeln, nenne ich das, okay? Und die gehen allerdings mit einer niedriger Alkoholstärke in das Fass rein, nämlich hier tatsächlich mit 55%. Das heißt, der ist nur ein bisschen gestiegen jetzt hier in diese 5 Jahren, wo es denn dort im Fass lag. So, wir haben
Ist
hier.
das, Jason, ist das, wenn man in neue Fässer reingeht? Dass es besser ist mit niedrigem Alkoholgehalt, um dann nicht den ganzen, dieses Grüne da rauszuziehen aus dem Fass? Hat man deswegen weniger Alkohol?
Es ist nicht unbedingt grün, also es geht darum, alkohollösliche Momente und es gibt wasserlösliche Momente aus dem Fass heraus. Und dann wasserlöslich ist mehr Zucker Und alkohollöslich sind eher die Tanninen, die da auch die Harze, die da auch im Holz so sind. Und deshalb merkt man, dass ich finde ganz ehrlich, also 55% Alkohol ist mehr als genug in Fassstärke. Also
Ja.
muss ich wirklich 65 haben? Manchmal ist es
Nee.
einfach zu viel. Und von daher, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr begrüße, diese etwas geringere, wir sagen auf Englisch, Barrel Entry Proof. Ja, also mit welcher Alkoholstärke man geht ins Fass. Eine sehr, sehr gute Sache.
Wenn du bei Scotch Whisky, der ja mit höherem Prozenten ins Fass geht, wenn du da im Virgin Oak drin bist, dann kriegt der immer sehr schräge Noten. Also zu viel Holz, zu bitter, auch irgendwie grün dabei. Also der zieht der Scotch komische Noten aus dem Virgin Oak Fass. Eigentlich hat das gleiche Fass, was die Amerikaner wahrscheinlich auch benutzen. Also klar ist auch ein anderer Grundstoff, aber eben halt auch ein anderer Alkoholgehalt. Weiß ich nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen an der Höhe des, wenn man den mit 63 oder 73% ins Virgin Oak Fass füllt, dass der da auch anders die scharfen Bestandteile rausholt aus dem Fass, ne?
Also mir fällt jetzt momentan kein einziger Destillat aus Schottland, wo es dann mit mehr als 65% New Make in ein Virgin Oak Fass reingeht.
Das weiß ich jetzt auch nicht, ne?
Genau.
Ich weiß nur beispielsweise von Benedikt, dass die, also hat er mal erzählt bei uns in der Show, dass die Destillerien, wenn die Fässer lange liegen lassen wollen, dann füllen die mit 73 rein oder 73,5 so standardmäßig. Und wenn das kurzzeitig liegt, dann eben mit 63,5. Aber generell ja
Kurzzeitig heißt
deutlich.
hier 10 bis 12 Jahre und
Genau.
langfristig 73 heißt dann 12+ Jahre bis zu 30 Jahre, ja.
Genau. Und also wie gesagt, ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn man auch Standards probiert aus Schottland, man schmeckt, wenn da Virgin Oak drin war oder drin ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal steht nicht drauf, ne, da hast du halt einen Standard.
Gut, hast du schon mal einen Glenallachie im Glas gehabt die letzten 8 Jahre? Das ist
Letzte
immer
acht
Virgin
Jahre
Oak
weiß ich
drin.
nicht. Ja,
Seitdem Billy
Glenallachie
Walker
hatte
das
ich im
übernommen
Glas.
hat, ist immer Virgin Oak dabei.
Ja. Unspannend.
Also André Herberecht hat hier wunderbar einmal aufgelistet, wie viele verschiedene Brennereien mittlerweile auch Virgin Oak benutzen.
Ja.
Farbe, ein bisschen Geschmack und so weiter. Also
Ja.
vergiss nicht, die schottische Whisky-Industrie hat sehr, sehr viele alten gebrauchte Hogsheads und einfach Bourbon Barrels, die schon zwei, dreimal benutzt
Ja.
wurde. Mein Beispiel versuche ich immer wieder weiterzugeben, ist ein Fass ist für mich wie ein Teebeutel. Also ich habe heute Morgen mir einen Tee gemacht und ich könnte diesen Teebeutel morgen auch für ein neues Tee benutzen. Und ich könnte diesen gleichen Teebeutel am dritten Tag auch benutzen. Kommt kaum noch Farbe, kaum noch Geschmack. Ein First Fill Bourbon Fass ist schon das zweite Mal benutzt, Leute. Ja,
Ja.
also einmal in Amerika
Genau.
ist dann Virgin Oak und das First
Ja.
Fill ist schon die zweite Befüllung. Und ein Second Fill Bourbon, wo man immer noch sagt, ist super, ist schon eine dritte Befüllung.
Aber das
Ja,
tut ja
also.
dem schottischen Whisky gut. Also First und Second Fill ist ja gut für Scotch. Ja? Aber eben das.
Warum?
Warum?
Weil halt eben es kaum Temperaturschwankungen gibt in Schottland. Ein Ort in der Welt, wie es kein anderer gibt, Irland und Schottland,
Achtung,
wo es ein
gab.
Mikroklima gibt.
Gab. Das ist ja das Problem. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, das die Schotten bekommen werden, dass es in Schottland ja aktuell inzwischen so warm wird, dass das alles, glaube ich, nicht mehr ganz so zutreffen wird
Aber
in
das ist unser
Zukunft.
Problem mit dem Whisky, der in 15 Jahren, die seit 15 Jahren fast liegen. Ich rede vom heute praktisch und ich gebe dir auch
Ja,
recht, da tut
ja.
sich was. Also, was ist der normale Angel Share in Schottland? Wie viel wird
2% pro
gelüftet?
Jahr.
Eigentlich ist 1,5%, aber lass es 2% sein. In
Ja.
Amerika das erste Jahr, du tust diesen Whisky in ein neues Fass, du verlierst sofort 10%.
Ja.
Verdünnst alles? Nein. Vieles in Holz wird aufgezogen. Jedes Jahr danach hast du zwischen 4 und 8%. Wenn du nach 12 Jahren nur noch 20% von deinem Whisky hast und nach 18 Jahren nichts mehr im Fass hast, macht das keinen Spaß, weil alles
Ja.
verdünstet ist. Du
Ja.
kannst nicht ein Whisky in Amerika normale klimatische Bedingungen für 20 Jahre reifen lassen. Deine
Ja.
Fässer sind leer. Nun, es
Außer in
gibt schon
Oregon.
Orten.
Außer Oregon und Washington.
Ja, auch die haben das Problem, dass der Alkohol, das hat auch mit Luftdruck und hat auch mit
Ja.
Luftfeuchtigkeit und so weiter zu tun. Da hast du immer noch mehr. Du kannst vielleicht 20 Jahre, aber dann hast du dann nur noch die 20% drin.
Ja.
Aber es gibt Brennereien wie Buffalo Trace, die haben große, große Kühlhäuser gebaut, um die Fässern da drin zu tun, damit sie ein
Wirklich?
12 Jahre altes Produkt einfach mal auf 20 strecken können.
Aber
Denn Whisky reift nur am Holz.
wie sinnhaftig ist das quasi artifiziell,
Ja, wenn Energie nichts kostet.
ja, wenn Energie nichts kostet, aber Energie kostet was.
Ja, aber in Amerika nicht.
In Amerika ganz wenig. Und zweitens, du bezahlst für ein altes Statement auf deiner Flasche viel, viel mehr. Wenn du ein 20 Jahre alte Bourbon hast, dann bist du bei $400. Wenn du ein 12 Jahre alte Bourbon hast, bist du bei $50.
Aber das
Was?
macht mir die ganze Whisky-Romantik kaputt, wenn ich weiß, okay, das wird quasi industriell in einem
Tim,
Kühlhaus
Tim, Tim, Tim,
hergestellt.
für dich liegen in Alaska.
Ja.
Genau.
Ich
Mein
meine auch,
lieber Tim, das
ja.
ist mein Job, immer wieder diese Whisky-Romantik zu zerstören.
Das mache ich auch ganz gerne und ganz oft. Das finde ich auch gut. Aber das meine ich, ne? Also eigentlich krass, dass das getan wird und wahrscheinlich dann trotzdem ein Produktvideo mit Warehouses, die ganz traditionell aufgebaut sind, gezeigt wird oder so. Ne? Also die
Ja, so
Storyline
schön.
von der
Reicht
Marketingagentur.
Essen so einfach, ja? So,
So. Jason, dann machen wir beide jetzt auch mal hier auf den Peerless Bourbon ein kleines Cheers. Das will ich auch mal probieren. Der Tim
Cheers.
hat ja schon.
Ich,
Cheers.
genau, ihr probiert gerne. Ich war total überrascht. Ich hatte die Schöne und das Biest gleichzeitig im Glas. Und zwar einmal von der Stärke. Der hat wirklich, wirklich Kraft. Nicht unangenehm, aber er hat wirklich gezeigt, dass der richtig Power hat. Und eine intensive Süße.
Ja.
Da war ich gerade wirklich, und also richtig tiefer. Ich würde es fast. So ein tiefer Waldhonig kommt damit durch. Da kommen Schokoladennoten mit durch. Also alles, was so süß und dunkel ist, habe ich irgendwo. Datteln sind da irgendwie mit dabei. Also sehr, sehr verrückt auf der Zunge. Sehr, sehr intensiv. Der gesamte Mund ist gefüllt. Ist auch ein sehr schönes Mundgefühl im Übrigen gewesen. Die Nase ist danach auch nochmal sehr, sehr viel intensiver geworden. Extrem spannend. Es wird dann ätherischer in der Nase wieder. Das ist ganz witzig. Finde ich einfach spannend. Sehr cool.
Also, Peerless liegt im Herzen von Louisville, Kentucky. Also, Bardstown wird angepriesen aus der Heimat oder Zentrum von Bourbon, aber momentan haben fast alle jetzt hier entweder eine kleine Mikrodistillerie oder tatsächlich die Brennerei in Louisville verlegt, weil die Touristen kommen dahin. Und das war eine alte Tabaklagerhalle, die haben sie umgebaut zu einer Brennerei. Absolut schön, was sie da produzieren. Lohnt sich, eine Tour da zu machen. Wenn du bei der Louisville Slugger Baseball Hall of Fame bist, dann ist es 2 Blocks weiter, buchstäblich zu Fuß, keine 3 Minuten entfernt. Angel's Envy ist da keine 8 Minuten entfernt. Old Forester ist dann keine 10 Minuten zu Fuß davon entfernt. Und es gibt verschiedene andere Brennereien, Rabbit Hole. Also wenn man einmal amerikanische Whiskys auf einen einzigen Ort haben will, Louisville, Kentucky ist der Ort hinzugehen. Das ist krass, was die denn da gerade in den letzten 10 Jahren alles eröffnet haben.
Das verrückt, also klingt wie das Whisky-Dreieck.
Ein bisschen wie, okay, wie Dufftown, wo man alle möglichen Brennereien auf einmal auf
Ja.
Speyside so sehen kann, ja.
Also, du hast völlig recht, super intensiv. Ich habe das Gefühl, ich bin hier Grisou, der kleine Drache. Wenn der ausatmet, kommen so Flammen aus meinem Mund raus. Ist alles belegt. Und
Du
ja,
kannst auch gerne
also
mit Wasser arbeiten, wenn du möchtest. Das geht.
weiß ich gar nicht. Ich tue mich dabei, das ist vielleicht auch mal ein gutes Thema. Wasser und Bourbon. Oder Wasser und amerikanischer Whisky. Muss ja nicht Bourbon sein, kann ja auch Rye sein. Ich habe immer das Gefühl, ohne da jetzt die Riesenerfahrung mit zu haben, aber ich bin da mal sehr vorsichtig, weil die zerbrechen mir immer relativ schnell.
Also wenn du
Also im Vergleich zu den
40-prozentiger
Schotten
Whisky mit
jetzt.
Wasser, dann kann sie zerbrechen, aber Fassstärke nicht zwangsläufig.
Ich finde, der braucht kein
Ich
Wasser.
probiere das jetzt mal.
Naja, er
Ja, ich
braucht
weiß
keins,
nicht.
aber ich würde es einfach
Kann.
als Möglichkeit auch mit anbieten hier.
Ja.
Oh, der Peerless Rye, super, super lecker. Ja, also.
Ich habe festgestellt, mir ist das vorhin eingefallen, als ich die Flasche gesehen habe. Davon habe ich doch auch eine im Schrank. Und
Die sehen auch schön aus.
ich hab von dir so eine Cola
Ein
Apfelung.
Einzelfass. Ja, eine Einzelfassabfüllung mit Rye.
Genau, und zwar 2017, 2020, 22 abgefüllt, 4 Jahre alt. Rye, genau.
Genau.
56,5 und ist schwarz wie die Nacht, das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, wo ich den stehen habe. Ist auf jeden Fall von dir abgefüllt. Ist sogar dein Logo drauf.
Genau, sehr gut. Wir haben schon Einzelfassabfüllung von New Riff, wir haben schon Einzelfassabfüllung hier von Peerless gehabt. Auch vom N10 Bourbons gab es schon ein paar Einzelfassabfüllungen, die sind alle schon jetzt hier verkauft worden, vom Bourbon und vom Rye. Schaue ich mal, wann ich wieder was Neues hier von denen bekommen kann.
Wie läuft denn so ein Kontakt ab zu den Brennereien, wenn du quasi für dich was oder mit deinem Logo exklusiv abfüllst?
Also in diesem Fall haben wir tatsächlich von der Brennerei drei verschiedene Sample-Proben zugeschickt bekommen. Die habe ich aufgeteilt auf ein paar verschiedene Leute in der Community. Die haben wir dann verkostet, gemeinsam abgestimmt. Dann habe ich gesagt, ich will Fass über A, B oder C. Ich will Fass Nummer C haben. Und dann haben sie es abgefüllt und mit der nächsten Palette, was sie uns geschickt haben, kam das mit rüber.
Ach, sehr cool. Also relativ entspannt eigentlich. Also
Absolut, ja, genau.
klingt ja im
So.
Endeffekt auch so wie das, was du aus Schottland, aus anderen europäischen Ländern kennst. Also
Genau.
sehr easy peasy.
Ja.
Sehr gut. Ich habe
Man
noch.
muss in Vorleistung treten für 190 Flaschen oder 200 und man muss sie irgendwie wegkriegen, aber ja, genau.
Es ist jetzt wieder passiert.
Was denn?
Ich habe wirklich nie, ich habe nur ein paar Tropfen reingemacht in den Peerless. Und jetzt wirkt der am Ende, also der ist so vom Geschmack immer noch würzig, aber der wirkt jetzt am Ende ein bisschen zu weak, zu.
Ich sag ja, da
Ja.
braucht ja was dann. Der schwingt gerade
Entschuldigung, dass ich
perfekt.
dich dazu ermutigt habe.
Nein,
Ja,
alles, das ist gut, ist
du
gut,
hast noch
Jay.
was in deiner Flasche, oder? Deine Sample-Flasche. Kannst du noch mal
Hier
nachschenken
steht
eines
noch was
Tages?
da. Davon abgesehen, lieber Jason, es ist ja immer ein Ausprobieren. Wir müssen uns ja
Ja.
immer ausprobieren. Ich würde auch das immer wieder probieren. Nur mir ist es halt aufgefallen, dass bei Bourbon mir das mit Wasser arbeiten viel, viel schwerer fällt und ich viel, viel öfter was kaputt mache als jetzt bei Scotch. Da stört mich das. Also, selbst wenn ich bei Scotch ein bisschen zu viel Wasser reinmache, ist der für mich nicht so kaputt. Ne? Der hält das irgendwie anders aus, finde ich. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur eine Einzelmeinung von mir.
Genau, das ist auch sehr allgemein gesagt.
Ja, das
Scotch.
sowieso. Der
So.
universelle Olli. Der universelle Olli, der hat das
Ja.
ja auch wieder gesagt, genau. Also
Ich
ich spreche für die Scotch-Welt hier und für
ja.
die Bourbon-Welt. Nein, Quatsch.
Ich rieche gerade wirklich noch so ein bisschen dran und er wird auch, also, und ist auch neu für mich tatsächlich, auch Bourbon darf ein bisschen Zeit im Glas verbringen.
Darf, muss oft nicht so sein. Die Veränderungen, die es bei Scotch oft gibt, sind nicht ganz so graviert wie beim Bourbon.
Ja.
Aber das hängt auch mit den neuen Fässern da zusammen. Und ja, ist schon was Cooles. Also ich liebe Bourbon. Und die Flasche sieht ein bisschen wie ein Fass aus. Allerdings, wenn man das so auf den Kopf drauf tut, finde ich, das sieht wie
Ja.
eine Wasserflasche aus für einen Wasserspender. Aber das ist, so, das ist, sollte ein Fass nachempfunden werden. Und die
Ja.
tolle, tolle Flaschendesign.
Ja, auf
So.
jeden Fall. Sieht gut aus.
Wir haben so gut wie nie Verpackungen bei unseren Flaschen in Amerika gehabt. Wozu? Wozu diese Farbe verstecken? Ja, war alles ist neue, ausgebrannten Eichenfässern und
Ja.
da ist immer eine schöne, schöne, gute Farbe dabei. Immer.
Ich finde den New Riff total cool, mit der Farbe, dass du halb und halb hast im Endeffekt.
Genau, Farbverlauf darauf, ja.
Ja, das ist
So kommen wir
sehr, sehr
nachher
nice auf
dazu.
jeden Fall. Genau. Noch eine andere Frage. Du hast vorhin gesagt, dass dein Whisky-Kanal, dein YouTube-Kanal im Endeffekt so ein Einjahresprojekt war für dich. War das für dich tatsächlich auch der Start mit Whisky?
Du, ich habe schon ein bisschen Whisky gehabt, ein bisschen meine Faszination mit Whisky fing buchstäblich bei Bushmills an. Ich war
Ah
in
ja.
Nordirland mit meiner Mutter, wir haben Belfast besucht, dann wurden Giant's Causeway und dann da ganz in der
Ah,
Nähe aus
schön.
Bushmills, habe angehalten, wir haben eine Tour gemacht und einfach, ich weiß noch diesen Moment, wo ich in dieser Fasslage das erste Mal stand. Das Ding war
Ja.
irgendwie 8 Stockwerke hoch und einfach nur die Fässer angeschaut und dachte, wie ein Kathedral. Boah. Und da war einfach diese
Ja.
Faszination. Gleich ein Bushmills 16 mir damals gekauft. Das ist schon bestimmt 13, 14 Jahre her. Und dann habe ich angefangen, mich mit Whiskys da auseinanderzusetzen.
Okay. Und hast du inzwischen eine Lieblingsbrennerei?
Also in Amerika oder meinst du in Irland oder weltweit?
Weltweit.
Also Middleton in Irland. Ob es mein Redbreast ist, ob das denn hier unser Spot Whisky so sind, was Middleton da alles probiert. Also Method and Madness, also echt krass, was sie alles produzieren können, und was sie produzieren, ist einfach mal unglaublich. Als zweites wäre Buffalo Trace, auch ein Mammut, auch in der Whisky-Welt, die viele, viele,
Ja.
viele verschiedene Sachen machen, ob Blantons, ob Eagle Rare, viele, viele andere Sachen, denn da kommt dann Pappy Van Winkle wird da hergestellt. Also, das sind zwei meiner Lieblingsbrennereien, die viel, viel machen.
Ist interessant, wenn du Middleton sagst, wenn ich jetzt nur Irland in den Fokus nehme, bin ich gleich auch Bushmills. Mag ich auch total gerne. Also, ich will nicht sagen, durch die Bank ist auch Quatsch, die haben wir mit den auch viele Abfüllungen, aber die machen ganz viel richtig. Und das ist interessant, dass das die Großen sind, ne? Also von die, die schon immer da sind irgendwie. Oder jetzt aus unserer Perspektive, aus meiner Perspektive irgendwie schon immer da sind. Von diesen 30, 35, weiß ich, 40, ich weiß gar nicht, wie viel es momentan gibt oder noch gibt, da sind ja auch einige unter Druck, aber
Es
von
gibt
den
über
ganzen
50 produzierende Brennereien in
oder
Irland
50,
heute.
ne? Aber von den neuen fallen mir dann jetzt nicht so viele ein, die so ein Level bisher erreicht haben. Ich meine, woher auch soll das doch kommen in der kurzen Zeit? Aber das ist schon die beiden Großen, also die beiden sind für mich die Großen in Irland. Ich kann es gar nicht jetzt in Volumen ausdrücken, aber das ist so für mich die mit der höchsten Präsenz auch. Das ist auch das, was den besten Whisky da von der Insel macht.
Und schön, dass Bushmills endlich auch dann vieles machen konnten. Und da mussten sie vom UK-Besitzer weg, ob es Pernod Ricard war oder ob es Diageo war. Jetzt ist eine mexikanische Tequila-Firma, die ihm erlaubt, Causeway's Collections auf den Markt zu bringen. Und das ist hervorragend, was alles seitdem
Prosecco,
passiert ist.
genau.
Genau, was alles da passiert ist, seitdem die diese Laden jetzt hier führen. Genial. Danke dafür.
Als ich mit meiner Familie waren wir in Irland auf so einer Rundreise um die Insel rum, 3 Wochen im Sommer. Und da waren wir auch in der Nähe von Bushmills und haben uns auch die Distillerie da angeguckt und waren auf so einer Tour. Und da hatte der Tourguide eine Dame erzählt, dass vor einer Woche war zu Ende gegangen, eine große Feier, die Mexikaner dort veranstaltet haben. Und da sind
Oh.
irgendwie 60, 70 Leute für 10 Tage eingeritten und haben da sozusagen die Destillerie unsicher gemacht und haben da wildest
Cool.
gefeiert.
Ja.
Und die hat gesagt, das kannten die gar nicht, dass so die Besitzer da so ausgelassen irgendwie mehr als man einen Abend irgendwie feiert. Die haben einfach 10 Tage durchgehämmert und
Wow.
Dinge probiert und wild Party gemacht. Und das hat vielleicht hat das Auswirkungen auf eine etwas andere Experimentierfreudigkeit auf das Ganze, ne? Also ich finde das auch super. Causeway Collection, ich meine, wer den Causeway mal gegangen ist, das hat ja auch, steht halt auch für die ganze Gegend dort und dass man das genau auch so benennt und dann eben fassstarke Whiskys oder zumindest mit Batch-Stärke, die nicht verdünnt ist und die ganzen Fässer und so, ich finde das super. Weil das war genau das, was bei Bushmills eigentlich immer gefehlt hat die ganzen Jahre. Ne? Du hast dann
Genau,
irgendwie
es
einen
war
Zehner,
alles für
Sechzehner, ein
10% viele Jahre lang. War
Genau.
gut, aber nicht perfekt, ja.
Genau. Und jetzt hat man da eigentlich mehr, als man probieren kann. Ne, das ist schon cool. Nee, super.
Apropos probieren, was probieren wir als nächstes?
Wir gehen nach Wisconsin. Muss einfach mal.
Wo ist das?
Wisconsin, oben bei Kanada. Also, wenn du Chicago bist, ist das dann 2,5 Stunden nördlich denn davon, ja?
Okay.
Das ist jetzt hier in Baraboo, Wisconsin, bei Driftless Glen. Taste the American Spirit. Und wir haben hier eine Einzelfassabfüllung, 5 Jahre alt, Bourbon Whiskey. Und ihr habt auch, da steht auch 58% drauf, glaube ich, ja?
Ich schenke mir extra wenig ein.
Bitte. 70% Mais, 20% hier Roggen und 10% gemälzte Gerste.
Hier steht
So.
Distillers Pick Barrel 3519. Was heißt Distillers
Genau.
Pick? Das ist quasi der Head Distiller, das ausgewählt hat.
Genau, wir haben welche gehabt, die von mein Partner Nathan vom N10 ausgewählt hat, aber wir wollten ein paar Fässer mehr haben und die haben gesagt, das ist gut, dann hat er einfach nochmal 3 dazu genommen. So.
Verrückt. Ganz geht in eine ganz andere Richtung als alles, was
Ja.
wir zuvor hatten. Wahnsinn.
Ja.
Ich habe gerade mal online geguckt, was Driftless
Und was hast du
heißt.
herausgefunden?
Driftlos.
Nein, das heißt, da waren die Gletscher, die vorbeikamen. Und das, was die Gletscher an Sedimente dahinter lassen, heißt Drift. Und das war ein Bereich, in dem die Gletscher nicht hingekommen sind. Das heißt, eine sedimentlose Gegend. Und das war ein Tal, in dem da kein Gletschersediment war. Und deshalb Driftless Glen.
Ich sage ja nicht, dass das immer alles richtig übersetzt wird, aber das kannst du jetzt wahrscheinlich erkennen, wenn ich es dir hinhalte. Also
Ja.
mein Translator sagt, Driftless heißt driftlos.
Naja, Drift ist auch
Ja,
ein,
schön.
also das Wort kann man ja auch im Deutschen verwenden, genau dafür.
Ja, hat mir jetzt nicht unbedingt weitergeholfen. Das
Nee.
wollte ich damit sagen.
Gut. Aber viele
Also
Leute
das.
kennen die Geschichte auch nicht, wenn man nicht aus der Region kam. Am Anfang wusste ich auch nicht, wieso Driftless? Also Drifter gibt es so Leute, die einfach mal vom einen Ort zum anderen ziehen, ohne dass sie festen Unterkunft haben. Und das war irgendwie, hä? Seid ihr jetzt hier obdachlos oder was ist das jetzt hier nur? So, Drifters. Nee, Driftless hat mit Gletschern zu tun.
Also, ich
Leider
finde die.
die Brennerei habe ich noch nicht besucht. Das war ein bisschen immer zu weit weg von wo ich war.
Ja. Ich finde die Nase ist ein bisschen verrückt, denn sie lässt das Mundgefühl erahnen. Es riecht nach einem sehr, sehr leichten Spirit,
Oh.
finde ich persönlich. Also, der auf der Zunge quasi relativ leicht sein könnte. Und es lässt auch das erahnen, wenn man das Glas so ein bisschen schwenkt. Bewegt sich auch der Whisky extrem schnell im Vergleich zu anderen Abfüllungen, finde ich. Und ist nicht unruhig im Glas, aber ich finde es sehr spannend, wie man schon riechen und sehen kann, was man wahrscheinlich im Mund dann zu erwarten hat. Dass der so eine intensive Alkoholstärke hat, merke ich in der Nase gar nicht, muss ich sagen. Und jetzt mit mehrmaligen Riechen bin ich auch wieder bei After Eight.
Oh, hast du wieder Minze denn da? Pfefferminz und
Ja,
dunkle
wahrscheinlich aber
Schokolade.
eher das Schokoladige.
Okay. Also
Also
ich
ich
habe
habe sie
immer einen
relativ
kräuterigen
frisch.
Moment. Ja.
Ja, ich bin auch bei würzig-kräutrig eher. Und
Ja, frisch.
hätte jetzt fast gedacht, dass der ein bisschen mehr Rye drin hat als sein Vorgänger.
Also
F
20% hat er noch Roggen jetzt hier.
Okay.
Der Peerless war auch um die 20% und
Ah, okay.
Der Wilderness Trail hat null Roggen, so.
Genau.
Aber sonst ist die Nase relativ verschlossen, muss ich wirklich sagen.
Aber wenn
Vielleicht
der Tim
deswegen.
After Eight sagt, rieche ich das natürlich auch. Ne? Das
Ja.
ist dieses typische ins Gehirn gepflanzt. Seit 100 Jahren kein After Eight mehr gegessen. Also ich kenne das auch von meiner Oma, die schon lange nicht mehr leider auf dieser Welt ist. Aber da gab es immer After Eight.
Da sind auch ein
Aber
paar.
ich glaube, seitdem haben wir das nie wieder gekauft. Also ich kenne auch niemanden. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, After Eight,
Doch,
aber.
ich liebe After Eight. Das ist immer mein Geburtstagsgeschenk und mein
Ja?
Weihnachtsgeschenk für meine Jungs. So, von daher, die wissen da jedes Jahr, was sie mir kaufen sollten, einmal After Eight. Und dann genieße ich das ein paar Wochen
Sehr
lang,
gut.
jeden Tag eine Täfelchen mir einfach zu gönnen.
Aber jetzt, ne, wo der Tim das gesagt hat, rieche ich
Warte,
das
ich
hier
sag noch
auch.
was. Ich sag noch Zitrusfrüchte. Also der hat auch eine orangige Seite, finde ich, die jetzt
Kandierte
durchkommt.
Orange, ja.
Ja, die ist definitiv auch da.
So, das Interessante ist, in Wisconsin, das ist sehr kalt. Das heißt, schon im Oktober fängt es an zu schneien und es kann
Ja.
noch im Mai schneien. Das heißt, du hast viele, viele Monate, wo tatsächlich die Lagerhäuser unter 0 Grad sind. Und es gab noch keine wissenschaftliche Studie darüber, was passiert bei Fässern, die unter 0 Grad sind. Denn in Schottland geht es nie unter 0 Grad und in Kanada gibt es das zwar, aber da hat man noch nicht jetzt hier das untersucht. Und jetzt war ein Person war gerade dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben über diese Brennereien, über das, was im Fass passiert, über den Jahren, wenn man dann Fass reift, wo bis zu 3, 4 Monate unter 0 Grad die Fässer draußen in den nicht geheizten Lagerhäusern da liegen. So. Und ich finde, jeder Driftless Glen Produkt hat irgendwie diese für mich kräuterige Moment mit davon. So.
Ist das eine Distillerie, die auch diese klassischen, also die einen Bourbon macht, einen Rye macht und irgendwas im High Proof macht? Oder wie sind die so aufgestellt? Was ist deren Palette?
Also
Oder
die
was
haben
vertreibst du, was hast
tatsächlich,
du von denen da?
wir haben den Standard Bourbon, das ist dann hier, war das jetzt hier mit 46 oder 48%, muss ich nochmal schauen. Der Standard Rye hat auch dann diesen 46, 48%. Ich bin momentan ausverkauft. Hoffentlich kommt noch dieses Jahr eine Palette. Und da gab es ein Special 51 Rye mit 51%, denn dort tatsächlich Roggen und 51% Alkohol. Da habe ich noch irgendwie 6 oder 8 Flaschen davon. Dann gibt es hier die Einzelfassabfüllungen, tatsächlich hier Bourbon and Rye. Und die haben auch ein Single Malt vor Ort, was ich auch bisher noch nicht probiert habe. Und viele andere, die machen ihre eigene Gin, ihre eigene Wodka, ihre eigene Rum und solche Sachen dann da. Die haben auch ein Restaurant, wo man hingehen kann. Und die haben da, ich glaube, 18 verschiedene Produkte, die sie selbst produzieren dann da vor Ort.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ausflugsziel.
Ja. Aber da muss man hinwollen. Wenn du in Chicago bist, dann nochmal 2,5 Stunden nördlich, ja, Richtung Madison und einmal rechts rüber.
Wenn du, du hast gerade gesagt, Single Malt, wenn du über Single Malt in Amerika redest, das ist ja nicht der Single Malt, den wir hier bei uns haben, was wir bei uns haben, in Schottland haben vor allen Dingen erstmal.
Wir haben ein Single Malt in our Sample. Wollen wir das aufbewahren für dieses Thema oder wirst du schon vorgreifen?
Nee, also dann schieben wir das nochmal.
Ja.
Weil du das gerade sagtest, ich weiß gar nicht, wie weit wir noch kommen hier heute Abend.
Ich wollte gerade sagen, wir machen einfach. Jason, wir knacken die 3 Stunden, wenn es so weitergeht.
Ja, ich habe schon gedacht. Also auf jeden Fall habe ich fast mit 2,5 Stunden mit euch gerechnet. So, schauen wir mal. Ja, so.
Ich habe gerade schon mal probiert. Und in der Nase kam mir die Kräuternote nicht so intensiv vor. Jetzt auf der Zunge, flüssiger, was heißt flüssiger? Alkoholischer Almnudler. Das ist wirklich so.
Cheers an die Almnudler.
Ich sage immer wieder hier, Ricola-Momente habe ich. Ja.
Also flüssiges oder alkoholisches Almdudler, das ist wirklich so. Man hat sofort die Verbindung im Kopf, als würdest du so eine Almdudler, die eigentlich Kohlensäure, ein bisschen schütteln und Alkohol hinzufügen. Ist genau das gleiche Moment auf der Zunge. Super lecker. Auch hier wieder, wie in der Nase schon, diese, wie viel haben wir hier? 58 Volumenprozent, ja doch. Wenn man jetzt nicht einen Riesenschluck nimmt, sondern sich wirklich rantastet, absolut okay, super. Ja. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte ich mir schlimmer vorgestellt tatsächlich mit der hohen Alkoholstärke. Macht sehr viel Spaß.
Ja, macht wirklich Spaß.
Ja, also ich bin begeistert.
Bei dem, also da bin ich auf jeden Fall gespannt noch auf die
ich mache aber ein bisschen Wasser dran jetzt.
Niedrigere ABV mit 46. Weil wenn der noch für mich ein bisschen zu harsch, ne, wenn der ein bisschen zugänglicher ist mit dem Aromenprofil, wäre das genau das Richtige für mich. Ich finde auch super cremig im Mund. Cremig und genau, wie du gesagt hast, Kräuterpastille, Hustenbonbon, irgendwie so, aber auf nett, ne? Auf geschmeidig, nicht irgendwie unangenehm. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut.
So, es gibt ein paar einfach Fassstärken Bourbons, wo alle sagen, wow, also man könnte sagen, Booker's kennt man vielleicht oder Elijah Craig Barrel Proof, auch Fassstärke. Manchmal ist auch ein Rare Breed von Wild Turkey dabei oder ein Stag. Oder man kann auch der Driftless Glen da reinhauen und einfach mal das auch vergleichen miteinander. Auch der Jack Daniels Barrel Proof Single Barrel mit 64,5%. Die sind alle einfach so genial, aber der kann einfach wirklich hier mithalten und für knapp 80 Euro Einzelfassabfüllung, Fassstärke, 5 Jahre alt, perfekt, ist das super, super lecker.
Und ich finde das verrückt, selbst mit, ich habe gerade ein bisschen zu viel Wasser dran gemacht, selbst dann besteht er noch.
Ja.
Selbst dann ist er noch intensiv, ist weiterhin süß, bringt noch mehr Kräutrigkeit tatsächlich mit. Na gut, der Abgang ist dann natürlich ein bisschen kurz, wenn man ein bisschen zu viel dran macht, aber zerfällt nicht.
Wie ist der Rye von denen? Der ist ja nochmal wahrscheinlich eine Spur würziger.
Ja, und das Interessante bei der Rye ist, es 75% Roggen und 25% gemälzte Gerste. Da ist kein Mais drin.
Okay.
Ich liebe den Rye. Der ist absolut cool. Wir haben schon zwei andere Ryes, die ich hier habe, ein Single Malt, was ich euch geben wollte. Ich wollte euch einfach denn 6 verschiedene Produkte rüberschicken von uns.
Alles gut, aber du kannst ja jetzt mal eine Empfehlung aussprechen, also den Rye auf jeden Fall mal, wenn man bei dir am Stand ist oder irgendwo den im Shop sieht, Driftless Glen Rye kann man machen.
Ja, absolut, auch gerade in Fassstärke sehr, sehr gut. Also, das ist jetzt hier knapp 9 Jahre her. Da waren zwei Freunde, die haben beide jeweils ein Autohändler waren das. Die haben gesagt, hey, also es gibt einen Bourbon Boom, lass uns eine Distillerie gründen. Die haben sich informiert und dann, okay, wir brauchen 3 Millionen, um das denn zu tun. Und die haben gesagt, okay, wir geben jeweils 1,5 Millionen praktisch dazu. Und nach ein paar Monaten kommt der eine Kerl hin und sagt, ich lasse mich von meiner Frau scheiden, ich muss meine Anteile auszahlen lassen. Und dann musste dann da tatsächlich der andere ihm 1,5 Millionen geben. Und das heißt, er hat 3 Millionen reingesetzt in diese Brennerei. Aber damit hast du wirklich ein Gebäude mit einem Pot, mit einem Column Still da drin. Hat Dave Pickerell damals dazugeholt, das ist der Bourbon Mastermind, das ist wie der Dr. Jim Swan aus schottischer Single Malt Distillery Bewegung, das war Dave Pickerell, hat alles eingestellt, die ganzen Leute trainiert und es kostete tatsächlich 1 Million Dollar im Jahr, um diese Brennerei zu betreiben. Fässern, Getreide, Gehälter, Strom und er hat 5 Jahre gewartet, bis er endlich das erste Mal Produkt auf den Markt geschmissen hat. Das heißt, da waren über 8 Millionen Dollar einfach reingesunken, bevor man überhaupt was sieht. Und das ist echt viel Geld, um ehrlich zu sein. Und die haben immer den Spruch gehabt, jedes Jahr noch 1 Million dazugeben, noch 1 Million. Ja, so. Wer das machen kann, das ist gut. Ich könnte es nicht.
Also
So.
wenn man vorher Wilderness Trail verkauft hat, kann man das machen.
Genau, aber dann würde man ganz anders daran vorgehen, glaube ich, auch wenn man 500 Millionen als Portokasse hätte, ja. So.
Wie sähe das aus, wenn du 500 Millionen in der Portokasse hättest? Wie würdest du deine Brennerei bauen? Und wo?
Ich würde, glaube ich, keine Brennerei bauen, ganz ehrlich. Also da bin ich einfach mal in diesem Moment, sage ich mal, ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich hier und da mir ein Fass gönne und da Sonderabfüllungen und so weiter machen, aber ach, komm, ich habe noch 10, 12 Jahre vor mir, bis der Whisky fertig ist. Nee, sorry, ich baue keinen Brennerei mehr. Da bin ich raus. Sorry.
Okay, verstehe. Ich kann nicht fühlen. Ich fühle das auch. Und auch
Aber
die andere Seite
weißt
der
du, Jason,
Wahrheit.
wir beide, wir fühlen das, nicht? So ein junger Spund, der traut sich das noch zu.
genau, wie oft habe ich bei Tilo geschaut? Ja, die Abfüllung wird jetzt hier, das Fass wird abgefüllt im Jahr 38. Irgendwie,
Ja.
ja, in 13 Jahren, da bin ich schon Rentner. So.
Das stimmt, das dauert dann immer wirklich ein ganzes Stück. Aber nimmst du an Fassheilungen teil, selber auch?
Also, ich habe Fässern und ich habe auch dann dort Fassteilungen da bei verschiedenen Leuten in Deutschland. Also, hauptsächlich bei Tom, bei Anna Alber und auch hier bei Tilo und ein paar andere Leute. Warehouse Number 8 und so habe ich da ein paar, viele Fassteile denn da liegen und ich habe da selbst, glaube ich, jetzt noch 14, 15 Fässern. Und da habe ich gerade eben sogar eine abgefüllt, jetzt hier vom Elch-Whisky, von wegen nicht torfig. Also wir haben einen Fass damals in der Corona-Zeit gekauft und nach 4,5 Jahren ist das aus einer Oloroso-Vollreifung auch jetzt hier fertig geworden mit 61,2% Alkohol. Wenn man ein bisschen deutsche Torf gerne hat, ist das super, super lecker.
Ich wollte
Also
sagen,
dein nicht, den habe ich schon probiert.
Elch
Elch
sind die
Whisky.
mit Tor vom Dorf, oder?
Tor vom Dorf, genau.
Ja gut, Torf im Dorf ist eine Marke von jetzt hier von George und das ist der Whisky Jason und Friends Einzelfassabfüllung jetzt hier.
Genau.
So,
Aber also
und das ist
wir haben ja das Leipziger Whisky Weekend, was
genau.
im Februar stattfindet oder stattfand, was jetzt im November dieses Jahr das zweite Mal stattfinden soll
Oh.
und generell in den November gelegt werden soll.
Ja.
Vor, ich glaube, 5 Jahren oder so oder 4 Jahren. Da war das noch in einer ganz anderen Location, in der Innenstadt, richtig im Zentrum von Leipzig, in so einer stillgelegten Steak-Restaurant war das drin.
Ja, unter der Deutschen Bank.
Genau, unter der Deutschen Bank. Und dort war sozusagen die Messeabfüllung quasi, war der Elch-Whisky. Das weiß ich noch.
Okay.
Da habe ich den das erste und ehrlicherweise auch einzige Mal das jetzt probiert.
Ja.
Aber deswegen, den hatte ich schon mal habe ich mal probiert und ich fand das für, ja, deutschen Rauch kannte ich bis daher nicht. Bis zu dem. War mein
Der ist
erster
echt
deutscher
gut.
rauchiger Whisky.
Genau, 34 ppm hat er denn da.
Aber Jason, mal Hand aufs Herz, wieso kaufst du rauchigen Whisky?
Ich war da und ich habe mit George dann da ein bisschen geredet und so weiter. Und ich sagte, Mensch, ich bin da zur Zeit mit Fassteilungen. Ich kaufe Fässer ein bisschen hier und da und würde auch in Deutschland was haben. Und er sagte, ah, sorry, Jason, habe ich nichts. Und dann ein paar Wochen später kriege ich einen Anruf und sagte, jemand ist abgesprungen. Ich habe ein Fass hier, würdest du es nehmen? Und da habe ich ein bisschen meine Community gefragt und die waren hellauf begeistert. Und dann, ja, deshalb habe ich das gemacht. Und ja, von die 62 Flaschen habe ich hier noch, glaube ich, 7 Flaschen, die noch nicht verkauft sind. Also ich bringe sie mit auf eine Messe und dann sind sie ganz schnell weg. So.
Ja, das glaube ich. Also das Ding, Zeug wurde da auch alles so auf der Messe einfach weggetrunken. Das ging auch da
Ja,
ganz schnell.
genau.
Aber ist nicht verwunderlich, ich
Elektrozeug.
finde, Torf im Dorf ist einer der besten deutschen Whiskys.
Genau, also Elch-Whisky heißt das. Torfendorf ist
Ja.
eine deren
Diese, ich weiß ja,
Abfüllungen, wenn
deren
man sagt, ja.
Produkte, ja.
Ja.
Das stimmt.
So.
Finde ich schon sehr spannend. Aber wo ich eigentlich hin wollte mit der Frage, initial war, gibt es denn sowas wie Fassteilungen, beziehungsweise kann man auch amerikanische Whiskyfässer kaufen?
Schwieriger, also ich bin da dran. Ich versuche jetzt hier tatsächlich für verschiedene anderen unabhängige Abfüller in Deutschland hier oder da ein Fass hier rüber zu bringen. Ich werde zuerst wahrscheinlich hoffentlich 4 Fässer rüberbringen können. Ein oder zwei behalte ich, 2 oder 3 gebe ich ab, je nachdem, und dann werden sie es abfüllen. Die Preise für die Fässer in Amerika sind auch gut gesunken, das ist schön. Auch gerade
Ja.
mit ein bisschen Alter denn da und schauen wir mal. War bisher, was nach Deutschland kam, meistens lief über The Whiskey Broker dort in UK. Das heißt, die hatten da vor 10 Jahren bei Heaven
Ja.
Hill oder wo auch immer was eingekauft, die Fässer mit 1, 2 Jahren nach UK gebracht und ist die ganze Zeit in den England denn dort oder auch in Schottland ist das weitergereift. Und das ganz andere klimatische Bedingungen als in Kentucky oder Tennessee oder wo auch immer. Und ich versuche da an Fässern ranzukommen, die da die ganze Zeit in Amerika waren.
Die Paderborner haben ja zum Beispiel hier Classic Malts of eigentlich Scotland, aber das heißt ja wahrscheinlich of America
Frag
oder
Thomas,
USA
wo
oder
er die
sowas.
Fässer hat.
Vom Broker. Ja, okay. Da hatte ich mal so einen
Damals.
19-jährigen Heaven Hill aus dem Sherry Cask mal probiert, das weiß ich noch. Also auf jeden Fall tauchen da ab und zu welche auf. Okay, es ist daher, okay. Ja, ich meine, auch wenn es wenig Quellen gibt, ist das natürlich super spannend für Leute, die da ein bisschen mit experimentieren wollen, was länger liegen lassen wollen, das mal zu probieren, auch wenn es dann nicht mehr das Produkt ist, was eigentlich ja ein Bourbon ausmacht. Ne? Also wenn der 20 Jahre in Schottland liegt, im Sherryfass, ist das ja in dem Sinne kein Bourbon mehr, auch wenn es ein Heaven Hill Destillat ist.
Genau,
Ne?
also gehen wir nochmal ganz kurz zu ein paar Fakten wegen Bourbon.
Ja.
90% von allem Bourbon, was nach Deutschland kommt oder eigentlich nach Europa insgesamt kommt, kommt in einen Tanker hier rüber, in einen Tankcontainer. 40.000 Liter kommen einfach rein. Es wird hier abgefüllt in der Flasche. Das heißt, wenn du eine normale Jack Daniels Old Number 7 hast, wurde es höchstwahrscheinlich hier abgefüllt. Warum? Weil halt eben man muss auch dann immer wieder der Einfuhrzoll auf alles bezahlen und das ist auch der Wert des Whiskys und Glas kostet was und in der großen Tanker ist es wesentlich günstiger als denn dort, das tatsächlich mit einem Glas hier rüber zu bringen. Das heißt, 90% von alle amerikanischen Whiskys, was in Europa verkauft wird, ist Supermarkt Bourbon. Dieses Billigzeug, da steht Kentucky Straight Bourbon, Clarks wie beim Lidl und so weiter. Das ist das, was die meisten Leute darunter verstehen. Wir in Ten bringen unsere Whiskys immer eine Flasche rüber. Das heißt, es wird in der
Ja.
Brennerei abgefüllt. Palettenweise bringen es dann hier nach Europa. Und das ist auch schön und gut so. Aber das meiste, was man hier einfach findet, ist tatsächlich, das hat mich erschrocken, als ich das las, dachte, und 90% von alles, was Bourbon ist, kommt hier rüber in große Tanklaster praktisch, Tankcontainer hierher. So.
Also, das ist ja schon ein großer Unterschied, zum Beispiel auch zu Scotch. Scotch muss in Schottland auch abgefüllt werden, etikettiert werden ja sogar.
Genau.
Das heißt, da sind die
Nennen wir
amerikanischen
noch ein Land,
Regularien,
der das als Gesetz hat.
ja, gibt wahrscheinlich gar keins
Niemand,
noch.
niemand.
Ja, ja,
Japan muss
das
mir
ja
also
total
und
verrückt.
alle, genau, ja.
Aber da wird es wahrscheinlich auch keine Änderungen geben, glaube ich, bei den
Ja, das
Amerikanern.
stimmt nicht ganz.
Warte kurz. Da wird es wahrscheinlich auch also kann ich mir nicht vorstellen, keine Änderungen geben bei den Amerikanern, weil ja dann das wiederum quasi ein Hemmnis wäre, Whisky aus Amerika heraus zu exportieren.
Wenn man da sagen würde, okay, ihr müsst den Whisky auch in den Staaten abfüllen und die Flaschen müssten dann, wäre ja totaler Quatsch eigentlich, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine Änderung ansteht oder weißt du da
Nein.
anderes?
Also, ich finde es bei Irland zum Beispiel cool, dass sie sagen, Irish Whiskey darf nur reifen in Irland. Das
Ja.
heißt, wenn du es außerhalb von Irland nimmst, reicht es nicht mehr. Also, es muss nicht abgefüllt in Irland, aber es muss da reifen. Und es gibt auch keine Bestreben, das dann so machen zu müssen. Allerdings, Scotch kannst du am Blended Scotch auch in einen Tank reinfüllen und dann woanders dann dort abfüllen lassen. Machen sie oft und ständig da tatsächlich mit, zum Beispiel. Mit Grain und mit Blended Scotch mit Indien. Ja, also nur Single Malt muss in der Flasche mit Label Schottland verlassen.
Ja, aber wir sind trotzdem schon krasse Regularien in dem Sinne, ne? Also,
Gut, es
schon.
schützt einfach die Echtheit von diesem Produkt. Punkt.
Genau. Bei Tequila hast du das gemischt. Also, der Mixto-Qualität, die Mixto-Qualität von Tequila, die kannst du überall bottlen. Und aber was 100% Agave Spirit ist, der muss auch in dem Bundesstaat gebottelt werden, wo er hergestellt ist.
Genau, sehr gut.
Ne?
Sherry muss auch in der Flasche. Also andere
Genau.
Spirituosen gibt es das, aber bei Whisky ist mir keine bekannt, der sagt, hey, um als Whisky genannt zu werden, muss es dann auch in der jeweiligen Region, sage ich einfach mal, denn dort in der Flasche kommen. Und das ist bei Single Malt Scotch tatsächlich gegeben.
Ja, wir waren gerade bei Schottland, wir waren gerade bei den USA. Jetzt bringen wir beides zusammen. Single Malt aus den USA, würde ich sagen, lieber Jason. Du hast
Okay,
uns
ich
eine.
dachte, wir werden vielleicht mit Rye etwas machen, aber können wir später machen am Ende, ja? Gut, dann gehen wir zu Single Malt.
Sehr gut. Der Tim hat dir das Kommando übernommen, Jason. Merkst du,
Absolut, das ist schön.
ne? Ich fand es einfach spannend und er wollte das Ding einfach mal ins Glas lassen und habe einfach mal schon eingeschenkt.
Der Tim war
Ja.
heiß.
Wir haben hier vom Old Line, das ist eine Brennerei in Baltimore, Maryland, deren American Single Malt Whiskey in Navy Strength, tatsächlich mit 57% jetzt hier. Also ich finde den super, super lecker. Der ist auch, ich finde den immer wieder ein bisschen nussig. Auf der Rückseite steht dann hier die verschiedenen Sachen, die aus Tasting Notes sein können, ob das jetzt hier nussig ist oder getreidig oder floral oder getrocknete Früchte oder jetzt hier Braunzucker, Kakao, Vanille, Eiche und auch dann dort tatsächlich Rauch. Und Rauch ist null, weil es
Rauch
hier
ist null,
100%.
aber ich muss sagen, für mich ist aktuell, ich habe gerade mal reingeschnüffelt, tatsächlich das Florale im Vordergrund.
Okay. Neue amerikanische
Interessanterweise
Eichenfässern, ja.
eine hohe Flasche, eine schlanke hohe Flasche mit einem blauen Etikett mit weißer Schrift. Und wenn ich die so sehe und Old Line und Navy Strength höre, dann denke ich irgendwie an einen Rum oder an einen Aquavit oder sowas. Auch wenn ich die Flasche so sehe im ersten Moment, ich denke gar nicht an Whisky. Das ist interessant. Also Old Line klingt nach Seefahrt, klingt nach Navy Strength dann ja sowieso, ne? Irgendwie nach den Engländern, die Kolonien in der ganzen Welt gehabt haben. Da denke ich nicht erstmal an Whisky, komischerweise.
Die haben ein
Interessanterweise.
Flagship, die haben auch eine mit Sherry, die haben auch einen mit Rum, die haben verschiedene andere Sachen, aber ich habe ganz bewusst den mit Navy Strength hier mit der 57 ausgewählt. Den finde ich einfach super, super cool und einfach lecker. Old Line ist eigentlich eine alte Kompanie der Vereinigten Staaten, der Armee von der Reservisten von Maryland, die damals in dem Bürgerkrieg dann dort dieses Land verteidigt hat. Und deshalb, dieses Old Line war damals diese Soldaten, die da gekämpft haben, Nord gegen Süd, dort in Maryland. Und Navy Strength ist einfach international anerkannt, 57%. Und deshalb haben sie extra da mit dieser Alkoholstärke dann da abgefüllt.
Wie kommt es dazu, dass die das Ganze aber als Single Malt produzieren?
Die haben damals, das sind zwei Piloten, die aus der, die waren nicht Luftwaffe, die waren tatsächlich hier von der Navy, also von der Marine, kamen denn dort und die waren Freunde geworden und die hatten eine Brennerei in Oregon aufgekauft, eine kleine, und haben gemerkt, dass sie das tatsächlich alles nach Maryland zurückbringen wollten und wollten produzieren. Und die haben einfach dann gesagt, der hat damals Single Malt gemacht, alle anderen machen Bourbon und Rye, lass uns was anderes machen. Und dann haben sie gesagt, hey, 100% gemälzte Gerste ist das, was wir wollen. Und tada! Und seit Januar dieses Jahres 2025 gibt es überhaupt ein Gesetz, der sagt, was Single Malt in Amerika ist. Es muss tatsächlich auch dann dort gemischt, gegoren, fermentiert, praktisch dann dort und destilliert, alles dann dort in der in ein einziges Bundesland und dann bei einer einzigen Brennerei destilliert werden, gereift in den Vereinigten Staaten und abgefüllt in den Vereinigten Staaten, um auch Single Malt gelten zu lassen.
Und man kann ist neue ein Single oder Malt alte American Fässer. Whiskey? Sorry. Ist ein Single Malt American Whiskey? Ja. Dann ist quasi so die offizielle Bezeichnung. Und gibt es nicht aber noch, oder ich weiß nicht, korrigier mich, in Oregon gibt es auch noch eine Single Malt Brennerei, richtig?
Es gibt in Washington und Oregon, es gibt Westward und es gibt Westland. Also, ja. Es gibt verschiedene, also es gibt einige, weil da war viele Leute gerade eben in Washington, Oregon, die vom Bier kamen und was ist denn Whisky, ja. Nur Bier, was sein möchte, wenn es groß wird. Also ja. Da hat man einfach damals tatsächlich diese Bier dann dort destilliert. Und ja. Der amerikanische Tradition, wir haben in Amerika brennen wir Whisky urkundlich erwähnt seit 1620. Mhm. Und da hat man nicht einfach Bier genommen, sondern man hat tatsächlich Getreide genommen und daraus Alkohol produziert. So, ja. Genau wie man Korn gemacht hat und nicht da erstmal Bier. Also genau auch in Amerika hat man denn da seit über 400 Jahren hier unsere Whisky-Tradition. Legal.
Ja, und also Gerste bietet sich ja an. Ich glaube, in Portland, Oregon, gibt es ja die höchste Brennereidichte weltweit. Nee, Brauerei, Entschuldigung.
Brauerei, nicht Brennerei, aber Brauerei, ja, glaube ich auch.
In Portland gibt es die größte und höchste Brauereidichte weltweit in dieser Stadt. Diese ganzen Microbreweries, die man da in Downtown findet, ist ja wirklich verrückt. Und da bietet es sich ja eigentlich an, dann auch in die Richtung tatsächlich zu gehen, ne? War ja, glaube ich, früher in Schottland auch nicht anders, dass du ja immer in der Nähe einer Brauerei deine Brennerei aufgemacht hast, weil du ja aus der Brauerei im Endeffekt das Malz beziehungsweise auch die Hefen bekommen hast.
Ja. Und das ist immer wieder die Frage, welche Zutaten hat man vor Ort? Also Mais wurde in Kentucky gepusht und deshalb hat man Bourbon, weil man daraus Mais gemacht hat. Rye war dann da unser Ursprungsgetreide, war Mais noch nicht wirklich da war, 1776 und davor. Und deshalb hat man Roggenwhisky auch bei uns gemacht. Und gemälzte Gerste wächst einfach nicht ganz so cool in alle Orten, denn da in den Vereinigten Staaten.
Aber ist es wirklich so, dass ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass eigentlich der Rye-Whisky so der Ursprung war und erst später auf Bourbon umgeschwenkt wurde, dadurch, dass die europäischen Siedler quasi ihren Roggen mitgebracht haben und erstmal versucht haben, den anzubauen und dann erstmal darauf irgendwann später kam, ja, ist eigentlich Quatsch, hier wächst der Mais viel besser, das einheimische Getreide im Endeffekt. Ist das wirklich so?
Gut, also nochmal zurück zu einheimische Getreide. Mais kommt aus Mexiko und dort wurde es dann über Jahrhunderte gezüchtet, sodass das, was wir heute haben, ganz anders ist, als es damals so war. Und 1776 war Mais nicht das, was wir heute mit Mais so kennen, mit den Feldern und mit den Ähren und so weiter, dass wir hier die Körner da haben. Und deshalb war einfach in den kargen Boden von Pennsylvania und Maryland wuchs buchstäblich Roggen gut, Weizen nicht. Mhm. Malz, also Gerste, auch nicht so gut. Und deshalb hat man einfach damals buchstäblich Roggen angebaut und Roggenbrot daraus gemacht. Und denn da hat man den Roggenwhisky gemacht. Das ist der Ursprungsdistillat der Vereinigten Staaten. Und erst seit Prohibition wurde dann tatsächlich Bourbon richtig gepusht. Mhm. Davor kam es langsam durch den Bürgerkrieg ein bisschen, aber die ersten Soldaten der Vereinigten Staaten und unser erster Präsident George Washington, seine Brennerei in Mount Vernon, Virginia, hat Rye-Whisky hergestellt. Also er hat seine Soldaten Roggen-Whisky gegeben, damals 1776.
Das ist spannend, aber das ist Roggen, gab es Roggen quasi schon vor der Besiedlung in auf dem Gebiet der heutigen USA oder war das wirklich was die Europäer mitgebracht haben?
Meines Wissens nach, es gab schon Roggen denn dort in den, es gibt
Ja.
über 80 verschiedene Roggensorten auf der ganzen
Ja.
Welt.
Okay.
Das ist eine gute Frage, ob das denn, ich glaube nicht, dass sie es mitgebracht haben. Sorry, aber ich kann vielleicht daneben liegen.
Nee, interessiert mich einfach wirklich persönlich, weil ich es irgendwie total spannend finde, auch diese Entwicklung tatsächlich mit diesen unterschiedlichen Getreidesorten. Wie gesagt, du hast vorhin schon
Ja.
gesagt, in Schottland ist man da total reglementiert, ne? Hast im
Ja.
Endeffekt entweder Single Malt oder Grain, wo alles andere reinkommt. Und ich finde es insofern ganz spannend, dass man wirklich auch bei den amerikanischen Whiskys mit Stolz sagt, okay, das ist ein Rye, ja, das ist ein Bourbon. Finde ich sehr, 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 sehr gut tatsächlich, dass man diese unterschiedlichen Sorten so abfeiert.
Ich meine, die Menschen haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt im Anbau, was funktioniert, was nicht. Und wir sind ja seit dem 17. Jahrhundert in einer immer sich weiter globalisierenden Welt, wo
Ja.
halt Getreide in die ganze Welt verschifft wurde und man versucht hat, überall als Pioniere irgendwas was anzubauen. Und das war Trial and Error. Manche Sachen haben funktioniert, manche nicht. Und die USA ist jetzt noch so ein Riesenland. Du kannst ja hier in Deutschland, kannst du sagen, hier im Nordosten gibt es mehr Roggen irgendwie in Norddeutschland irgendwie mehr Weizen, im Süden mehr Gerste, keine Ahnung. Also selbst in unserem kleinen Land hat man ja schon alles irgendwie vertreten.
Ja,
Und von
wir
daher
vergessen
wird's in
manchmal, dass zum Beispiel Tomaten, Kartoffeln, Mais, alles Ursprung der USA. Also wir haben die vorher, vor 1492 nicht. Und du hast tatsächlich recht, Tim. Ich habe nochmal gegoogelt, denn da der Roggen kam aus Asien und Europa und wurde dann dort durch die Siedler dann nach Australien und auch nach Nordamerika rübergebracht. So, hast du recht. Danke, ich habe auch was dazu gelernt.
Also, wie gesagt, ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt, ich weiß gar nicht wo, und fand das aber total spannend, weil irgendwo wurde mal gesagt, so, eigentlich war es so, dass die Europäer ihr Brot mitgebracht haben. Und da war natürlich der Weg zum Roggenwhisky nicht weit,
Genau.
was ich total spannend finde. Und ich bin ein totaler Rye-Fan, deswegen finde ich sehr, sehr gut.
Allerdings, wir sind bei Single Mode noch.
Und jetzt
Ich
nochmal
wollte es gerade sagen.
zurück zum Single Malt, nochmal eine Frage. Das hast du vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt in der Definition American Single Malt. Was ist denn mit dem Thema Fässer? Auch nur Virgin Oak?
Nein. Alles.
Die dürfen machen, was sie wollen.
Genau.
Und die haben ja super Zugriff auf Ex-Bourbon-Fässer oder Ex-Rye-Fässer,
Zum Beispiel, nicht wahr? Du, anders
ne?
gesagt, hast du schon mal einen Rum getrunken in deinem Leben?
Ja.
Hast du schon mal einen
Mehrfach.
Tequila getrunken in deinem Leben?
Schon mal vorgekommen, ja.
Und was für Fässer benutzen diese zwei Regionen?
Ja, oft Ex-Bourbon-Fässer.
Hauptsächlich Ex-Bourbon-Fässern. Das heißt, wir geben fast genauso viel Fässer in den Karibik und nach Südamerika oder Mittelamerika hin, wie nach Europa, für Schottland, Irland und so weiter. Das
Ja.
vergessen viele Leute in Deutschland. Oh Mensch, also die Schotten brauchen die amerikanischen Fässern. Also wenn morgen Schottland sagt, wir nehmen kein Fass mehr, kein Problem. Also wir werden zwei Kupfer reinschließen, aber wir werden weiter in die Welt buchstäblich hier mit Fässern beliefern können. Ja, so.
Sie würden vielleicht 2 € günstiger werden, wenn die Schotten nicht mehr abnehmen.
Also, als ich anfing vor 9 Jahren, war ein Fass $100. Jetzt kosten sie neu in der Anschaffung in Amerika 2,50. Und eine Zeit lang waren sie auf 400 da hochgegangen. Das ist echt krass gewesen, was da war. Aber momentan ist eher eine Überproduktion von Fässern als eine Verknappung von Fässern vorhanden. So. Und Bäume gibt es genug. Ich erzähle immer wieder, stell mal vor, ganz Deutschland und Österreich dazu, so viel Eichenwald gibt es in den Vereinigten Staaten. Du kannst ganz Deutschland, ganz Österreich mit Bäumen bepflanzen und das ist so viel Wald, was es jetzt heute gibt in Amerika. Das reicht für ein paar Generationen.
Ich hoffe, ich kann es gerade nicht einschätzen, weil die Anzahl an Brennereien und du hast ja vorhin wirklich eine große Zahl genannt. Das heißt, der Durst
2000.
nach Fässern, ja, das ist ja schon ein Unterschied zu den paar Brennereien, die wir dagegen in Schottland haben. Der Durst nach frischen Fässern vor allen Dingen, was ja quasi gesetzlich manifestiert ist, ist ja riesig trotzdem. Plus, also erscheint ja wirklich, es also ist ja ein großes Geschäft, dann dementsprechend auch, wenn du sagst, dass auch die Preise so variieren. Es gibt wahrscheinlich dann explizite Fassbroker, langfristige Verträge zwischen den großen Firmen und so weiter und so fort. Da braucht man, glaube ich, ordentlich Wald und muss über Generationen planen, dass der Wald auch besteht und gesund bleibt, dass halt Nachschub gesichert ist.
Genau, und das meiste Holz in Amerika wird nicht für Fesseln benutzt, vom Eiche, sondern tatsächlich für Fußboden. Und danach kommt Möbel und danach kommt Fässer.
Ich hätte gedacht Hausbau, weil
Ja.
die Amis bauen ja auch viel Holzhäuser, ne?
Ja, gut, aber da benutzt man Kiefer aus den zwischen den
Russland.
Wänden und nicht unbedingt Eichenfässern. Die sind ein bisschen sehr,
Ja,
sehr teuer. Aber für den
das stimmt.
Fußboden, für Möbel und so weiter, da wird
Ja,
Eiche sehr, sehr, sehr gerne genommen.
da hast du
So,
recht.
das ist dann so, wie das ist.
Kommen wir mal zu
Ja.
unserem Eichenwhisky. Ich versuche mit der Nase so ein bisschen was rauszukriegen, aber mir fällt es relativ schwer. Ich finde, der ist nicht so leicht aufschlüsselbar wie das, was wir alles bisher im Glas hatten.
Okay.
Ja, du erwartest gerade Bourbon, riechst aber ein Single Malt und das Ganze riecht aber nach, ich finde, es riecht schon sehr floral. Ich finde es am Anfang und wird dann, ich finde, man riecht vor allen Dingen Getreide.
Es ist sehr getreidig, das stimmt. Und ich finde, es ist relativ jung.
Und man hat so eine.
5 Jahre haben wir jetzt hier.
Also ich
Und
finde, man
dann.
riecht eine metallische, jugendliche Note tatsächlich hier raus.
Okay. Habt ihr schon ein paar deutsche Whiskys probiert?
Ja, geht in die Richtung.
Habt ihr schon mal diese Rostmalze herausgeschmeckt? Also Weihermann Spezial
Nee.
Rostmalze, ob es ein Karamalz war, ob es ein Münchner Malz war. Also in Schottland benutzt man fast nur ausschließlich Pilsner Malz, also das hellste, was es gibt. Je länger man das sozusagen weiterhin erwärmt und ein bisschen
Ja.
getoastet und ein bisschen gerösten, hat man mehr
Richtig
auch beim Craft
dunkler,
Beer
bessere.
diese Würzigkeit, aber auch weniger Ertrag. Und schottische Whisky möchte eigentlich nur Ertrag haben. Wie viel Liter Alkohol kriegen wir je Tonne Gerste? Punkt. Das
Ja.
ist das, worauf sie abzielen. Und dann kann man mit einem Fassfinish irgendwie alles zurechtbügeln, aber der Distillat-Charakter ist, Ertrag ist wichtiger als Geschmack in Schottland.
Höre
Und
ich da ein
hier haben
bisschen
sie
Kritik?
tatsächlich. Also, es ist buchstäblich,
Ja,
fachgerechtfertigt,
alles gut.
fragt denn da Glenlivet? Also, fragt sogar Macallan, ja. Also,
Ja.
es geht um diese Kennzahl, wie viel Liter je Tonne Alkohol kriegen wir. Wir
Ja.
benutzen der beste Hefe, um den meisten Ertrag zu machen, nicht der geschmackvollsten. Ja, also, die Gärungszeiten sind alles auf Ertrag und nicht auf Geschmack
Effizienz und
getrimmt.
Ertrag
Ja,
genau.
absolut. Und hier haben sie tatsächlich 10% von Rossmalz hier reingetan. Und das rieche ich und schmecke ich immer sofort heraus. Und ich bin nicht der größte Fan davon, von diesem Rossmalze.
Sag mal, Cheers.
Cheers, ihr zwei.
Cheers. Ich mache auch mein obligatorische.
Gegen die Flasche, sehr gut. Ich muss sagen, in der Nase hatte ich, muss ich Röstmalz nicht. Vor allen Dingen fand ich es floral. Ich fand es ein bisschen funky tatsächlich in der Nase. Ich habe gerade gesagt, ein bisschen metallisch hat man so Noten gehabt. Auf der Zunge ist das Bild ein anderes. Wieder relativ süß tatsächlich, tief, was ich sehr spannend finde. Der Abgang ist relativ lang, das finde ich sehr schön. Das Florale tritt ein bisschen zurück. Und ich weiß nicht, ob du mir gerade wirklich das Ding in den Kopf gesetzt hast, aber du hast wirklich so ein paar Röstaromen
Ja.
mit dabei. Kannst du nicht anders sagen?
Ich kann dir sagen, Tim, woher du das hast.
Woher?
Thühwhisky, der Malt Mod.
Kann sein.
Also von Thühwhisky gibt es auch eine Karamalzabfüllung, das ist der Malt Mod, ich glaube Nummer 22 oder sowas. Von deren 0 bis oder 1 bis 24 Abfüllung. Und da gab es noch eine Karamalzabfüllung. Und der ist aber komplett Karamalz. Ne?
Das ist
Der
heftig. Das ist ein
ist auch, der, der ist
Gewürzmoment
auch,
und nicht
der ist
unbedingt
auch,
pur, ja.
der ist auch sehr dunkel und das ist schon eine etwas andere Nummer. Aber hier in leichterer, zugänglicherer Form hast du eben diese Aromen auch drin, wobei der die auch stark nach außen bringt. Ne? Also ich glaube, beim Thür ist das Destillat ein bisschen entspannter und deswegen kommt das nicht ganz so wild rüber wie hier. Aber ja, lecker. Also ich finde den sehr gut. Also danke für die Auswahl. Ich finde
Gut.
das sehr spannend.
Also ich finde, es gibt ein 7 Jahre alte, wo es sogar 18-monatige Reifung oder Finish in ein Portfass hat, finde ich gut. Es gibt eine Sechs Jahre alte, dann dort Sherry, es gibt ein Flagship, es gibt das hier und es gibt auch eine Einzelfassabfüllung mit 63, irgendetwas Prozent. 63,3, glaube ich. Ja, der ist ein bisschen scharf, ein bisschen gut, aber der.
Ist das, Jason, ganz kurz, ist das immer mit einem Stück weit Karamalzanteil bei allem, was die machen, oder ist das jetzt nur bei der Abfüllung hier?
Nee, also manche haben 5%, manche haben mehr, aber bisher haben alles, was ich hier nach Deutschland gebracht habe, wenigstens einen kleinen Anteil von von dieses Spezialmalz, so heißt es. Die dürfen diesen
Ah,
Begriff
okay.
Karamalz nicht nennen, das ist, glaube ich, hier auch mitgeschützt, aber ja, es gibt Münchner Malz und so weiter, ja.
In der Nase habe ich das auch nicht so wirklich drin, muss ich sagen. Da finde ich ihn sehr gefällig. Jetzt auch so beim Riechen nach dem Probieren. Der ist auf der Zunge jetzt nicht irgendwie wild oder sowas, ne? Aber dann kommt halt diese Karamalznote, oder Röstmalznote, sehr intensiv durch und gibt den Ton an.
Genau, es wird ein bisschen nussiger dadurch, es wird ein bisschen hier, die dunkle Schokoladennoten kommen mit dadurch und es ist einfach mal, ist gut, aber da muss man einfach auch deine Erwartungen jetzt hier anpassen, denn es ist eine American Single Malt und das waren neue ausgekohlten Eichenfässern und alles ist ein kleines bisschen anders, auch auf Cottam Stills jetzt hier destilliert und ja, Old Line aus Baltimore, Maryland, coole Produkte, gibt es erst seit ein Tag nach Limburg war dann, wo sie endlich ankamen bei mir und seitdem auch
Mann.
keine Messe bisher dabei.
Ist aber schön cremig, also ich finde ihn gut, mir gefällt der. Ich habe, was kostet so eine Flasche?
Wir sind knapp bei 100 €. Ich glaube, das ist hier 90, 99 €. Der
Okay.
Einzelfassabfüllung ist auch diesen Preis. So, ja, es kann sein, dass er um die 84 oder was ist. Ich muss auf meine Liste schauen. Warte mal. So, die Preise
Aber wer,
habe ich noch nicht.
also wer ein bisschen Geld sparen will, der kauft dann Old Line und nicht Tüwiski, die sind ein bisschen
Genau,
teurer.
also 85,90 € kostet er, 85.
Ja, okay, das
Das
ist aber
geht.
okay. Ja,
Ja.
was mir gerade aufgefallen ist in der Nase jetzt noch im Nachhinein, auch nach dem Probieren, ist so eine leichte Milchsäurenote, was ich ganz spannend
Okay.
finde. Das heißt, also, weiß nicht, ob es Milchsäure ist, auf jeden Fall eine leicht säuerliche Note, auf jeden Fall würde das jetzt darauf zurückführen, weil man das relativ häufig hat, was ich auch ganz angenehm finde, was nochmal so eine extra Komplexität ein bisschen mit reinbringt tatsächlich.
Ja.
Also du hast das Florale, du hast das Süße, du hast dann obendrauf genau nochmal dieses leicht säuerliche, was ich gerade in der Nase ganz spannend finde. Aber
Es
es ist jetzt
gibt
nicht komplex,
mittlerweile
ne?
über 300 verschiedene Single Malt produzierende Brennereien in den Vereinigten Staaten. Das heißt, sie haben
Ach,
sich
so
nicht
ist es.
nur auf Single Malt
Nein.
spezialisiert, sondern haben auch Single Malt schon in ihr Portfolio mit da drin. So, das ist dreifach so viel wie Schottland schon
Wollte
mittlerweile.
gerade sagen, erklär das mal dem Rudi mit seinen Karten.
Du, er
Ich
weiß schon, welche die so sind. Du kannst sie auch
weiß,
finden
er ist
bei ihm,
ja.
ja? So.
Ja. Die sind ja da voll drin, aber ich meine nur, also da kannst du ja wirklich nur durchdrehen. Das ist ja so eine riesengroße Anzahl an Brennereien und dann kommen jetzt offiziell ja noch welche dazu quasi.
Ja.
Wahnsinn. Und es zeigt auch wieder, wie groß das Land einfach ist und wie versatil das Land auch ist und wie unterschiedlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch eben Pazifisch und Nordwesten tatsächlich dann quasi irgendwann bekannt werden wird. Vielleicht für eher Single Malt. Und dass eben die südlichen Staaten eher für den Bourbon also bekannt sind. Also kann ich
Gut,
mir
Jack
tatsächlich gut
Daniels
vorstellen.
produziert schon mittlerweile Single Malt, was auf Travel Retail erhältlich ist. Bullet von Diageo hat auch schon ein Single Malt auf den Markt
Ach,
gebracht, denn da
natürlich, toll, ja,
Yellowstone hat
definitiv.
schon Single Malt. Es gibt viele, also es wird nicht nur regional Single Malts geben, es
Ja.
werden viele, viele auch sich
Ausnahmen wird es
da
immer
einfach
geben, klar.
ausprobieren die nächsten Jahren
Ja.
und schauen, was gut ist, was machbar ist. Oder manchmal kehrt man zurück zu das, was man kann und sagt, das
Ja.
reicht mit Bourbon und Rye.
Aber das ist ja ganz kurz, da muss ich jetzt einhaken, weil das ist ja genau das, was du vorhin kritisiert hast. Jeder probiert jetzt Fassreifungen und irgendwas und vielleicht Rauch und weiß der Geier. Und das ist ja, ich sehe das ähnlich auch beim Single Malt. Ne? In Schottland muss ein Glenmorangie jetzt auch noch rauchiges Destillat machen, muss, weißt du? Da frage ich mich auch, warum. Ne? Also, das ist eben vielleicht genau das Thema, dass diese Experimentierfreude, die ist cool. Und für so Sonderabfüllungen und so ist das vielleicht auch mal ganz nett für so ein Einzelfass oder sowas oder für ein kleines Batch. Aber auf der anderen Seite, wenn das sozusagen den Charakter so verwässert, dann denke ich mir eher, zum Beispiel Glen Grant sollte sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, mal wieder guten Whisky zu machen. Und das gilt eben halt auch für andere, ne? Ich habe jetzt einen Glenfiddich 12 mal wieder in der Hand gehabt. Grauenvoll mittlerweile, habe mich richtig erschrocken, weil ich bin damit groß geworden quasi. Ja, also mit ja, 15 oder so das erste Mal im Glas gehabt. Ne?
Alles
Und
verjährt, du kannst
also ich
alles erzählen.
hab da auf jeden Fall eine lange Historie, ne? Und
Genau, deine
mir hat das
Dorffeste denn da, ja.
Immer gut geschmeckt, ne? Und jetzt das erste Mal, wo ich dachte, boah, also selbst vor ein paar Jahren, also vor 2, 3 Jahren noch im Hotel probiert, an der Hotelbar mal abends, fand ich immer gut. Und jetzt auch mit mehrmaligen Probieren dachte ich irgendwie, haben irgendwie auch einen Pfad verlassen. Deswegen vielleicht, aber die machen ja mittlerweile auch Rauch und die machen, weiß ich, was die alles machen, ne? Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man sich da nicht komplett verliert in diesen ganzen Sonderthemen, sondern auch ein bisschen auf das guckt, was eigentlich die Heritage ausmacht, die man sich erarbeitet hat in den letzten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren oder so. Jetzt auf
Und
der
Oldline ist noch
Schotze.
jung, das heißt, die sind
Ja,
da
nee,
keine
oder?
6 Jahre
Nein,
alt, ja.
nein. Das ist, also
Nee,
dann,
acht.
dass die sich aus, die müssen sich ja ausprobieren, um ihren Stil zu finden. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch das, wo wir von Ideen hatten, was die Tüviski-Jungs ja gemacht haben. Wir haben 24 Experimente rausgebracht und am Ende sagen sie, wir haben jetzt drei Dinger, wo wir sagen, das ist unsere Core Range. So, ne? Das ist ja auch dann cool und dann muss man auf der aber auch aufbauen und dann finde ich das auch ganz gut. Aber ja,
Genau.
das ist natürlich immer Philosophie. Ne? Auf der einen Seite wollen wir ganz viel Experimentierzeug haben. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass das Core-Produkt auch ein gutes bleibt und nicht irgendwie vergessen wird, dass das eigentlich das Thema ist, weswegen die Leute dazu gekommen sind zu der Marke oder so. Und wenn
Ich war
irgendwann Buffalo
tatsächlich
Trace
hier bei
kein
TÜ
Buffalo Trace.
dieses Jahr. Das war echt cool.
Was bei Tü?
Bei der TÜ Whisky
Okay.
Festival jetzt hier im Mai war das, glaube ich, oder Juni. Juni war das. Anfang Juni war ich da oben. Und das war echt
Sehr cool.
richtig cool, da alles zu sehen. Ja.
Das war groß, oder? Da waren viele Leute, ne?
Es war anders und es war gut. Ich weiß nicht, andere Whisky-Messen sind viel, viel größer, aber es war schon cool.
Sehr schön.
Es hat Spaß
Es war
gemacht.
anders, ist immer sehr spannend.
Das hab ich
Ja,
noch nicht
du, also ich
gesagt.
kenne das, dass jede Person einen eigenen Stand hat mit seiner Marke, aber da war kein Stand. Du hast eine einzige Theke, wo du Whisky ausgeschenkt hast und du standst als Marke 1 Stunde dahinter und du hast ein Tasting gegeben. Und der Rest der Zeit hast du frei zur Verfügung. Und du hast mit Leuten gesprochen und so weiter. Du musstest deine Marke gar nicht anpreisen. Die einzigen Stände, die es gab, waren Fressbuden. Da konntest du immer hingehen und da was zu essen holen. Aber du konntest die verschiedenen Marken, die da waren, entweder nur, indem man zum Tasting sich angemeldet hat, das da erleben, oder man musste die 1 Stunde abwarten an dem Tag, wo sie da hinter der Tresen stand. Ein ganz anderes Konzept. War viel gemütlicher, aber war anders.
Cool. Okay, total spannend.
Ja, war es auch. Ja, also da, wie heißt der Mitgründer denn davon von TÜ da oben, der mit dem Bart? Ist, ich weiß
Jakob oder Andreas?
genau. Ich habe mit Andreas geschnackt. Und Jakob war auch denn da und der hat gesagt: Du Jason, diesen Stress für die Whisky-Messen machen wir uns gar nicht hier. Es soll für allen, auch für die Aussteller, einen wunderschönen Tag werden. Zuerst habe ich es nicht verstanden, aber am Ende habe ich: Ah, das geht auch. Cool, ja. So. Genau,
Das
Jakob
ist
und
schön.
Andreas. Super
Das
tolle,
klingt
tolle
wirklich gut.
Kerle. Ja.
Ja. Das
So,
klingt
aber
wirklich gut.
Single Malt ist am Kommen, aber das wird jetzt
Ja.
hier die nächsten 20, 30 Jahre in uns beschäftigen. Wir haben über 6 Jahre gebraucht, um diese Gesetzes jetzt hier die Regeln für Single Malt festzulegen und abzustimmen. Und das ist schön, dass es das erste Mal seit über 40 Jahren eine neue Kategorie von amerikanischen Whiskys gibt.
Wie stehst du persönlich eigentlich zu Cocktails, zu Whisky-Cocktails? Trinkst du
Kann man
das?
machen?
Mixst
Nee,
du selber?
selten. Nee, selten, selten, selten. Also mein Leber reicht nicht aus, wenn ich jeden Tag ein Video mache, um auch noch Cocktails oben drauf zu trinken.
Weißt doch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Gibst du mal das Wasser? Ich trinke
Kann man
zwischendurch mal
so
einen Schluck
sagen.
Wasser.
Ja, bitte, habe ich auch hier.
Ich war
So.
vor 2 Wochen auf dem Weinfest in Wiesbaden im Rheingau, also ein Rheingau-Weinfest. Und da hat mir ein Winzer gesagt, wir haben hier so eine Strategie, ein Wein, ein Wasser. Und man denkt dann, ja, das geht so weiter. Aber er hat dann gesagt, zwei Wein, ein Wasser, drei Wein, ein Wasser. Und ich habe gesagt, spätestens jetzt bin ich tot. Aber naja, mal gucken. Da hat er gesagt, das hältst du schon durch, bist ein großer Kerl.
Also wenn du die Leute in deiner Umgebung fragst, Mensch, hast du in den letzten Jahren einen Cocktail gehabt? Ich würde sagen, was weiß ich, 20% wird wahrscheinlich ja sagen. Ja, also im letzten Jahr, dass ich einen Cocktail getrunken habe. Und ich meine nicht unser Whisky-Bubble, ich meine einfach alle, unsere Arbeitskollegen,
Ja,
alle, die um uns
ja.
herum sind. Wenn du die Leute fragst, hast du einen Single Malt im Glas gehabt? Wenn du 100 Leute fragst und du da vier, fünf findest, bist du gut unterwegs. So, viel, viel Leute trinken da Cocktails und das wäre viel, viel besser, die Leute da über diese Cocktailschiene in den Whisky reinzubringen. Wenn du irgendwelche kleine Brennereien oder auch große Brennereien in Amerika besuchst, mixen sie immer Sachen denn da vor Ort. Denn das
Ja,
ist
das
was,
meine
was
ich.
die Leute abholt. Ja, aber ich trinke meinen Whisky fast immer hier, wie Gott das geschaffen hat, pur.
Neat. Ja. Bei
Neat.
Bushmills ist es auch so. Nach der Tour kannst du entweder den Bushmills pur trinken oder Cocktails dir.
Okay, ja,
Ja.
das kann ich verstehen. Ich meine auch nur, meine Idee war jetzt nämlich auch, dass ja dieses The American Bar, dieses Konzept tatsächlich ja so bekannt ist und auch von Whisky eben lebt. Und wenn man jetzt Old Fashioned ansieht, eigentlich als die Mutter aller Cocktails, viele sagen, es ist gar kein Cocktail, es ist eigentlich nur eine Art Whisky zu trinken, nämlich da, wo es warm ist und wo du ein bisschen Zucker brauchst und vielleicht eine Spritze Orange, was ich auch total verstehe.
Ja.
Von daher ist ja der Weg eigentlich nicht weit.
Ja. Genau, oder
Das ist
andersrum, das ist meistens eine Einstiegsmöglichkeit, um da wirklich
genau.
zu der Ursprungsdestillat hinzukommen. Ja.
Ja,
Die
ist ja für
wenigsten
mich
fangen
noch
mit
quasi
Single
der
daran.
Einstieg. Ist für
Ja.
mich quasi auch der Einstieg gewesen. Als ich beruflich viel in Hamburg war, gab es in der Hotelbar eben diesen Double Oak. Und ich habe ihn immer pur
Woodford
getrunken.
Reserve.
Genau. Und Woodford Reserve Double Oak. Und irgendwann habe ich dann mal, nachdem Tim immer gesagt hat, hier, probier Cocktails, probier die Cocktails, habe ich dann mal den Old Fashioned probiert. Und mit dem Double Oak ist der richtig gut.
Alles wird besser mit einem Woodford Reserve Double Oak, glaube ich. So, von daher,
Ja,
der ist genial.
das muss man dazu sagen. Sehr
Das ist
schön.
einfach Preis-Leistung, also ist wirklich ein Sieger in meinem Herzen. Da gibt es, glaube ich, keinen einzigen Whisky, der einfach so gut schmeckt für das Geld, was man dafür ausgeben muss. Es ist ja hervorragend.
Das stimmt absolut. Ja. Wollen wir noch einen probieren, ist jetzt die
Ein
Frage.
Rye.
Aber ich
One
würde
for the
sagen,
road, einen
ein
letzten.
Rye auf jeden Fall als großes Finale.
Dann gehen wir hier hin zu New Riff Rye, würde ich behaupten. Du hast schon das erwähnt. Wir hätten hier Never Say Die, was eine coole Geschichte hat, aber lass uns einfach bei tatsächlich unseren New Riff, denn da haben wir auch 100% Roggen. 95% ungemälzte und 5% aus Deutschland von Weiermann. Dort ist dann da gemälzte Roggen hier drin. 50% Bottle Demand. Und es gibt ganz neue Flaschen, die jetzt gerade angekommen sind für ein paar Wochen für mich.
Ja.
Fast wohl im Sommer, also ein paar Monate sind sie schon hier. Bisher waren alle Flaschen 750 Milliliter. Die habe ich alle überklebt mit 700. Jetzt haben wir tatsächlich 700 Milliliter Flaschen hier bekommen und gibt es den Bourbon Rye hier ganz neu.
Schade, gibt 5 cl weniger.
Aber
Oder
die sind
war
keine.
das?
Soll ich die Geschichte ganz kurz erzählen?
Ja, unbedingt,
Ganz, ganz kurz.
unbedingt. Ganz kurz vorab die Frage, bevor du die Geschichte erzählst. Wenn man keine 700er Flaschen hat, füllt man weniger rein, nicht? Was macht man? Die jetzige Geschichte. So.
Ja gut, das ist da etwas, was du auch sehen kannst bei der Peerless-Flasche. Da fehlt tatsächlich ein bisschen obendrauf, weil halt eben das sind 750 Milliliter Flaschen. Und für die es nicht kennen, es gibt zugelassene Gefäßgrößen für Spirituosen in der EU. 500 Milliliter ist zugelassen, 350 ist zugelassen, aber 375 ist nicht zugelassen. Allerdings dafür in Amerika. Und 750 ist nicht zugelassen in Europa, aber dafür in Amerika ist das der Normgröße. Das heißt, alle Produkte in Amerika 750, was tut man? Auch Uncle Nearest damals, da fehlt immer diese
Ja.
5 cl da drin an der Whisky. Und jetzt haben wir bei New Riff tatsächlich, haben sie dann da Flaschen gekauft, die eben 700 Milliliter sind und die haben das für uns extra in Europa abgefüllt. Denn vergiss nicht, alleine dieses, um den wie heißt dieses, diese Form für die Flasche, die kostet zwischen 40 und 50.000 Dollar, um
Die
dieses Form zu
Pressform.
haben, die Pressform. Und dann musst du jede Flasche, meistens musst du 40 bis 50.000 Flaschen bestellen erst einmal. Da
Ja.
sind 10 Container voll, bevor es überhaupt es sich lohnt, denn dort einen Auftrag
Ja.
abzugeben. Und das ist viel Geld für eine Flasche, was jetzt hier im eigenen Lande gar nichts gilt.
Ja.
So, das tun viele,
Ja.
viele nicht. Aber langsam, aber sicher, die, die es wollen, machen das. Und das ist schön, dass wir das jetzt hier haben.
Ich wollte
Und
gerade
ich
sagen,
hatte schon.
offensichtlich für New Riff eine Investition in die Zukunft und auch Pläne tatsächlich auch langfristig in Europa ihren Whisky zu verkaufen.
Genau. Und ich hatte schon Besuch hier vom Eichamt gekriegt mit einer
Nein.
Verwarnung das erste Mal und mit einer androhenden Geldstrafe, weil ich illegale Gefäßgrößen in Verkehr gebracht habe, denn ich bin der Inverkehrbringer dafür in Deutschland. Ja, so.
Also Aufkleber reicht nicht.
Doch, Aufkleber schon, aber angeblich gab es dann irgendwelche, die nicht mit Kleber versehen waren. Aber naja, deshalb musste ich nochmal da durch meine ganze Zoolager gehen und da alles nochmal kontrollieren. Und da habe ich tatsächlich ein paar Cases gefunden, die ich vergessen hatte. Die habe ich
Ah,
neu
okay.
beklebt. Yay! Ich wurde anonym angezeigt. Ist das nicht schön?
Das ist asozial, Entschuldigung. Aber erzähl doch mal bitte was über New Riff allgemein.
New Riff, da haben wir Ken Lewis. Er hat damals bei sein Vater hat einen Alkohol, also Spirituosenladen gehabt. Er war Englischdozent übrigens, der dann seine Highschool und sein Vater musste eine OP über sich ergehen lassen und er hat gesagt, Mensch, Ken, kannst du nicht jetzt hier ein paar Monate frei nehmen von der Schule und dann meinen Laden hier weiterführen? Und er hat ihn wirklich lange bearbeitet, bis endlich Ken dann da ein Jahr Pause gemacht habe. Und das ganze Interessante ist, habe ich schon erzählt, es gibt Control States, zum Beispiel Ohio, darf die Regierung verkaufen. Und
Ja.
Kentucky darf jede Person eine eigene Lizenz hier erwerben und dann dort verkaufen, was sie wollen, wie sie wollen. Und wenn du Cincinnati, Ohio kennst, also Cincinnati Bengals und so weiter, ist da circa 1,3 Millionen Leute, die im Umkreis davon wohnen. Und die
Ja.
können tatsächlich einmal über die Brücke rüberfahren, die Ohio River. Zweimal links abbiegen, dann bist du auf dem Parkplatz heute von der Party Source, der größte Spirituosenladen Amerikas. Und bist du dann bei Ken Lewis auf dem Parkplatz jetzt hier angekommen? Denn er hat diesen kleinen Laden von seinem Papa dann dort tatsächlich ein bisschen weiter ausgebaut und weiter ausgebaut und hat das dann gemacht. Und dann hat er vor 12 Jahren gesagt, ich möchte eine eigene Brennerei haben. Und hat sich informieren lassen und hat dann gemerkt, dass ich das tatsächlich auf dem Parkplatz gegenüber bauen könnte. Aber er darf, und das sind die Regeln in Amerika, du darfst nicht gleichzeitig der Einzelhandel sein und gleichzeitig der Produzent sein. Da muss immer ein dreigliedriges System geben in Amerika. Der Produzent darf nicht der Großhandel sein und der Großhandel darf nicht der Einzelhandel sein. Die müssen immer voneinander getrennt sein. Immer. Ja, zumindest in Amerika ist es so. Er hat seinen Laden, The Party Source, verkauft an seine Mitarbeiter, nochmal 10 Millionen aufgenommen und dann New Riff als Brennerei dort gebaut. Und das ist jetzt über 10 Jahren. Der wurde in der Hall of Fame of Whiskey jetzt hier aufgenommen. Letztes Jahr und seine Tochter Molly übernimmt das und es bleibt im Familienbetrieb. Und das ist sowas von schön. Und das, was wir hier haben, ist tatsächlich ein 100%iger Roggenwhisky mit 50% Bottled Bond.
Als du das nach Deutschland gebracht hast, vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her
Das war
ist, weiß nicht.
2019 das erste Mal, wo ich Flaschen davon hier hatte.
So. Die ersten Flaschen, da habe ich gleich einen Rye und einen Bourbon auch ergattert.
Damals waren noch 25% Strafzoll drauf.
Ich glaube sogar, ja, ich glaube, das waren sogar die Single-Barrel-Varianten. Was, glaube ich, Single-Barrel und die Standard-Varianten. Und
Genau.
ich hatte beiden Single-Barrels mitgenommen. Und ja, die, also war ich auch begeistert. Also das fand ich schon damals von Anfang an cool, dass das eine, also das Getränk, jetzt schaue ich hier auf die Flasche, wie ich sie wieder da sehe, auch das ist ein absoluter Knaller, ne?
Ja, ist echt schon eine Hingucke.
Ein gefühlt irgendwie 10 cm dicker Glasboden, aber trotzdem eine hohe Flasche, nicht so was Bauchiges. Und wie gesagt, von unten nach oben dunkel werdend, also
Ja,
schwarz werdend.
Farbverlauf da drin.
Also macht sich, also sieht wirklich absolut super aus.
Genau, auf der Rückseite ist so ein Bild auch von der Brennerei aus
Und aber
Piktogramm,
es ist
Aktenkalender.
eben nicht nur eine äußere Schönheit, sondern was da drin ist, ist absolut super Qualität, muss man einfach sagen. Das ist echt richtig gut.
Immer mindestens 50% Alkohol auf Fassstärke, ist ein bisschen mehr. Die füllen auch die Fässer mit 50 bzw. 55% dann ab. Und das ist immer hier bei New Riff ist immer nicht kälteverdreht. So, viele Bourbons sind kälteverdreht, denn dort kann man auch den Tannin auch regeln. Nicht nur nimmt man denn dadurch die Fettsäuren raus, sondern man filtert auch durch Kältefiltration auch den Tannin raus. Deshalb kann es ein Mixed 10 oder 20 Jahre geben, was lecker ist.
New Riff bezieht sich ja auf neue Idee oder neuer Kniff oder sowas oder neuer
Genau, neuen Kniff,
Spin
wenn du
oder
so willst, ja.
genau. Ist es das? Also dieses, wir verzichten auf Filtrierung, wir drehen uns an so ein paar Schrauben, um was anders zu machen?
Korrekt, genau. Es gibt ein wunderschönes Video bei mir auf dem YouTube-Channel. Also einfach New Riff Whiskey Jason eintippen. Da wirst du da kommen, wo ich die gesamte Produktionsschritte von Wasser bis hin zur Abfüllanlage, bis hin zwischendurch auch in der Lagerhalle bin und alles zeige, alles mit der Jay, der da mit auch Vizepräsident ist und Mitgründer ist von New Riff, da alles anspreche und durchnehme. Es ist echt richtig cool da.
Okay, cool. Also da vielleicht auch generell so an unsere Hörer, wenn ihr mal eine Flasche habt, mit der ihr nicht so was anfangen könnt oder was ihr noch nicht so kennt, das sind generell, finde ich, so Destilleriebesuche eigentlich immer ganz spannend, als Video zu gucken, um mal so ein bisschen eine Idee von der Destillerie zu bekommen. Das guckt man sich viel zu selten an,
Ja.
weil wenn man nicht die Flasche dazu gerade da stehen hat, macht man das nicht. Also mir geht das so. Ne, wenn irgendjemand einen Destilleriebesuch veröffentlicht und ich habe jetzt den Whisky nicht da, dann gucke ich mir das auch nicht an. Aber in dem
Ich
Fall muss man
schon.
einfach,
Ich finde das so
ja,
interessant.
das ist bei
Ich
dir
bin
ja
Nerd.
sozusagen berufliches Interesse, ja, nicht nur Nerd, auch berufliches Interesse. Es gibt einfach zu viele Videos da draußen und zu viel Kram und das kann man alles gar nicht gucken. Aber wenn man dann mal eine Flasche hat, ne, und eben nicht so genau weiß, dann macht es Sinn, auch mal ein bisschen nach Destillerie, Besuchen, Visits, Reportagen, irgendwie sowas zu googeln. Das macht echt Sinn. Da kriegt man
Meistens
immer, finde ich, einen sehr guten
Distillery-Tour.
Eindruck. Ja, was auch immer. Also irgendwelche Leute machen ja da irgendwas. Du hast natürlich da immer dann auch durch deinen Status da auch einen besonderen Einblick. Aber selbst vielleicht die oberflächlichen Besuche, ne? Auch das, nur mal um den Laden zu sehen, mal ein bisschen Feeling für die Leute kriegen und sowas, das ist immer gut, finde ich.
Absolut, absolut. Und New Riff lohnt sich. Und da kann man direkt gegenüber zu The Party Source gehen. Also noch nie habe ich so einen großen Spirituosenladen gesehen. Ich habe einfach nur das Bourbon-Regal. Ich brauchte in Schneckenschritt, aber vom Anfang bis zu Ende brauchte ich 8 Minuten, um alle diese Hunderte von Bourbon-Flaschen zu filmen. Es war beeindruckend, was es denn da an Whiskys gab, ja.
Ja, das ist natürlich cool. Ich war schon in Total Wine and More in zwei, drei Stück in Nevada und was in Los Angeles? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall auch Riesenläden. Das ist so groß wie hier irgendwie ein kompletter Supermarkt. Da gibt es halt nur
Ja,
Wein, Bier und Spirituosen.
genau.
Aber so groß irgendwie wie so ein, keine Ahnung. Ja, ein großer Supermarkt, ne? Also das ist schon ganz spannend. Also
Tim,
muss
was
sagen,
sagst du?
ich bin jetzt schon Fan. Ich finde es total spannend, wie wir hier wieder, ja, also hier tatsächlich eine gute Komplexität. Das finde ich sehr schön. Also ich habe gesüßten Earl Grey Tee, sehr, sehr süßen Earl Grey Tee. Also diese Orangennote ist da mit dabei. Dieses Teege ist mit dabei. Du hast Honigaromen, die hier rauskommen. Du hast gleichzeitig dunkle Schokolade. Kräutrigkeit finde ich jetzt nicht so ganz. Wenn dann ganz, ganz entfernt. Aber was ich halt wirklich gut finde, tatsächlich ist dieses, und das kommt auf der Zunge, ich habe schon einen kurzen kleinen Schluck probiert, Earl Grey mit einem tiefen, dunklen Waldhonig zusammen, der hier durchkommt. Das ist total spannend, das macht total viel Spaß. Von der Alkoholstärke, der hat, glaube ich, 50
Genau,
Prozent,
50. Baden Baden ist
genau
das, ja.
50, ne? Passt wunderbar. Ist ein totaler Gaumenschmeichler.
Ja, wir haben
Ich
schon
kenne noch.
insgesamt
Ja.
10 verschiedene Einzelfässer hier schon nach Deutschland gebracht. Da waren 6 verschiedene Ryes, 4 verschiedene Bourbons. 4 davon sind noch erhältlich hier in verschiedenen Shops, aber auch bei mir. Erzähl mal, was wolltest du sagen, Olli?
Ich wollte einfach nur noch, ich teile die Noten total. Ich würde noch schwarze Schuhcreme mit reinwerfen. Die habe ich
Okay.
total. Die kriege ich aus der
Ja.
Nase gar nicht. Die habe ich von Anfang an irgendwie gehabt, also gleich gerochen und die werde ich auch nicht los.
Und auf der Zunge diese wunderbare Rye-Würzigkeit einfach. Du hast dieses leichte Prickeln, das ist sofort da, aber total angenehm. Also das ist halt wirklich, das soll gar nicht aufhören. Sehr angenehm.
Dann
Also
sage ich Jason
super.
jetzt mal Cheers, ne, dass wir auch mal was anderes
Sorry,
trinken.
genau, dass ihr zwei auch mal probieren könnt. Oh, das sieht ein bisschen eher mit der Flasche.
Ja, genau.
Schön.
Immer wieder ein kleines bisschen hier. Hoffentlich nicht so laut für euch, aber ich habe immer
Nein.
wieder diesen Vorteil. Viele Leute schauen meinen Stand an und sagen: Ah, Amerika, Bourbon. Nein, ich habe damals mit 16 einen Filmriss gehabt mit Jackie Cola.
Genau. Ja.
Und dann immer wieder: Bourbon, nein, ist mein Erzfeind, kann ich nicht. Ich sage: Hast du einen guten Rye schon probiert? Was heißt Rye? Roggenwhisky? Nö, kann ich nicht. Ich sage: Würdest du einmal riechen wollen? Oh, das riecht interessant. Kann ich probieren? Ja, kannst du mal probieren. Oh, das ist aber lecker. Und wie oft habe ich gehabt, dass Leute, die mit amerikanischen Whiskys nichts anfangen, mit einer Flasche nach Hause gehen, total glücklich und sagen,
Ja.
oft auf Scheibenkleister, ich brauche ein neues Regal, denn Amerika kann doch was. Und
Ja.
das ist schön.
Das ist wirklich so. Ich mache ja auch immer mal Whisky-Tastings, eher so
Ja.
Anfänger-Tastings tatsächlich und mache dann ein Tasting, das heißt Reise um die Welt. Und da sind zwei amerikanische Whiskys dabei und ich mache das als Blind-Tasting.
Genau.
Eben genau aus dem Grund, weil diese Vorurteile gegenüber amerikanischem Whisky, gegenüber irischem Whisky vielleicht da sind. Und ganz, ganz oft ist es tatsächlich der Rye-Whisky, der der Abendgewinner wird.
Ja.
Aufgrund eben seiner Würze, seiner Intensität, aber
Immer.
gleichzeitig Süße. Ja, das ist total spannend zu sehen, wo dann Leute sagen: So, was ist das? Ist ein amerikanischer Whisky? Hätte ich niemals gedacht.
Darf ich fragen, welche Rye du nimmst in deine Blind Tastings?
Ja, es ist tatsächlich Bullet.
Okay, 95, 5%, das ist
Ja.
MGP-Juice, das ist absolut Preis-Leistung, genial. Also, jo,
Ja.
es gibt Besseres, aber kostet immer 10 Euro mehr.
Ja. Nö, deswegen sage ich ja, das ist eher ein Einsteiger-Tasting und damit gibt es immer einen Bullet Rye tatsächlich und der passt perfekt. Ja.
Jo, der ist gut. Ich mache den immer noch. Also, bravo. Danke. Danke, dass du auch die Leute zeigst, dass es mehr gibt als nur schottische und irische Whiskys. Ich liebe Weltreisen.
Ja, es macht auch Spaß, einfach mal zu schauen, ne, was es rundherum gibt. Das machen, also ich meine, auch als Dram Wood haben wir das ja schon immer gemacht, irgendwie nicht nur mit Whisky, sondern auch in allen anderen Regionen, dass man sagt so, okay, wir probieren auch mal andere Spirituosen. Ich meine, ich werde, glaube ich, niemals ein Rum-Fan werden, weil irgendwas oftmals da drin ist. Es gibt so ein paar
Ich fange so
ausgewählte,
langsam an, glaube ich gerade.
die mir schmecken. Aber ich meine, Olli hat mich von mexikanischen Spirituosen überzeugt tatsächlich, was so total viel Spaß macht. Und so geht es auch in ganz viele andere Richtungen. Man sollte eigentlich, glaube ich, immer die Augen offen halten, wenn man auf Reisen ist, wenn man im Urlaub ist und vielleicht auch mit Freunden unterwegs ist und was Neues sieht, was Neues probieren kann. Und da zählt natürlich bei Whisky absolut auch eben der amerikanische Whisky mit rein, der, wie gesagt, das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt, in Deutschland so stiefmütterlich
Ja.
behandelt wird.
Hast du schon die mexikanische Whiskys probiert, zum Beispiel von Sierra Norte?
Noch
Sierra
gar
Norte,
nicht.
ich schon.
Du schon? Ich noch gar
Ja.
nicht. Ich habe bei
Okay.
einer Teilung bei dir mal mitgemacht, Jason.
Ja.
Du hast die mal geteilt. Ich habe die alle probiert. Und ich habe den Aber Solo, ist auch, glaube ich, ein mexikanischer Whisky, habe ich schon probiert. Ich glaube, der heißt Aber Solo. Und ich habe noch einen dritten Mal irgendwo vom Philipp bekommen, von uns vom
Ja,
Stammtisch. Der
ja.
hatte auch mal einen Mexikaner. Da. Ja, also die Sierra Norte war das Beste, was ich bisher davon im Glas hatte und ich fand die gar nicht schlecht. Und ich fand es spannend, dass man, das waren ja alles Mais-Whiskys oder zumindest großen Teil Mais, wenn ich das richtig erinnere, und die verschiedenen Maissorten quasi in jedem Whisky benutzt haben und das sozusagen schwarzer Mais, Purple Mais, weißer Mais, ich weiß nicht was,
Ja.
ne? Gab es ja verschiedenste Sorten.
Bärpaar.
Die Idee fand ich einfach ganz nett, das auch
Ja.
mal so zu probieren. Es war jetzt aber nicht so, dass ich sage, ich musste mir das jetzt sofort eine Flasche von kaufen. Ne? Aber spannend
Ja.
fand ich
Du
das
erwähntest
Buch halt
nur jetzt
trotzdem.
mexikanische Spirituosen, deshalb erwähnte ich das jetzt hier, ja.
Ja, genau. Nee, also Mais ist nach Agave das zweite Produkt, was dort zu Alkohol verarbeitet wird. Und Agave ist da absolut vorne, ne? Aber Mais ist dann sozusagen gleich in Runde 2 auch dabei. Ne? Von daher, warum auch nicht, wenn das auch ein heimisches Produkt ist, was es in extrem vielen Sorten gibt, was jeder Bauer da an jeder Milchkanne irgendwie hochzieht, genauso wie die Agaven auch, warum dann nicht auch das brennen?
Genau.
Ne? Also von daher passt es ganz gut.
Jason, ich habe einen kleinen Überfall auf dich vor.
Erzähl mal.
Du weißt sicherlich, dass wir eine Dramgood Spotify Playlist haben mit Songs,
Ja,
die
stimmt.
wir
Habe
gut
ich verdrängt
finden
oder vergessen. Ja.
zum Whisky trinken. Ich würde dir jetzt die einmalige Chance geben,
Oh.
ein bis zwei Titel auf diese Playlist packen zu können, wenn du denn möchtest. Also überleg dir gerne ein Lied, einen Song, den du gut findest, der für dich mit Whisky im weiteren Sinne zu tun hat, beziehungsweise den du vielleicht gerne hörst, wenn du für dich mal ein gutes Glas Whisky trinkst.
So, also ich höre meistens nicht unbedingt jetzt hier Whisky, Musik beim Whisky, aber das ist okay. Vielleicht
Wir auch
Cats in
nicht.
the Cradle, weil jetzt
Ja.
hier Harry Chapin, hat schon jemand das denn hier erwähnt?
Noch nicht.
Also das ist so von 74, ein tolles Lied, was ich auch immer wieder gerne höre. Es gibt verschiedene Covers davon, aber Cats in the Cradle ist eine
Ja.
gute Sache. Und die zweite Sache, was ich auch immer wieder gerne höre, wäre jetzt hier Horse with No Name von die Gruppe America.
Der Horse with No Name. Da gibt es gerade auch einen Whisky von, oder?
Ja, gibt es auch tatsächlich mit Jalapeno nachgereift aus Deutschland hier. Also gefinisht
Ja,
irgendwie.
das hat. Ja, genau. Ich habe das letztens irgendwo gesehen, wo ich mir dachte, so, okay, spannend.
Aber lass dir deinen Songtitel nicht verunglimpfen, nur weil es einen komischen Whisky dazu gibt.
Genau,
Erstmal
weil
danke
das
für
ein
die beiden.
60er.
Genau, danke für die beiden Musiksongs. Die packen wir auf die Playlist. Wir finden das immer ganz schön, wenn jemand, der hier zu Gast ist, auch die Playlist bereichert mit ein, zwei Tracks.
Danke,
Und
dass ich das dabei sein darf oder dürfte.
ja,
Ja,
in jedem
unbedingt.
Fall. Und wir hören die auch, ne? Also ich sitze jetzt nicht jeden Tag in meiner Küche und höre die eigene Playlist. Das ist auch komisch, aber mittlerweile sind das auch irgendwie 6, 7 Stunden Musik. Und wenn man mal einfach gediegene Musik aus allen möglichen Bereichen anmachen möchte, dann ist eher so von der ruhigeren Fraktion, ich sag mal, so in total betrachtet.
Ja.
Dann ist die Playlist ganz gut und dann kann man ein bisschen Mucke anmachen und ist modern, aber auch mal alt und es ist so alles drin irgendwie. Es ist von allen Seiten, die wir auch haben und die wir
Ja,
repräsentieren, ist da irgendwie
ja.
was drin und eben halt auch, ich sag mal, 10% vielleicht von unseren Gästen.
Und manchmal ist auch dieser Moment, wo man sich hinsetzt tatsächlich einfach und sagt so, man hatte eine stressige Woche. Und ich sage ja auch mal, Whisky immer trinken, maximal um sich zu belohnen. Nicht um Sorgen zu ertränken, aber wenn man eine stressige Woche hatte und sagt so, yes, du hast es geschafft, setz dich hin, gutes Glas Whisky und machst dir wirklich ein gutes Lied dazu an, dann ist nochmal so ein Extra, was das ganze Erlebnis einfach nochmal besser machen kann. Und deswegen halt auch diese Playlist im Endeffekt. Und deswegen schön, dass du zwei Songs mit draufgepackt hast. Sehr
Ja,
cool.
danke.
Ja,
Danke,
perfekt.
dass ich ein
Ab.
bisschen über amerikanische Whiskys hier reden durfte und euch ein bisschen zeigen könnte, was Bourbon, Rye und auch was Single Malt aus Amerika alles so sein kann.
Der Tim hat gerade gesagt, besser machen. Mir fällt gerade nicht so richtig ein, was du besser machen kannst. Aber was hast denn du an vor, Neues oder weiterzumachen? So, wie sieht es denn aus bei dir, wenn du mal so zum Jahresende schaust oder vielleicht auch schon ein bisschen so ins nächste Jahr? Gibt es da irgendwas von Dingen, die du gerade machst, wo du sagst, kennst du ja dieses Stop, Start, Continue, ne? Also irgendwie. Was läuft gut? Was will ich weitermachen? Was ist irgendwie, höre ich vielleicht auf mit oder lasse ich auslaufen? Und was fange ich vielleicht Neues an? Hast
Keine
du überhaupt
Ahnung,
einen
was ich
Plan?
Neues anfangen werde. Also ich habe die letztes Jahr, habe ich in den letzten 12 Monaten, habe ich 20 verschiedene Messen gemacht. Das wird auf jeden Fall jetzt hier weniger werden, da wo ich im hohen Norden hier wohne. Also möchte ich nächstes Jahr auf 12 reduzieren. Das wird auf jeden Fall ein bisschen weniger werden. Ich habe den Anspruch, nicht jeden Tag jetzt hier ein Video rauszuhauen, auch jetzt hier, das wird 2, 3 Mal in der Woche, plus alles andere, was es so gibt mit Livestreams und Podcasts und so weiter, das reicht. Schaue ich einfach mal, dass ich weiterhin meine Liebe für diese spirituose Whisky aufrechterhalte und das in guten Balance mit meinem Leben hier vereinbaren kann.
Das klingt ganz fantastisch. Ich möchte an der Stelle einfach mal Danke sagen, lieber Jason. Einfach dafür, dass du dich, also dass du so viel Zeit investierst für dieses ja doch schon inzwischen für dich zwar Business, aber irgendwie auch Hobby, dass du so viel Content produzierst, dass du die Community einfach auch so pushst und so viel einfach für diese Whisky-Welt in Deutschland auch tust. Und finde ich ganz fantastisch. Und total beneidenswert, dass du so viel Energie auch tatsächlich investierst. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Gerne. Also mit meinen Whisky-Videos verdiene ich im Grunde kaum Geld. Das sind 100 € im Monat, was ich vom AdSense hier, vom YouTube kriege und von meinem Superfernsehen lasse es 200 € im Monat sein. Damit kann man jeden Tag nicht eine Flasche Whisky kaufen, ja? Und da viel,
Ja.
viel Zeit geht da rein, um die Whisky-Flaschen wieder verteilt zu bekommen, um die Pakete zu verschicken, um die Samples abzufüllen und solche Sachen wie das. So. Von daher, das ist
Jason,
alles.
Nightmare. Das ist, also für mich klingt das alles nach Nightmare. Von daher auch von mir ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Und das ist ja genau das, ne? Also für den ganzen Content, den du produzierst, also einfach nur for free, ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Und deswegen sagt der Tim, ist es genau richtig, was der Tim sagt, das auch zu würdigen. Und auch von meiner Stelle nochmal danke. Auch für dieses ganze Community-Thema. Und ich meine auch nicht nur die Blogger-Vlogger-Community, sondern auch das ganze WhatsApp-Thema, Flaschenteilung. Ne? Leute kommen irgendwie zusammen unter deiner Schirmherrschaft, auf welchem Format auch immer. Und wenn es dann nachher die Messe ist und ich bin da immer wieder überrascht, wie straight du die Dinge so durchziehst und dann einfach sagst hier, ich bin auf einer Messe, ich drehe jetzt hier Videos und mach, also bevor du Ich halte auf
eigentlich,
der Autobahn einfach mal an.
Das mache ich so gut wie nicht mehr. Also von
Ja, und vor,
daher, ne.
ich meine, bevor du einen eigenen Stand hattest, ne, dann bist du dann irgendwie auf Messen gewesen, hast da deine Videos
Ja.
aufgenommen und hämmerst dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 30 Videos pro, also da denke ich mir, wo nimmt der Typ die Kraft her, ne? Das
Ja.
ist mir wirklich, das finde ich sehr beeindruckend und auch da dann nochmal danke an der Stelle, weil wir sind ja sozusagen auf der anderen Seite des, auf der Konsumerseite. Und wir genießen das natürlich dann auch, den ganzen guten Content zu sehen. Und von daher nochmal ein großes Dankeschön auch von mir, ne,
Dankeschön.
für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst. Das ist schon echt cool. Das ist, ja, ist, glaube ich, outstanding.
Wow,
Amen.
danke.
Nee, also, wie gesagt, ist kein, sagen wir nicht nur so, sondern das ist, ist, also, ist tatsächlich so. Also, habe ich. Ja, wie gesagt, ich wüsste nicht, an welcher Stelle wir da jemanden haben, der in dem Umfang da so viel macht und so viel Themen da reinbringt. So
Also
aktiv ist
nochmal,
einfach.
Dankeschön.
Dankeschön, genau. Cool.
Danke, dass ihr dabei sein dürft. Und vielen Dank an alle Zuhörer, die vielleicht jetzt hier was Neues entdeckt habt. Einfach bei Whiskey Jason irgendwie bei Google eingeben, da findet ihr mich. Social
Auf jeden
Media,
Fall.
YouTube, das ist auf jeden Fall machbar.
Genau, eine Sache noch, wenn jetzt jemand von dem, was wir verkostet haben, Peerless, New Riff,
Wilderness Trail,
Goldline,
Driftless
genau,
Glen.
Wilderness Trail, was sind so, du belieferst ja quasi die wichtigsten Online-Händler in Deutschland, korrekt, ne? Also wer
Ja,
deine
genau.
Produkte
Also,
sucht, der findet die auch online, ne?
genau, einfach bei Google eingeben, diese jeweilige Marke, da wirst du auch dann dort die jeweiligen Shops sagen. Mein Premium-Partner, wenn ich erwähnen darf, ist deinwhisky.de, er hat alle unsere Produkte und das ist eine tolle Zusammenarbeit mit ihm, also dort alles finden, ja?
Grüße gehen raus an Sebastian.
Genau.
Grüße
Danke,
gehen
Sebastian.
raus. Wunderbar. Nee, dann wissen unsere Hörer auch Bescheid. Die nächste Bourbon bei Dein Whisky oder bei anderen Shops, aber auf jeden Fall aus dem Portfolio von uns genannt. Und was wir verkostet haben, ist durch die Bank empfehlenswert. Bestellt euch da was. Over and out. Schön,
Over
dass du and da
out.
warst, Jason. Ciao, ciao.
Danke, dass Sie dabei
Ebenso.
sein dürften. Ciao, ciao.
Bye, bye. Mensch, also 3 Stunden.
Wir haben die 3 Stunden
Ja.
geknackt, mein Freund. Genau, habe ich fast vermutet, also schon vorher. So,
Und ich
okay.
sag schon, der Tilo, obwohl mit dem haben wir noch eine 4-Stunden-Folge, glaube ich, ne?
Naja, irgend
Wow.
sowas. Das ist tatsächlich, also ich hab die 6 Samples gesehen und dachte mir so halbe Stunde pro Sample. Da waren wir dann schon dabei.
Ja.
Das ist tatsächlich so, wenn man dann einmal auch ins Schnacken kommt und dadurch, dass du ja wirklich ein Thema hast, was, also erstmal persönlich, zweitens amerikanischer Whisky so extrem vielfältig ist und so viel Gesprächsbedarf ist, weil wir alle so unbedarft sind, dann dachte ich mir auch schon, da können wir eigentlich 2 Folgen draus machen.
Alles gut, alles gut. Schön, dass Sie dabei waren. So.
Wirklich
Gut.
Spaß gemacht. Danke, danke.
Ja, gerne, gerne. So. Dann dürfen wir bei alle langsam Richtung Bett gehen. Huh?
Das stimmt, auf jeden
Der Tim
Fall.
muss noch mit dem Fahrrad nach Hause radeln.
Ja, schön, dass du
Aber
dich
dafür
immer
muss
auf
ich
den Weg
morgen auch erst
machst.
um 6 aufstehen.
Ja.
Dann muss ich leider eine halbe Stunde vorher aufstehen. Ja.
Ja, genau, ich muss auch erst um 6 aufstehen. So, von daher
Ihr
bin ich
dürft
auch.
ausschlafen. Das ist
Ja, genau. Also
gemein.
statt halb 6 nur 6, ja.
Lieber Jason, danke
Jason,
schön.
danke
Gehabt dich
schön.
wohl. Schlaf gut.
Ganz toll. Danke, dass
Danke.
du dabei warst.
Dito.
Und wir sehen uns hoffentlich, wahrscheinlich so eher in Richtung Erfurt im Frühjahr.
Erfurt bin ich auf jeden Fall dabei, ja.
Sehr gut. Dann sehen wir
Gut.
uns.
Ciao.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Bye bye.